herzlich willkommen zu Alternativlos, die Folge
29.
29. Wir wissen, es hat ein Weilchen gedauert seit der letzten Folge und ihr habt schon alle sehnsüchtig gewartet. Und Fefe muss erklären, warum das so war.
Ja, jetzt bin ich schuld, das war ja klar. Das Problem war, dass ich einen längeren Auslandsaufenthalt in England hatte und da gibt es einfach keine Infrastruktur. Gut, das wusste ich vorher, aber wie schlimm das im Einzelnen ist, das hat mich dann doch kalt erwischt. Da gab es zwar Internet im Hotel, aber das ging überhaupt nicht. Da gab es nicht genug Verfügbarkeit, um da mal eben raus zu telefonieren. Und wir haben dann auch versucht, eine Sendung aufzunehmen. Dann bin ich dann extra nach London gefahren, weil ich mir dachte, London, Weltstadt, Metropole, da gibt es Internet. Aber das war dann, das Internet in der Lokalität war dann ein WiMAX-Internet und das war noch schlechter, als das Hotel-Internet gewesen wäre. Also wir haben es versucht, vorher eine Sendung aufzunehmen. Will ich sagen, und konnten die aber nicht verwerten, weil es so schlecht geworden ist. Aber wir probieren es jetzt nochmal und wir freuen uns sehr, heute wieder einen hochkarätigen Gast gewinnen zu können, nämlich Frank Schirmacher.
Hallo.
Genau. Worüber wir heute reden wollen, ist unter anderem die Thesen in Herrn Schirmachers aktuellem Buch Ego. Da geht es unter anderem um Spieltheorie und um die Frage, wie wir denken und wie unser Denken beeinflusst wird. Und wir wollen es mal anfangen, versuchen zu betrachten mit der Frage, wo sind wir denn jetzt eigentlich gerade in dieser Krise und wie sind wir denn eigentlich dahin gekommen? Und was hat eigentlich damit der Kalte Krieg und die Spieltheorie zu tun? Und wie kommen wir eigentlich aus so der Art und Weise zu denken, die uns offensichtlich in dieser Krise ja nicht mehr weiterhilft, eigentlich raus? Die erste Frage dazu ist ja, wenn wir uns die Politik angucken gerade, dann ist der im Wesentlichen redet die ja nicht mehr zum Volk, sondern sie redet ja immer nur noch zu den Märkten. Wie sind wir denn da hingekommen?
Naja, also wie wir da hingekommen sind, das lesen wir im Netz und jeden Tag in der Zeitung. Und selbst diese Lektüre finde ich ja schon mittlerweile ein Beweis des, sagen wir mal ganz vorsichtig, paradoxalen Systems. Ich kann es mal ganz privat oder persönlich nochmal beschreiben. Wir hatten ja schon mal so ein Gespräch, da haben wir ja schon mal, das war ja schon in der Krise. Also ich schreibe so etwas ja und recherchiere dann oder rede mit Leuten, das ist ja das Tolle, wenn man den Job hat, um sich selber etwas klar zu machen. Und die private oder persönliche Wahrnehmung war die, seit Ausbruch der Lehman-Krise und all der Folge, dass ich permanent mit Leuten zu tun hatte, die über ein System sprachen, mit der Selbstbewusstsein von Naturwissenschaftlern, das in Wahrheit nicht mehr funktionierte. Also so ein Vergleich wäre, man stelle sich vor, Fukushima wäre in die Luft gegangen und die Physiker hätten darüber gestritten, wie überhaupt Physik funktioniert. Ich würde sagen, das ist mal die Grundlage, die wir, auch wenn das bestritten wird, es gibt Ökonomen, die immer noch so tun, als sei alles beim Besten, können wir nicht übersehen, dass hier ein, in Anführungszeichen, wissenschaftliches Denken konterkariert worden ist durch die Krise.
Also diese Verzweiflung der Ökonomen darüber, dass sie eigentlich keine Theorie haben, was eigentlich passiert ist und demzufolge auch nicht mehr, was dann später passieren wird, steht ja in krassem Gegensatz zu dem Selbstbewusstsein, mit dem die Forderungen an die Politik stellen, also nach Bailouts und nach Austerity und was da alles so passieren muss. Und also gerade an diesem Austerity-Beispiel wurde ja neulich klar, wo so ein Student mal nachgerechnet hat, die wesentlichen Studien zu diesem Austerity-Ding und festgestellt hat, dass die alle einfach nicht stimmen.
Also dass die das halt ist einfach ein Excel-Fehler, eine falsche Formel in Excel eingetragen. Ja. Wobei das durchaus Kontinuität hat. Also wenn man sich anguckt, wie bei bisherigen Wirtschaftskrisen die Antwort war, war das jedes Mal so. Auch bei der Great Depression war das schon so. Auch unter Reagan war das so.
Die hatten auch keine
Ahnung. Die haben noch nie eine Antwort gehabt, die Wirtschaftler. Also ich finde inzwischen, ich habe neulich mit einem Typen mich unterhalten, der mir das nochmal erklärt hat, dass der Wirtschaftsnobelpreis ja auch nur so fake ist, weil der wird halt nicht von der Nobel...
Reichsbank.
Genau, die Reichsbank hat den ausgelobt, um die Wirtschaftswissenschaften auf eine Stufe mit den Naturwissenschaften zu heben. Und so ist das eigentlich generell, ja, mein Eindruck inzwischen, dass bei den Wirtschaftswissenschaftlern eigentlich da eher so die Dogmen vertreten werden, als dass da jemand tatsächlich sich um die Wahrheitsfindung bemüht.
Oder man kann sagen, und das ist ja etwas, was wir als Nicht-Ökonomen meistens gar nicht so mitbekommen, dass hier, ich würde die ja auch, tun wir ja auch nicht über einen Kamm alle scheren, aber die in Anführungszeichen Renegaten werden in der Wirtschaftswissenschaft ausgegrenzt wie in einem religiösen System des Mittelalters. Also das sind Leute, die, das geht ja auch über Schulbildung, wer kriegt Lehrstühle, wer publiziert wo, was, wie muss man publizieren. Das ist deshalb so ärgerlich, weil viele Wissenschaftssoziologen, Soziologen, Germanisten, wer auch immer, täuschen sich permanent. Nur es ist deshalb so ärgerlich, wenn es als positive Wissenschaft verkauft wird, die uns Handlungsanweisungen gibt oder wirkliche, Anführungszeichen, radikale Interpretationen oder triftige Interpretationen. Wir dürfen nicht vergessen, das war ja die Bemerkung, die Frank Rieger gerade machte. Wir sehen jetzt ja den Preis. Also der Preis ist jetzt vielleicht noch nicht, dass wir jetzt kein Geld mehr haben oder so, aber der Preis ist eben die öffentliche Kommunikation.
Naja, außer die in Zypern. Also das ist ja so weit weg nicht.
Das stimmt, ja. Das stimmt, aber ich würde es mal jetzt unter der Perspektive unserer, die Deutschen haben ja einen besonderen Blick auf die Krise, die sie noch im Augenblick wie ein Zuschauersport wahrnehmen. Aber dennoch wird ja schon ein Preis gezahlt. Also wir werden nachher noch über einen ökonomischen Preis reden, aber der erste ist ja wirklich der öffentlicher Kommunikation. Also die ganz einfache Frage, die sich, glaube ich, jeder stellen muss und vor allen Dingen auch Journalisten stellen müssen. Wenn Schäuble wie vor 4 Wochen oder 6 Wochen verkündet, die Eurokrise ist im Grunde vorbei, für wen ist das gesagt? Ist das gesagt für die Deutschen, für Europa, für die Bevölkerung, all dieser Staaten, für Wähler, für den Wahlkampf oder für Märkte? Was bedeutet das noch? Er selbst würde wahrscheinlich sagen, selbst wenn es nicht stimmt, ist es doch ein psychologisches Faktum, das als psychologisches Faktum wiederum eine Realität hat. Und das ist, glaube ich, die Situation, in der wir jetzt sind.
Das heißt, wir aus der Sicht von Herrn Schäuble sind wir also bei, das Bewusstsein bestimmt die Materie.
Ja, nicht nur aus, so lesen ja mittlerweile sehr viele Leute Märkte. Mhm. Und so hat der Roboter, der unlängst einen Flashcrash ausgelöst hat, ja auch Nachrichten gelesen. Also das war zwar eine angebliche Realität, dass bei Obama eine Bombe losgegangen sein soll.
Was über den gehackten Twitter-Account von AP gelaufen ist.
Aber der hat ja sofort sozusagen Schlussfolgerungen auf die gesamtkollektive Psyche gezogen. Also das ist ja nicht jetzt so überraschend. Die Frage ist nur, ob uns das in einer Demokratie mit all den Begleiterscheinungen, die das doch hatte, ich sage hier nur Bundesverfassungsgericht und so, ob nicht dieser Preis allmählich ein bisschen hoch wird, weil wir gar nicht mehr wissen, woran wir sind.
Also die Frage ist ja, diese Kommunikation der Politik mit den Märkten, die scheint ja gewissen Gesetzmäßigkeiten zu folgen. Und ihre Theorie ist ja, dass die sich in einem spieltheoretischen Game befinden.
Also eigentlich ist das keine Theorie, das kann man ja nachlesen. Und das ist ja auch der Punkt, warum es mich dann so interessierte. Ich kann doch nur feststellen, es wird nicht mehr, um es platt zu sagen, linear diskutiert, sondern es wird um die Ecke, 10-fach um die Ecke. Jetzt sagen viele Leute, das hat es immer gegeben. Wenn man aber dann sieht, dass beispielsweise die Bank of America, Merrill Lynch bei der Bank of America vor, ich glaube, 2 Jahren eine Analyse der Eurokrise abgeliefert hat, die ist öffentlich, in der die gesamte Eurokrise spieltheoretisch modelliert wird. Und das heißt, all das, von dem wir dauernd reden, wir machen das alles, weil wir Europa kooperativ irgendwann stärken wollen, das ist doch der Widerspruch, in dem wir gerade leben. Das wird nicht etwa nur negiert, das gibt's da gar nicht, sondern da wird einfach, das wird ganz platt gesagt, die Wall Street Journal hat es ja auch gehabt, auch mit Spieltheorie, gehen Sie vom Schlimmsten aus, jeder will, denkt nur an sich. Dann werden die einzelnen Staaten modelliert und dann wird gesagt, sagt uns ja das Nash-Equilibrium, es gibt eine Lösung, die wird von egoistischen Agenten sehr gerne benutzt, selbst wenn das Ergebnis nicht das optimale Ergebnis für alle ist, sondern doch für den einzelnen Spieler. Also der gibt dann was preis, was sozusagen für alle besser wäre, nämlich für das Kollektiv. Und darum sagen sie, gehen sie davon aus, dass Italien der Knackpunkt wird. Oder nehmen Sie William Blair, auch eine Investmentbank, die hat den Investoren richtig die Schritte erläutert, wie man mit Spieltheorie die Eurokrise verstehen kann. Und die lautet, die Unterschicht dieser Botschaft lautet immer, das ist ja das, vielleicht finden das ja Leute mittlerweile auch schon ganz normal, glaubt kein Wort von dem, was die Politiker sagen, glaubt nichts von dem, was ihr lest und hört. Im Hintergrund, wenn ihr da echt investieren wollt und Geschäfte machen wollt oder keine Verluste erleiden wollt, denkt einfach nur daran, jeder handelt nur egoistisch in seinem absoluten Interesse, um das mal verkürzt zu sagen. Und dann stellt sich ja die Frage, ob solche Deutungen, sage ich mal, nicht die Wirklichkeit auch wiederum verändern. Das ist eine der vielen Fragen, die wir zu stellen haben. Also es ist keine von aus dem Himmel geholte Theorie, die ich hier bemühe, sondern es ist State of the Art. Das ist eine der Interpretationen der Eurokrise, die auch sehr gut erklärt, wieso dann die Politiker wiederum so reden, wie sie reden. Sodass ich heute gar nicht mehr sicher wäre, ob zum Beispiel das, was wir das letzte Mal im Gespräch haben, dieser Kampf um das Plebiszit in Griechenland, ob das nicht auch schon wieder ein Spiel war. Also soweit ist es schon. Und es hat nichts mit Paranoia oder Verschwörungstheorie zu tun, sondern es ist ja nur die Beschreibung eines objektiv nicht mehr verständlichen Prozesses.
Vielleicht müssen wir mal ein bisschen die Grundlagen erläutern.
Genau, vielleicht sollten wir erstmal so ein bisschen die Grundlagen der Spieltheorie erklären. Und die wurden ja im Kalten Krieg gelegt. Einer der Mathematiker, die da grundlegende Arbeit geleistet haben, war der Herr Nash. Ich weiß nicht, einige werden wahrscheinlich diesen Film kennen, A Beautiful Mind, der ihn beschreibt. Und was man vielleicht auch eingangs dazu sagen muss, ist, dass der darüber wahnsinnig geworden ist. Und es halt nur eine ganze
Weile. Oder es schon war.
Oder es schon war, beziehungsweise dann auch eine ganze Weile gebraucht hat, bis er irgendwie als nicht mehr allzu wahnsinnig galt und wieder rausgelassen wurde. Und der.
Naja, die Art des Wahnsinns ist auch noch spannend, nicht? Der ist ja paranoide Wahnvorstellung hat er gehabt. Mhm. Das heißt, die Grundlagen seiner Theorie, dass alle aus Eigennutz handeln und ihn eigentlich belügen und was anderes wollen hintenrum, das ist ja genau Paranoia. Also, das ist schon, man könnte quasi hier eine Verbindung sehen an der Stelle. Soweit wollen wir jetzt nicht gehen, aber der Nash hat tatsächlich bahnbrechende Sachen.
Ich denke, wir können schon so weit gehen. Also lass uns mal den Kern des Nash-Equilibriums und der Spieltheorie erklären.
Ja, wir sagen erstmal Spieltheorie, was das überhaupt ist. Also Spieltheorie ist das wissenschaftliche Fundament der Frage, wie man sich damit beschäftigt, wie zum Beispiel ein Computer Schach spielen soll. Ja, also wenn der Computer, ich schreibe jetzt ein Programm und das soll Schach spielen gegen mich, das hat also einen Widersacher, dieses Spiel, und kämpft nicht nur, sagen wir mal, Tetris oder sowas gegen Zufallszahlengenerator oder sowas wie, was weiß ich, Sudoku lösen, wo es keinen Widersacher gibt, das gibt's auch, das ist aber nicht Spieltheorie, das ist die Entscheidungstheorie. Spieltheorie ist davon der Unterbereich, in dem es darum geht, dass man einen Widersacher hat und den modelliert man so, dass man sagt, der hält sich an die Regeln, aber es geht ihm darum zu gewinnen. Also der handelt aus Eigennutz, der möchte gern gewinnen und das nutze ich, um vorherzusagen, was er gleich tun wird. Das Nash-Equilibrium, da handelt es jetzt um ein spezielles Problem in der Spieltheorie. Ja, das erklärt du mal.
Genau, also das klassische Szenario der Spieltheorie ist das The Prisoner's Dilemma, was davon ausgeht, dass man hat zwei Gefangene und stellt die vor eine Situation, in der sie entweder nichts sagen können, gestehen können oder den anderen beschuldigen können. Und wenn beide nichts sagen, dann gehen beide einfach nach Hause. Also keiner von denen kommt in den Knast. Wenn einer den anderen beschuldigt, dann geht er selber raus. Und wenn beide sich gegenseitig beschuldigen, dann kriegen sie die Hälfte der Strafe. Das halt so, war so das klassische Setup.
Und ganz wichtig, sie können nicht miteinander reden.
Genau, also das klassische Prisoner's Dilemma, es findet halt einmal statt und sie können nicht miteinander kommunizieren. Und natürlich ist die mathematisch optimale Lösung, ist halt den Verrat zu wählen, also den anderen zu bezichtigen, entweder in der Hoffnung, dass der einen selbst nicht bezichtigt, dann geht man for free nach Hause, oder selbst wenn der andere einen bezichtigt, dann kriegt man eben nur die Hälfte vom Knast, als wenn man gesteht. So, und das ist halt so einer der simpelsten heruntergekochten Fälle davon. Und daraus resultiert eben die mathematische Einsicht, dass Egoismus, also nur an sich selbst zu denken und also nicht altruistisch zu handeln, indem man sagt, okay, ich vertraue gerade mal drauf, dass der andere mich nicht in die Pfanne hauen will und sage halt mal nichts oder beschuldige ihn halt nicht, dass das eine mathematisch schlechtere Lösung wäre, weil sie im Schnitt, wenn man das über viele Iterationen betrachtet, die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass man für länger in den Knast geht. Und darauf aufbauend gibt es dann halt diesen gesamten Zweig der Strategieentwicklung, die im Kalten Krieg quasi die Grundlage für Strategiebildung war und dementsprechend auch eine große Menge an Funding und Erweiterungen und Verzweigungen erfahren hat.
Wir sollten vielleicht sagen, das ist jetzt deswegen so wichtig gewesen, was der Nash gemacht hat, weil er den Sprung in, ich will nicht sagen die Realität, aber zumindest in ein Problem aus der Realität von der Mathematik aus geschafft hat. Er hat es geschafft, dass wir sagen können, mit mathematischen Mitteln können wir diese Situation bewerten.
Modellieren,
mhm. Ja, wir können sie modellieren und wir können, wenn wir in der Situation sind, sie bewerten und zu einem Ergebnis kommen. Das heißt, wir können jetzt uns unabhängig machen davon, dass irgendein Typ am Knopf sitzt und die Entscheidung trifft, sondern wir können das rationalisieren, wir können das so machen, dass wir da Regeln aufstellen und dass wir uns vorher überlegen, in welchem Fall wir was tun wollen und dass wir uns auch sicher sein können, wenn unser Modell korrekt ist natürlich, dass die Antwort auch tatsächlich die optimale ist an der Stelle. Also das war im Grunde der wesentliche Teil, warum das im Kalten Krieg angewendet wurde.
Vielleicht zwei Sätze zur Geschichte und dann auch gleich etwas, weil ja natürlich jetzt gleich der ein oder andere Hörer sofort rufen wird, Kooperation, kooperative Modelle gibt es auch und so weiter. Zunächst mal, was man sich gar nicht heute mehr vorstellen kann, ist, dass als das entstand ja eigentlich schon im Zweiten Weltkrieg in England, die Urgeschichte sozusagen. Als das so durchsickerte, das war ja hochgeheim, kann man sich den Enthusiasmus, die Begeisterung, die Teile der Öffentlichkeit, übrigens auch der Boulevardpresse in den 50er Jahren ergriff, gar nicht vorstellen. Man muss sich vorstellen, eines der ersten Bücher, die darüber, das Wichtigste vielleicht, die darüber erschienen ist, hatte im Untertitel Strategien für Poker, Business und Krieg. In einem sozusagen. Alles ist alles eins. Und dort wird berichtet, ich zitiere das ja, wie der den einen der Luftwaffenoffiziere, die sich damit befassen, also im Pentagon besucht, muss so gewesen sein, schätze ich jetzt mal 49, 50. Und der zu ihm sagt, und das war auch wirklich die Lesart, was wir hier machen, ist so wie das neue Manhattan-Projekt. Wir bauen eine neue Waffe. Wir sind sehr aufgeregt und glauben, es wird genauso wichtig wie das Manhattan-Projekt. Zeitsprung, 90er Jahre des 20. Jahrhunderts, als die Quants die Labors verlassen und die Physiker also und zur Wall Street gehen, zitiere ich auch, gibt es viele, viele Quellen dafür, sagen die, das ist unser neues Manhattan-Projekt, das ist genauso wichtig wie als zweites Manhattan-Projekt. 4, 5 Jahre später kommt Warren Buffett und spricht von Massenvernichtungswaffen auf Finanzmärkten. Das nur mal, um eine Kontinuitätskette auch nur der Metaphern zu sehen. Ein Hinweis zur Kooperation, weil das ja immer wieder kommt und das steht ja auch, das sagen wir ja auch alle. Die Spieltheorie hat, die ist ein interessantes, neben der historischen Entwicklung zu sehen, irgendwann kam ja dann tatsächlich Bewegung in die Weltmächte und tatsächlich sah man auch, dass das rein egoistische Modell Grenzen hatte. Diese Militärs setzten auch viel stärker auf Simulation als auf die Spieltheorie. Und dann kam eben die Idee, man kann das auch kooperativ modellieren. Berühmtes Beispiel Axelrod, der also, ist alles über Computer gelaufen, Computer gegeneinander antreten ließ und die hatten eine Prämisse. Erstens, am Anfang, beim ersten Schachzug ist der, also Spielzug, ist der Spieler kooperativ. Und danach handelt er nur noch nach Tit for Tat, also wie du mir, so ich dir. Und das zeigte sich, ah, das funktioniert. Das Problem ist nur, diese immer wieder erwähnten kooperativen Modelle funktionieren halt nur in Wiederholungsspielen und nicht in Einmalaktionen und auch nicht in anonymen Einmalaktionen, wie sie zum Beispiel automatisierte Finanzmärkte kennzeichnen.
Um es mal präzise zu formulieren, da gibt es halt dieses Modell, das ist ja noch ein Iterative Prisoner's Dilemma. Man wiederholt das Spiel mehrere Male und dann gibt es halt verschiedene Parameter, wenn sich die Softwareagenten erkennen können und sich erinnern können, wie der andere beim letzten Mal gehandelt hat, dann gibt es tatsächlich eine kooperative Lösung. Da hat Freeman Dyson hatte auch ein Papier letzten Mai publiziert.
Das kein Mensch versteht, wie ich höre, aber die dies annähernd verstehen, sagen, es sei genial, ja.
Es ist ziemlich gut. Also er hat halt tatsächlich einen Beweis dafür gefunden, dass im Iterative Prisoner's Dilemma, also in diesem wiederholten Spiel, tatsächlich eine kooperative Lösung die optimale Lösung ist.
Sein Sohn gab es mir kurz bevor es erschien und sagte, er vermutet, dafür gibt es bald den Nobelpreis. Schauen wir mal. Ja. Darf ich noch zu Fefes Bemerkung mit dem Schachspiel etwas sagen? Natürlich. Es geht ja hier um einen Versuch zu verstehen unsere Gegenwart. Ich glaube, selbst wenn es jetzt nicht wie 1 und 1 und 2 aufgeht, sind sehr wichtig zu sehen, mit welchen Metaphern wir operieren. Und warum es so wichtig ist, das hat man jetzt ja schon erkannt, wieso das natürlich erst eine Relevanz bekommt, wirklich in Finanzmärkten, die von Maschinen gesteuert werden, beziehungsweise wo die Menschen immer mehr verschwinden, die sich zum Teil seit Generationen kannten. Und das Spiel, das hat er ja, dieser Journalist, schon Ende der 40er Jahre richtig erkannt, Poker, ist natürlich ein anderes als Schach. Das ist, diese Leute erwähne ich, die in den 50er Jahren damit schon sich dazu äußerten, die Kultur des verdeckten Spiels. Bei Poker kenne ich die Karten des anderen nicht. Und das heißt, ich muss davon ausgehen, dass, da ich die Karten nicht kenne, der natürlich mir ständig falsche Signale sendet. Und dann sind wir auf der Ebene des Bluffs, auf der Ebene einer Kommunikation, die etwas völlig anderes suggeriert, um ihr Ziel zu erreichen. Und damit sind wir wieder bei der Eingangsfrage dieser Euro-Krise und der politischen Kommunikation heute, die, wie ich glaube, eine Kommunikation des Bluffs ist. Und diese Kultur des verdeckten Spieles, von denen einer sagte, ganz hellsichtig, in den 50er Jahren, wenn wir diese Kultur schaffen, werden wir irre psychische Probleme schaffen in einer Gesellschaft, weil nichts mehr das bedeutet, was es ist, weil die Leute ständig allem misstrauen müssen. Und partiell zumindest scheint das ja auch wahr geworden. Oder denken Sie an Solar Lottery, erschienen glaube ich 55, 56, wo ja schon eine Gesellschaft vorausgesehen
wird. Philip K. Dick.
Genau, Philip K. Dick.
Mhm. Das ist tatsächlich eines der, müssen wir noch in die Buchempfehlung tun, Philip K. Dick, Solar Lottery ist ein großartiges
schon,
Buch.
Schon unglaublich, wenn man es heute liest, ja.
Ja.
Da steht zum Beispiel auch drin, im Sinne dieser Risiko, die Gesellschaft konnte nur noch glauben, dass sie eine Gesellschaft ist, die Risiken ständig berechnen muss, weil sie mit ihnen nicht mehr umgehen konnte.
Und genau, da sind wir ja sozusagen an dem interessanten Punkt. Das heißt, wenn wir jetzt mal uns die Historie angucken, der Spieltheorie im Kalten Krieg, war es ja der Versuch, diesen Simulationen irgendeine Art von mathematisches Unterfutter zu geben. Also halt eine mathematische Annahme darüber treffen zu können, wie sich der Gegner bewegen wird. Und eines der am meisten übersehenen Details, gerade in der Strategie beim Kalten Krieg, ist ja, dass die Amerikaner waren ja Pokerspieler und die Russen Schachspieler. Und dementsprechend unterschiedlich sind auch die Strategien, während die Amerikaner häufig mit Bluff agiert haben oder mit dem Versuch, sich irgendwie durchzumogeln, haben die Russen ja, wie sie es im Schachspiel gewohnt sind, die sogenannten Junktims erfunden. Also dass sie völlig entgegengesetzte, völlig verlagerte Politikbereiche miteinander verknüpft haben. Also dass sie gesagt haben, so,
sehr interessant,
uns stören eure nuklearen Kurzstreckenraketen in der Türkei, also stellen wir euch mal welche in Kuba vor die Tür, völlig andere Ecke der Welt. Und am Ende, also wenn man sich anguckt, was das Outcome davon war, haben sie ja gewonnen. Mhm. Die Amerikaner haben ihre Raketen abgezogen am Ende der Kuba-Krise. Also es sieht ja immer so aus, als hätte Khrushchev die Kuba-Krise völlig versemmelt. Aber was irgendwie das strategische Outcome angeht, war das ein Gewinn für die Russen, weil sie halt einfach, die haben die Raketen an ihrer Südflanke wegbekommen. Und diese unterschiedliche Art des Herangehens, weil haben natürlich mit der Sozialisierung zu tun. Ne? Die Amerikaner spielen Poker, die Russen spielen Schach.
Vielleicht noch eine Buchempfehlung auch hier, die ich ja immer wieder, ein großartiger Denker, finde ich. Wenn man davon ausgeht, dass in den 50er, 60er, 70er Jahren eine Maschine gebaut wurde, und zwar nicht der Computer. Der Computer war dann kongenial dazu. Das war eine Maschine des Denkens, die zunächst strategische Bedeutung hat. Und unter der Zuhilfe, eindeutig von Ökonomen, Militärs an erster Stelle, dann muss man den, der das überhaupt alles auf den Begriff gebracht hat, erwähnen, Philipp Mirowski, Machine Dreams. Das ist eben einer dieser Ökonomen, der in seiner Branche sehr an den Rand gedrängt worden ist, von dem jetzt im Juni ein neues Buch kommt, auch zur Krise insgesamt, zu der Lehman-Krise. Und der hat es eben in den Gang in die Archive und so weiter unglaublich suggestiv nacherzählt. Viele haben das bestritten, viele haben sich dagegen gewehrt. Aber als dann später Bücher kamen, auch zur Spieltheorie, die auf ihm fußten, wurde doch klar, wie unglaublich relevant das ist.
Aber wir müssen, glaube ich, also das springen wir gerade so ein bisschen vor. Wir müssen, glaube ich, noch mal ein bisschen diese Geschichte erzählen, wie wir eigentlich vom Kalten Krieg zu den Börsen und den 90ern kamen. Also für mich wichtig ist halt nochmal auch zu verstehen, diese Geistesatmosphäre in den 50er und 60er Jahren, als die Spieltheorie tatsächlich zum Fundament der Politik wurde. Also sollten wir vielleicht nochmal ein bisschen dran erinnern, was da eigentlich alles passiert ist. Wo die Amerikaner, weil sie keinen strategischen Ausweg aus diesem gegenseitigen Festgefahrensein wussten.
Die Atombombe, das muss man auch nochmal erzählen, was das eigentlich war, die Atombombe. Wir kennen die, wir sind damit ja groß geworden.
Genau. Aber damals war die neu. Genau.
Ja, eine Waffe, die, wo immer, wenn einer noch eine hat, die anderen vernichten kann.
Ja. Dieses Prinzip der gegenseitigen Abschreckung damals war ja eine quasi nicht bewusste Erfindung, sondern die ist ja tatsächlich entstanden und dann wurden Strategien daraus entwickelt. Also man kam ja aus dem Zweiten Weltkrieg, also aus der Logik von nie wieder wollte man in einen Grabenkrieg verwickelt werden. Also wenn man sich so die Militärstrategie des Zweiten Weltkriegs anguckt, dann waren alle Seiten immer bestrebt, in Bewegung zu bleiben. Also niemand wollte wieder in diese festgefahrene Grabensituation des Ersten Weltkriegs, also insbesondere die deutschen Generäle nicht, aber auch die sowjetischen nicht. Alle wollten immer unbedingt einen Krieg der Bewegung haben, also einen, wo sie Optionen haben, wo sie sich bewegen können, wo sie ausweichen können und nicht in diesen endlosen Materialschlachten enden. Und plötzlich ist man aber auf der geostrategischen Ebene genau da wieder gelandet.
Es gab ja mehrere, wir verkürzen hier ja natürlich, klar, aber die erste Phase war ja wirklich die, die Atombombe ist neu und John von Neumann und andere, vor allen Dingen auch Hermann Kahn, waren ja durchaus der Meinung, ja jetzt ist die Antwort schnell, die Bombe auf die Sowjetunion werfen, dann sind wir wenigstens der Erste. Das war ungefähr die Phase der 50er Jahre. Da gibt es ja noch und noch, eben bis hin zu Dr. Seltsam. Ja, und Kahn geht da ja im thermonuklearen Krieg. Ist ja heute gar nicht mehr vorstellbar, dass er da ganze Säle füllte mit Reden darüber, dass es für Amerika dann zwar schon schlimm ist, wenn New York und Washington untergeht, aber es immer noch ganz viele andere Städte gibt, die dann übrig bleiben und so weiter.
Also Mao hat ja eine Zeit lang tatsächlich die Strategie gefahren zu sagen, wir sind die Einzigen, die von einem Atomkrieg profitieren können, weil wir sind halt genug. So, von uns ist noch die Hälfte übrig nach dem Atomkrieg, von den anderen nicht.
Und dann kam die zweite Phase, und das ist eben die, wo die Spieltheorie sehr relevant wurde. Die Militärs nahmen sie viel ernster damals als die Ökonomen. Und das war in der Tat dieses, okay, wir kommen da nicht mehr raus. Wie können wir jetzt rational mit den Russen, denen wir nicht glauben, oder die Russen, wie können wir mit denen umgehen? Und dann kommen sie auf diesen, was sie gerade sagen, Gleichgewicht des Schreckens. Immer die Unterstellung, nichts stimmt. Er hat aber auch kein Interesse, die eine Seite hat kein Interesse, selber unterzugehen. Das ging ja ganz real. Das ging um die Frage, welche SS-20 man wohin stellt. Das wurde ja richtig mathematisch modelliert. Und bei der Frage dieses, ihr könnt kein Interesse haben, uns zu vernichten, weil ihr dann selber untergeht, will ich jetzt nur mal einen kleinen Hinweis nur geben. Das ist einen dann schon wundert, wenn man in den Lehmann-Papieren liest, wir haben es ja alle erlebt, uns kann gar nichts passieren, weil wenn wir untergehen, reißen wir das ganze System mit in den Abgrund. Also dieses Prinzip hochaufgerüsteter Systeme, die so systemrelevant sind, darum eben auch die Begriffe Kernschmelze und all das, was wir da gehört haben, dass sie den Untergang der anderen Seite, in Anführungszeichen, der Zivilgesellschaft, was auch immer bedingt, haben wir, wie ich finde, eben auch seit der Lehman-Krise erlebt.
Die spannende Frage ist ja, diese Rückschau auf den Kalten Krieg, die verklärt sich ja zunehmend. Wenn man so zurückguckt, dann...
Darf ich noch kurz eine andere Kontinuität erwähnen, die ich an der Stelle wichtig finde? Und zwar gab es ja im Kalten Krieg auch Sperrverträge, dass man keine neuen Atomwaffentests durchführt. Und unter anderem gab es eben einen Vertrag, in dem drin stand, dass es jede Seite wurde zugestanden, eine Raketenabwehr zu haben für ihre Hauptstadt und für einen anderen Punkt, wenn ich mich recht entsinne.
Für einen Missile Field, ja.
Für einen, also damit sie noch eine Rückschlagsfähigkeit aufrechterhalten können zur Drohung und ansonsten aber keine. Und dann kommt Reagan und sagt, wir bauen jetzt aber SDI.
Ja.
Und er wusste natürlich, dass es nicht geht. Der hat ja keine blöden Berater gehabt. Der selbst war vielleicht nicht der Hellste, aber das war an der Stelle, muss ihm das völlig klar gewesen sein, dass es nicht realistisch ist. Aber darum ging es nicht. Der hat die Regeln absichtlich verletzt, um sich dadurch im Spiel einen Vorteil zu verschaffen. Und diese Einsicht haben wir jetzt auch bei den systemrelevanten Banken, die irgendwann sagen, es lohnt sich aus meiner Sicht, Profit daraus zu schlagen, dass ich gegen das System spiele. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand wie Lehman kommt und gegen die Hypotheken wettet, die sie selbst verkauft haben, ja, weil sie wissen, dass die nichts wert sind, aber sie verscheuern sie auf der einen Seite an Kunden und sagen denen nochmal, das sind tolle Hypotheken. Auf der anderen Seite wetten sie aber darauf, dass die Preise runtergehen werden davon. Das macht ja rational keinen Sinn, bis man eben sich überlegt, dass das im Kalten Krieg genauso lief. Dass die irgendwann gesehen haben, die ultimative Vernichtungswaffe, die wir hier haben, die können wir eigentlich gar nicht einsetzen. Das heißt, die ultimative Drohung, die wir geglaubt haben zu haben, haben wir gar nicht. Im Grunde haben wir überhaupt, haben nichts, mit dem wir drohen können. Und auf der Gegenseite sieht es genauso aus. Die können uns auch nicht angreifen, weil sie wissen, dass wir sonst zurückvernichten. Und diese Idee, dass ich mich gegen das System, was mich selbst nährt und am Leben hält, wenden kann, um daraus kurzfristigen Profit zu ziehen, weil das System auch andere am Leben erhält und die schon dafür sorgen werden, dass das System lebt. Das finde ich eine großartige Kontinuität zwischen dem Kalten Krieg und den Banken.
Reagan Star Wars, da hat Paul Edwards sehr toll in seinem Buch Closed Worlds geschrieben, hätte, wie Fefe gerade sagt, nie funktioniert. Und das ist doch besonders interessant. Wir gehen ja im Kalten Krieg in eine Phase der totalen Virtualisierung. Auch die Atombombe ist letztlich virtuell, denn sie wird ja nicht zum Glück nicht eingesetzt.
Und auch nicht getestet.
Ja.
Sie wird nur simuliert. Genau,
sie wird nur simuliert. Das heißt, und dieses Virtuelle, da gehen die Meinungen auseinander, wie sehr Star Wars den Untergang des Wetter nun beschleunigt hat. Ich empfehle nur mal, rein nur sprachlich, die Metaphorik bei dem Raketenschutzschirm von Reagan zu vergleichen mit der Metaphorik beim Rettungsschutzschirm ESM. Und da ist genau das gleiche Virtuelle, eine Annahme, es hat ja nie, wir wissen ja, wenn es wirklich ernst würde, würde das ja nicht funktionieren, das Geld ist eben, gibt es ja gar nicht, ja, aber diese Systeme gab es auch nicht. Ich finde, es kann man kann doch gar nicht übersehen, und ich glaube, das ist ein Phänomen dieser Virtualisierung, in der wir uns befinden, die Identitäten zwischen diesen beiden Vorgängen, also dem Kalten Krieg auf der einen Seite und einem jetzt ständig, das erleben wir ja jeden Tag, lesen wir das doch in den Nachrichten, es ist ständig Chicken Game, es ist ständig zwei Autos rasen aufeinander zu, wer weicht als Erster aus, es ist ständig dieses an der Mauer stehen und einer hat diese Europa bricht auseinander, scheitert der Euro, there's no alternative, sind ja alles die Sätze, die wir gehört haben. Und jetzt kommt eben in dieser Krise die Idee, die ja auch erstmal funktioniert hat, eines Rettungsschirms gegen diese thermonuklearen Angriffe aus der Finanzwelt.
Wobei, da kann man auch dagegen halten, dass das Geld, was wir haben, eh schon immer virtuell war. Insofern ist das der Rettungsschirm, wenn es virtuell ist, finde ich jetzt keinen großen Schritt mehr.
Naja, doch, ich finde den schon interessant aus dem einfachen Grunde.
Die Rhetorik ist hochspannend.
Genau, das halt eben, ich meine, SDI war ja nicht wirkungslos.
Ja, genau das,
also das ist es ja.
Genau, also SDI war ja, also die haben ja, also zum einen haben die ja Milliarden und Abermilliarden da reingeheizt in die Forschung. Und zum anderen haben die Auswirkungen, dass die Sowjetunion wusste, sie können da einfach nicht mehr mithalten. Also dass es halt einfach nicht mehr geht. Da gab es so einen kurzen Moment, der ist mittlerweile fast vergessen, wo die sozialistischen Länder, also insbesondere Sowjetunion und die DDR, an asymmetrischen Antworten auf SDI gearbeitet haben. Also die haben dann halt zum Beispiel solche Sachen sich überlegt, wie einen Orbit zu verseuchen, indem man mit einer relativ großen Rakete eine relativ kleine Payload in dem Orbit, also der normalen Rotationsrichtung des Orbits entgegengesetzten Orbit schießt und die aus kleinen Keramikteilen bestehen lässt, die da halt einfach als Wolke lang fliegen und diesen gesamten Orbit abräumen. So, also sozusagen so eine Strategie des verbrannten Orbits quasi.
Die Chinesen haben das ja mal kurz angetestet.
Um die entsprechenden SDI-Waffen da abzuräumen. Und das haben die nie gebaut und auch nie wirklich getestet, sondern die haben halt einfach nur laut darüber geredet. Und zwar richtig in der Presse so, also so mit so, übrigens, dann würden
ja,
wir
ja das mal hier ja
so.
Dazu. Ne?
Genau, also diese Kommunikationsstrategien sind ja auch vollständig vergleichbar. Ne? Also dass die Banken halt gesagt haben, so naja, wenn ihr uns so doll reguliert, dann weichen wir halt in die Darkpools aus.
Ja, genau. Ne? Ja, oder ich habe das ja nur mal aus der FAZ und ich glaube, der Neuen Zürcher hat zusammengefasst, die Rhetorik bei diesen Gipfeln, da wird von Abwurfzonen gesprochen, da werden diese gesamten, das habe ich ja zitiert, da wird die gesamte Metaphorologie benutzt und bis in die Details, zum Beispiel, wenn so eine Sitzung zu Ende ist, ist alles entscheidend, welche Regierung, also da gibt es dann 20 Pressekonferenzen zum Beispiel, ja, der Staaten. Welcher Regierungschef ist als erster vor der Presse? Und das haben wir jetzt ja mehrfach erlebt, das sind ja auch wieder diese Spiele. Die Spiele sind ja nicht nur zwischen Finanzmärkten und, sondern sie haben zu einem insgesamt, ich würde ja sagen, Durchseuchung dieses Systems geführt, mit solchen Motiven, sodass wenn Frau Merkel etwas schneller ist als früher Sarkozy, ist das schon ein, jetzt muss er wieder dagegen halten und so weiter, sagen, ich habe mich durchgesetzt, nein, die haben sich durchgesetzt. Ich frage Sie, woran erinnert uns das? Denken Sie einfach an diese Diplomatie in Anführungszeichen. Wir sind jetzt schon in einem Diplomat der Kalten Krieges. Wir sind in einem diplomatischen Verhältnis zu unserer eigenen Öffentlichkeit politisch. Das habe ich jedenfalls so noch nicht erlebt. Und man wirft dann, man übertreibe mit den Metaphern, nein, die sind nur genommen. Ich habe das Wort Monster nicht erfunden. Ist nun der Herr Köhler ein Verrückter? Nein. Er ist ein Sparkassenchef gewesen. Er war einer der mächtigsten Ökonomen der Welt und Bundespräsident und ist dann zurückgetreten und er sagt Monster. Also das sind ja nicht wir, die das sagen, die das dann auf diese Begriffe bringen.
Interessant daran ist natürlich dann noch, dass diese Indirektheit der Kommunikation, also dieses Sending a Message, ne? Ja. Also die kommt ja eigentlich auch aus dem Kalten Krieg.
Total.
Ne? Also insbesondere halt bei diesen ganzen Stellvertreterkriegen, angefangen von Korea und Vietnam bis hin dann zu den afrikanischen und lateinamerikanischen Auseinandersetzungen zwischen den Großmächten, die ja Proxykriege waren. Und die immer als so ein, ja, uns geht es ja eigentlich gar nicht um das, was da eigentlich passiert in dem Land. Also gut, okay, Rollback des Kommunismus hin und her. Sondern es geht darum, dass man nicht schwach aussieht. Also dass man halt stark aufgestellt aussieht. Und aber klar ist, es gibt eine Obergrenze in dem Spiel.
Na, das hat auch erst Afghanistan etabliert, oder? Dass es eine Obergrenze gab.
Nein.
Wieso? Da haben die doch nachgebuttert, bis sie nicht mehr konnten.
In Afghanistan war der Punkt, wo sie ihnen die Obergrenze egal war. Also Afghanistan war der Punkt, wo allen klar war, was sie da tun und es auch ihnen dann irgendwann egal war, dass sie da das Dingers und was nur reingebuttert haben.
Nee, ich meine jetzt aus Sicht der Russen. Die Russen haben einfach.
Also aus Sicht der Russen war tatsächlich Afghanistan, aber gut, aus Sicht der Russen war Afghanistan ihr Hinterhof. Also es war halt irgendwie quasi. Konnte man
ignorieren,
ja. Ja. Also Afghanistan war natürlich auch sowohl strategisch als auch alles mögliche andere einer der größten Fehler, den die Sowjetunion je gemacht hat. Aber diese Logik dieser Proxy-Kommunikation, die fängt ja, also wenn wir jetzt mal so zurückgucken an den Finanzmärkten, dann ist die ja mit diesem Greenspan-Watching.
Mhm. Ne? Daran habe ich auch gerade gedacht.
Genau, wie?
Da gab es nämlich diesen Indikator zum Beispiel, ob er den Koffer in der linken oder der rechten Hand hält und daraus haben dann irgendwelche, ohne Mittelalter hatte man Leute, die Knochen von Hühnchen hochwerfen und dann wie sie fallen und daraus irgendwelche Rückschlüsse zogen und sowas gibt es auch in Finanzmärkten, na klar. Da wird dann gesagt, ja, heute hat er einen sehr forschen Schritt drauf, das heißt, es geht nach oben mit den Märkten.
Die Dicke seines Aktenkoffers.
Ja. Genau. Also groteske Indikatoren und genau wie heute. Ja, im Grunde weiß keiner wirklich, Was und da passiert und deswegen macht man so.
Jetzt sagt natürlich sofort der nüchterne Zuhörer oder der Mensch, sowas hat es immer gegeben. Und ich glaube, dass das eben das ist, womit wir uns fälschlicherweise beruhigen. Es hat es arbiträr immer gegeben. Also aber in einer modernen Demokratie, auch mit ihren Kommunikationsmöglichkeiten, wirkt es, um das Wort von Ackermann zu verwenden, mittlerweile systemisch. Es war ja sogar so, und das frage ich mich oft, wenn ich jetzt lese in Zeitungen und so, jetzt gibt's wieder die Expertise und die Expertise. Es war ja sogar so, dass, das hat Bob Aumann erzählt, einer der wichtigsten Spieltheoretiker, Nobelpreisträger, vielleicht der wichtigste, einer der wichtigsten überhaupt, der hat gesagt, wir haben zum Teil sogar, um Leute in die Irre zu führen, wissenschaftliche Veröffentlichungen gemacht. Wir haben also Bluffs, unsere Expertisen waren zum Teil Bluff, damit die Russen denken, dass wir denken, dass sie denken und so weiter. Also in dieses Spiel des Hineinversetzens in die Erwartung eines anderen, der zu viel, der wiederum eine Erwartung über einen selber hat. Also dieses, das erinnert mich in seiner auch Verrücktheit, die es hat, an die Spiele, die wir heute, wenn wir die Zeitung aufschlagen oder auf eine Website gehen, sofort haben, wenn wir uns in das Innere des Gehirns von Angela Merkel und der dänischen Regierung oder wem auch immer, oder eines Bankers oder wem auch immer hineinversetzen. Also es scheint mir, auch endlich an der Zeit zu sein, das nicht nur für etwas zu halten, oh, jetzt haben wir mal so eine Krise und jetzt sind wir alle mal so ein bisschen durcheinander, sondern zu sehen, dass da eine Systematik dahinter ist. Und wenn Greenspan, was ich ja nicht oft genug zitieren kann, wenn man mich attackiert von Seiten der Ökonomen und das halt übertreibt und so, sage ich, wie habt ihr über Greenspan geredet? Das ist Frage 1 und Frage 2 ist, und der gleiche, über den ihr so geredet habt, hat vor dem amerikanischen Kongress, ich habe das schon mal gesagt, diese für mich zwei Sätze gesagt, die für mich relevant sind. Das erste, in diesem unglaublichen Gespräch mit dem Senator Waxman, den Demokraten, ich habe einen Fehler entdeckt. Darauf fragt er ihn, was? Sie haben einen Fehler in der Wirklichkeit entdeckt? Nein, ich habe einen Fehler in der Theorie entdeckt. Wir haben Computer-Nobelpreisträgern vertraut und es stimmte nicht. Und der zweite Satz war der, das gesamte wissenschaftliche Denkgebäude ist zusammengebrochen. So, und wenn man weiß, wo Greenspan herkommt, muss man so etwas, glaube ich, schon. Wir sind ja noch in der Phase der Beschreibung. Wird das ein späterer Historiker, kann daran ja nicht vorbeigehen. Wir können jetzt alle noch tausendmal so tun, dass jeder weiß, was er tut. Ich frage mich, ob die Systeme wie bei dem Billy Wilder-Film Dr. Seltsam nicht schon so sind, dass selbst die Beteiligten schon gar nicht mehr wissen, was sie glauben sollen und was nicht.
Also den Eindruck habe ich in der Wirtschaft schon länger, ehrlich gesagt. Nee, da gibt es halt so verschiedene Fraktionen mit ihren jeweiligen Dogmen. Und dass der Greenspan sich vor den Senat stellt und sagt, ja, wir haben halt den Nobelpreisträgern vertraut, da komme ich doch wieder zurück auf den Anfang.
Und die Computer.
Naja, klar, gut, aber die Computer, das ist ja das Schöne, Computer tun ja genau das, was man ihnen sagt, was sie tun sollen. So auch bei diesem Flashcrash, den sie da vorhin erwähnt haben, das ist ja alles komplett vorhersagbar. Also Computern die Schuld in die Schuhe zu schieben, finde ich immer völlig absurd. Weil die haben wir dahingestellt und ihnen gesagt, ja, was sie tun sollen. Aber wenn der Greenspan sich jetzt vor den Senat stellt und sagt, ja, wir haben halt den Nobelpreisträgern vertraut, die hat er sich doch ausgesucht, welchen Nobelpreisträgern er vertrauen soll. Es gab natürlich auch die Gegenthese, aber selbstverständlich gab es die damals auch öffentlich. Also das war nicht irgendwie, da hätte man nicht mal nachsuchen müssen, sondern die stand in der Zeitung und so, das stimmt alles nicht. Aber er hat sich halt ausgesucht, wem er vertrauen will und hat dann versucht, jetzt das zu deflektieren und zu sagen, das war aber nicht meine Schuld, sondern ich hab nur Befehle befolgt.
Unterstützt von der Politik, die da genau das gleiche Spiel mitspielt.
Die wollen auch alle ihren Hals aus der Schlinge ziehen.
Nee, ich meine, worum es ja am Ende geht, ist ja die Frage des Versuchs mit solchen Modellen und Vorhersagen und auch ökonomischen Theorien, sowas wie Gewissheit zu erlangen, also Planbarkeit zu erlangen. Und natürlich irgendwie daraus Profit zu schlagen. Und interessanterweise hat uns aber dieser Versuch, dahin zu kommen, eigentlich ins genaue Gegenteil gebracht. Was sie nämlich gesagt haben, dieses Ich weiß, dass du weißt, dass ich weiß, dass du weißt, ist ja genau James Jesus Angleton, der CIA-Chef, der verrückt geworden ist. Und der sprach halt von der Wilderness of Mirrors, also der Wildnis aus Spiegeln. Also ein Spiegelkabinett quasi, wo man, wenn man drin ist, nicht mehr weiß, ob man jetzt irgendwie seine eigenen Gedanken im Spiegel sieht oder die des Gegners oder die Reflexion und Verzerrung und es eigentlich keine Wahrheiten mehr gibt. Und der Angleton ist halt darüber verrückt geworden, dass er davon überzeugt war, dass es einen extrem hochrangigen sowjetischen Spion im CIA gibt und hat da halt irgendwie endlose Hetzjagden veranstaltet und irgendwann zwischendurch kam er auf die Idee, dass er selber möglicherweise der sowjetische Spion sein könnte. Und diese Wilderness of the Mirrors ist aber genau das, was wir ja jetzt an den Börsen sehen. Ne, also die, warum gab es denn diesen Flash Crash? So ein schönes Beispiel, da kommen wir bestimmt nochmal drauf zurück. Basierend auf diesem falschen, also gehackten Tweet bei AP. Der Grund ist, dass die Folgerung, warum irgendwas passiert, also warum bewegt sich dieser und jener Indikator hoch oder runter, ist nicht mehr von Logik getrieben, sondern nur noch von dem Versuch, mit maschinellen Mitteln Korrelationen zu finden.
Genau. Aber das war noch nie.
Doch, doch. Also,
das war doch nie irgendwie, also das halte ich für ein Gerücht, dass die Märkte irgendwann mal.
Doch. Also die,
erzähl mal.
Also die orthodoxe Ökonomie, bevor es maschinellen Handel gab, also bevor es die Möglichkeit gab, dass du beliebige Indikatoren mit beliebigen Dingen in historischen Daten korrelieren kannst, das, was die Quants gerade tun, war die traditionelle Ökonomie hat immer versucht, einen Grund zu finden, eine Logik zu finden, zu sagen, wenn sich diese fundamentalen Indikatoren nach oben oder unten bewegen, dann, was weiß ich, wenn mehr Stahl verkauft und mehr Kohle verkauft wird, dann so, ne? Also halt quasi sozusagen eine, also logische Zusammenhänge zu finden, aus denen man sozusagen ableiten kann, wie sich die Zukunft bewegen wird. Und dann gab es immer noch allerhand Erklärungen, warum das jetzt gerade mal nicht geklappt hat, weil irgendwie noch dieser Indikator dazwischen kam. Das hörte dann so ein bisschen auf, als die Charttechniker ankamen.
Die das ist alles ein Bullshit. Kein Wort von diesem.
Genau. Also die, die Charttechniker, muss irgendwie für die, die sich nicht mehr so erinnern können.
Das ist so, das also, ist wie
Moment, lass mich Bob kurz, Ross, lass mich, Moment, ich muss
ich
kurz,
ich muss es
kurz, Moment, lass mich doch mal kurz erklären, was die Charttechniker gemacht haben. Einfach nur, damit wir der Unterhaltung hörbar. Oh, und Mann. Zwar, die Charttechniker sind Leute, die auf die Kurven von Indizes, also von Aktienkursen oder Währungskursen oder was auch immer gucken und dann musste in den Kurven sehen und sagen, okay, also hier gibt es eine wichtige Unterstützungslinie bei sowieso. Ihr erinnert euch noch dunkel?
Völlig aus den Haaren also, gezogen.
Da gibt es dann so Kurven, also die halt, die sich da zurechtgerechnet haben, die lustigerweise am Anfang irgendwann sogar mal stimmten.
Ja, wenn es alle glauben sollen.
So. Nein, Moment. Die funktionierten tatsächlich so lange, diese Kurven, also dass es tatsächlich Abhängigkeiten gab, wo die es für sich behalten haben. Also wo niemand wusste, dass ich
das sehr interessant. Also wenn's wie jetzt bei ist, der Black-Scholes-Formel
ja, war genauso. Genau so. Und jeder einzelne dieser Erkenntnisse oder Pseudo-Erkenntnisse aus diesen Chart-Analyse oder auch diesen Korrelationen von Indikatoren, die funktionierte genau so lange, bis alle davon wussten.
Na, ne? Das halte ich ja für eine steile These, ehrlich gesagt.
Naja, zumindest so ungefähr, über den Daumen.
Das ist übrigens für die berühmte Black-Scholes-Formel,
genau.
Mit der da ist es nachgewiesen. Mhm. Das war ein System, das funktionierte halt nur, also Vorhersage von künftigen Preisentwicklungen, funktionierte ja am Anfang wunderbar, sodass die ja Nobelpreis mit dem Nobelpreis in der Hand auch ihren eigenen Fonds gründeten. Aber es funktionierte eben in dem Moment nicht mehr, wie immer in solchen Systemen, wo dann die Gruppe derjenigen, die das System so benutzten, eben zu groß war und die kritische Masse erreicht wurde, weil dadurch dieser Faktor weg war, dieser Happy Few, die Analytik hatten.
Na, nicht nur das. Das ist ein üblicher Fehler in der Softwareentwicklung und in der Informatik generell, dass eben Algorithmen mit der Prämisse gemacht werden, dass man davon ausgeht, dass alle Teilnehmer gutwillig sind. Ja, weil alle wollen die Software
benutzen. Oder sich so verhalten wie vorher.
Genau, oder sich weiterhin so verhalten wie bisher. Genau. Und das kann man eben nicht sagen. In dem Moment, wo man sowas veröffentlicht und wo damit Geld gemacht werden kann, wird es Leute geben, die sich da als Antagonisten etablieren und gegen das System spielen, um es kaputt zu machen, weil man damit Profit machen kann.
Oder es halt benutzen und dadurch halt für überproportionale Verstärkung sorgen.
Ich will dir noch kurz eine Anekdote erzählen, weil ich hier gerade ein Buch lese, das heißt Thinking Fast and Slow von Daniel Kahneman, und der hat sich genau dieses Ding, dass wir uns bei den Börsenindikatoren Sachen aussuchen, hat er sich mal angeguckt und hat an dem Tag als, was war das jetzt, die Bananenverhaftung oder eine von diesen Geschichten, irgend so ein Event oder dieser Damm gefunden oder irgendwie so eine Nummer war das. Da gingen die Märkte erst nach unten und weil die Botschaft des Tages, die Nachricht des Tages war aber Bin Laden gefasst. Deswegen waren alle Erklärungen im Börsenfernsehen über irgendeine Bewegung am Aktienmarkt, waren alle, naja, das ist wegen Bin Laden und der Markt glaubt jetzt. Mhm. Und dann ging es wieder nach oben und dann war es auch Bin Laden. Also das heißt, diese Idee, dass wir da jetzt eine Erklärung für haben, das ist alles reine Psychologie. Das gibt keine wirklichen Erklärungen. Wir haben auch nie wirklich einen Beweis dafür, dass wir irgendwas erklären können, sondern wir haben irgendwann eine Geschichte. Und wenn die Geschichte so halbwegs in sich stimmig klingt, dann sind wir auch gewillt, die zu glauben. Und so funktioniert das an den Börsen im Fernsehen, wenn die erklären, warum gerade der Kurs von irgendwas so runtergegangen ist. Das ist alles Kaffeesatzleserei.
Ich würde gerne, was Frank Rieger sagte, ein Stück nur weiterdrehen, weil das ist der Unterschied zwischen Korrelation auf der einen Seite und Ursachen. wenn man sich anschaut, wie jetzt, das ist ein Auszug in Foreign Affairs über Big Data, die sind da sehr positiv und affirmativ. Wir müssen darüber nachdenken, glaube ich, dass wir in eine Gesellschaft hineingehen allmählich, in der tatsächlich die Frage nach den Ursachen, also auch der Gedanke, dass es eine Ursache gibt und die man mit der Analyse und mit dem Kopf und so weiter erreichen kann, sei es menschliches Verhalten, immer mehr in den Hintergrund gedrückt wird und stattdessen die Korrelation wichtig wird. Und die Korrelation, die einfach nur sagt, da besteht bei den und den Auffälligkeiten das Risiko, dass diese Aktie oder dieser Mensch oder was auch immer, dass wir also uns entfernen von der ja fast aufklärerischen Attitüde, es gibt für etwas eine Ursache, es gibt, die kann man aufklären, über die muss man auch nachdenken, wie sie entstanden ist. Das nur so als.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also genau diese Verwechslung von Korrelation und Kausation, also von
Kausalität.
Kausalität, Entschuldigung. Die Frage, gibt es denn tatsächlich eine Ursache und eine Wirkung oder sieht es nur so aus? Die wird ja immer mehr dahingehend beantwortet, dass man sagt, eigentlich ist es auch egal.
Ne, genau, können wir nicht beantworten.
Nee, Moment.
Wissen wir nicht, denn wir wissen es deswegen nicht, weil wir auch die Korrelation nicht selber gefunden haben, sondern die hat diese Software gefunden.
Genau.
Das heißt, wir können überhaupt nicht mehr nachvollziehen, was da eigentlich genau korreliert. Das kann auch ein Artefakt von unserer Datenerhebung sein. Aber das wissen wir alles nicht, weil das nämlich unsere Software gesehen hat. Und wir können das zwar bestätigen, wenn wir uns diese Kurven ansehen, dann sehen wir, ja, da gibt es eine Korrelation. Aber was jetzt was auslöst,
genau.
Die Frage, auf die haben wir auch gar nicht optimiert, weil uns das für unsere Modelle egal ist.
Und jetzt sage ich voraus, die nächste große Wende wird sein, dass wir jetzt überall lesen werden, wird aus Amerika stark kommen. Wir müssen lernen, aber das ist ganz anders gemeint, mit Unsicherheiten zu leben. Klingt ja erstmal gut. Damit ist aber gemeint, so meine Prognose, dass wir sagen werden, die und die Korrelation sagen mir bei dem und Menschen das und das Risiko voraus. Ich kann dessen nicht ganz sicher sein. Aber, und da kommen immer sehr positive Beispiele, wenn es reicht, dass ich den von der Trunksucht abhalte, in die es, so jetzt sind ja reale Beispiele, die ich soziodemografisch oder wenn ich ihn von einem Verbrechen abhalte, Polizei von Los Angeles und so weiter. Das wird eine ganz große Sache sein. Wir werden bekommen, das klingt erst super, wir müssen uns mal wieder bekennen zur Unsicherheit des Lebens. Gemeint ist damit aber, dass man, glaube ich, in diese neue Phase geht über Korrelationen, die man das Risiko einzugehen, es könnte sein, wenn die Krankenkasse bei dem das und das voraussieht, dass es bei dem gar nicht dazu kommt. Aber das können wir eingehen, weil die Chance, dass wir jemandem helfen, in Anführungszeichen viel größer ist.
Das heißt, ich will das operative Wort an der Stelle finde ich einpreisen. Das ist nämlich das Wort, was ich großartig finde und mich jedes Mal freue, wenn es im Fernsehen kommt.
Absolut.
Das hat der Markt schon eingepreist.
Und das wird auf die soziale Welt übertragen.
Das ist auch jetzt ja schon das, so. Ja. Und auch diese Idee von wegen, wir wissen nicht, ob das passieren wird oder nicht, das haben wir auch schon länger in der Medizin bei Krebsvorsorge. Da hat man nämlich auch so Indikatoren und sagt, naja, das ist wahrscheinlich, dass der Prostatakrebs kriegt oder so wahrscheinlich ja als was weiß ich. Diese Genforschung in Amerika, dass man seine Gendaten irgendwo hinschickt und dann irgendwie $100 zahlt. Oder also der, ich weiß jetzt nicht, was es tatsächlich kostet, aber relativ günstig. Und dann machen die einem dann nur Analyse und sagen einem, du hast eine erblich bedingte höhere Wahrscheinlichkeit für bla bla. Und dann macht man eine Krebsuntersuchung, das gibt's jetzt schon. Ja, aber
klar,
das Ergebnis ist spannenderweise nicht eindeutig positiv, im Gegenteil. Sondern es gibt jetzt viel mehr Hysterie und die Leute lassen sich irgendwelche Sachen rausoperieren.
Ich
und unterm Strich geht der Krebs aber nicht zurück.
Das hat ja der Gigerenzer in Sachen Prostata nachgewiesen, aber ich frage mich, was heißt das für Soziale? Also bei den Sachen, die zum Beispiel soziale Prognosen abgeben, natürlich auch kriminelle Prognosen, das wird sowieso kommen. Ein Hinweis noch, weil wir von der Spieltheorie ja ausgingen. Auch hier gibt es viele Irrtümer, also auch bei Leuten, die da über mich sich äußerten. Man kann, und ich warte auf das Gegenbeispiel, dann bin ich gerne bereit, sofort mich zu korrigieren, aber ich habe mit vielen geredet, die diese Systeme konstruieren, bauen, auch an Börsen bauen, auch an der Wall Street bauen. Auf der Ebene der Transaktion, wie sie heute und vielleicht die Zukunft abbildet, der Einmalaktion, der anonymen Einmalinteraktion, ist es unmöglich, sie anders zu modellieren als durch den sogenannten egoistischen Agenten. Es gibt, die kooperativen Modelle spielen dort keine Rolle. Und ich erwähne das nur deshalb, weil ja im Hintergrund unseres Gespräches und für mich jedenfalls immer wieder die Frage steht, wie kann es sein, und ich glaube, dass wir mittlerweile in dem Zustand sind, dass wir hier sehenden Auges in einem Europa leben, wo wir ständig Das ist doch wie das Bild dieser Krise. Ständig von Kooperation, das ist ja die Idee des Ganzen, Europa, und wir es gleichzeitig in die Luft fliegen lassen. Also dieser Widerspruch, dass im Grunde ein egoistischer Agent im Inneren arbeitet, wir alle noch immer glauben, das Endziel ist aber eine große, wunderbare europäische Kooperation. Wir erleben jetzt, dass genau das Gegenteil eintritt. Und da, glaube ich, gibt es eine Linie, die von dem ganz kleinen, programmierten, sehr dummen Zero-Intelligence-haften Agenten beginnt und die geht bis zur europäischen Politik.
Aber der, was mir da gerade auffällt, ist, dass ja der Kern der momentanen deutschen europäischen Finanzpolitik, nämlich diese Austerity-Nummer, ist ja genau das, nämlich dass wir nicht mehr eine Wahrheit als Kern oder eine Erkenntnis, eine logische Einsicht, eine Folgerung als Kern der Politik haben, sondern nur noch eine statistische Korrelation, die sich als falsch herausstellte, nämlich dass Staaten, die halt eine Verschuldung haben, die über einem bestimmten Punkt liegt, dass die sowieso in eine Krise stürzen und dass es deswegen umso wichtiger ist, die Verschuldung in diesen Staaten zurückzudrehen, koste es, was es wolle. Das war ja keine logische Folge. Also es war jetzt nicht so, dass es eine ökonomische Theorie gab, die sagte, warum ist denn das so? Sondern es gab
es war eine Berechnung. Es war
tatsächlich eine statistische Annahme, die halt einfach nur sagte, wir haben hier eine Gruppe von 35 Staaten und in diesen 35 Staaten, wann immer die über eine Staatsverschuldungsquote von 2,9% kamen, ist irgendwie N Jahre später die Wirtschaft zusammengebrochen.
Und wir müssen gleich hinzufügen, dass bei Zweien, Spanien und Irland, das ja gar nicht der Fall war.
Das kommt noch hinzu. Und es war tatsächlich obendrein auch noch falsch. Also dieses gesamte Korrelationsgebäude, was halt eben eine Kausation annahm, also eine Kausalität annahm, also tatsächlich diese Annahme versuchte zu sagen, okay, ist es bei 30 Staaten oder 35 Staaten so gewesen, also wird es immer so sein, unter Vernachlässigung aller möglicher Faktoren, die ist ja wieder so ganz klassisch dafür, dass, wie wenn man versucht mit wissenschaftlichen Methoden, also nehmen wir mal irgendwie so Physik oder so, da ist es ja ein übliches Vorgehen, dass man sagt, okay, man reduziert den betrachteten Raum von dem, was man sich anguckt, also in seinem Experiment oder seiner Anzahl der Faktoren, um möglichst eine knackige Theorie bilden zu können. Also man versucht halt einfach nicht.
Na und auch, um das messen und nachprüfen zu können.
Genau, also um halt die Nachprüfbarkeit irgendwie zu erzeugen. So. Und genau das haben die ja da getan. Die haben sich auf einen einzigen Faktor konzentriert und haben den Rest irgendwie mehr oder minder wegdiskutiert und haben gesagt so, hier diese Staatsverschuldung, die ist es so. Ne? Und haben irgendwie die ganzen anderen Sachen wie Arbeitslosigkeit und so weiter und so fort einfach völlig außer Acht gelassen. Und der Unterschied dazu ist aber, dass ja die Ökonomen haben es ja nicht mit Naturgesetzen zu tun, auch wenn sie gerne so tun.
Ja, das stimmt. Ne?
So, sie haben halt tatsächlich mit Bewegungen zu tun, die aus menschlichem Zusammenleben entstehen. Und da kommen wir dann wieder zurück zu ihrem Buch, nämlich die These, die sie ja aufstellen, ist, dass der Versuch, diese Berechenbarkeit herzustellen, ja einer der Gründe ist, warum unser Denken und unser Verhalten ummodelliert werden sollte hin zu dass wir uns verhalten wie egoistische Agenten.
Ja, daran kann überhaupt kein Zweifel bestehen, weil dazu brauche ich noch nicht mal die Beweise, die wir haben aus den sozialpsychologischen Studien. Es ist doch ganz klar, wenn wir kommunizieren und einer von uns beiden die absolute Überzeugung hat, dass alles, was sie tun, während wir hier reden, ihrem eigenen egoistischen nur dem nutzt, selbst wenn sie bei mir was Gutes tun, ist doch klar, dass sie sich dadurch auch verändern. Und wir wissen das, das ist ein Modell, das annimmt, jeder handelt selbst im Altruismus nur aus Eigennutz, tatsächlich das, was es beschreibt, schafft. Wir reden nicht von Naturgesetzen. Wir reden nicht von den Planetenbewegungen, denen ist völlig egal, ob es ein Gesetz gibt oder nicht, die bewegen sich so. Bei Menschen ist das etwas anderes. Diese angeblichen Gesetzmäßigkeiten haben die unangenehme Eigenschaft, und ich finde, das kann man in der Entwicklung der amerikanischen Gesellschaft sehen, haben die unangenehme Eigenschaft, ein Verhalten, das sie beschreiben, normativ herzustellen. Wie überhaupt im Zusammenhang mit der Spieltheorie wir ganz oft nicht auf, das ist ja kein Gesetz, das ist ja eine Heuristik, das ist ja normativ. Das ist ja eine Festlegung, wenn Sie so wollen, eine Vorschrift. In Zeiten, wo die mit dem Papier dort saßen und mit dem Stift und das sowas, gibt's ja alles dokumentiert, ihre schönen Pattern und die Kästen und so weiter, mag das ja alles noch hingehen. In dem Zeitalter von Echtzeit, Kommunikation und Echtzeitsystem, wo dies als mathematisches Modell implementiert ist, da wird es natürlich dann völlig anders. Und da kann ich nur auf die Flashcrash seit 2010 hinweisen. Der Scott Patterson hat das sehr genau beschrieben, was da in diesen Dark Pools sich so abspielt. Und der kann es gar nicht anders. Der muss sich sogar jetzt in so einen Darwinismus flüchten, dass er so von Piranhas redet und von Raubtieren und so weiter. Aber da ist es, da haben sie wirklich wenn wir je dieses Systems Gone Wild Phänomen hatten, dann haben wir es seit 2010 schon 3 oder 4 Mal gehabt, wahrscheinlich schon viel, viel öfter. Und jetzt kommt das, worüber wir hier die ganze Zeit reden. Auch das wird nicht, ich frage dann meine Kollegen manchmal, und dann gibt es natürlich welche, die sagen, nein, du hast nicht recht und das stimmt nicht. Und dennoch können sie mir keine Antwort auf die einfache Frage geben, hat jemand diese Flash Crash erklären können? Weiß jemand, was da eigentlich vor sich geht? Einer der Informatiker, Wirtschaftsinformatiker in Deutschland, der das sehr elementar mitgewirkt hat, 2001 dabei, sagt mir wörtlich, wir wissen nicht mehr, was die tun. Ja, und auch das ist jetzt nicht aus einem Science-Fiction-Film. Wir wissen nur, was ihr Interesse ist. Und das ist, vom anderen, den anderen in die Irre führen, vom anderen das Schlechteste annehmen und mit eigenem Profit möglichst in Echtzeit zu maximieren.
Da müssen wir vielleicht noch 2, 3 Sachen möchte ich noch kurz nachtragen. Also, vorhin diese Aussage zu, mit den Austerity-Sachen, da möchte ich vielleicht noch hinzufügen, dass dieses ganze Paper schon ein Apologeten-Projekt war. Denn vorher, also diese Idee, dass man Ländern Sparzwang auferlegt, damit es ihnen besser geht, das versucht ja der Weltwährungsfonds seit, weiß ich, 50 Jahren. Und es hat noch nie funktioniert. Es gibt nicht ein Beispiel, wo das jemals funktioniert hätte. Das geht den Ländern immer schlechter danach. Wenn man sagt, ja, sie müssen hier sparen, da sparen. Dann
die WMF-Riots, genau.
Natürlich, das ist doch, das ist verbrieft. Das ist wie das Abend in der Kirche.
Wenn man also kurz zur Erklärung, die WMF-Riots sind, man kann mittlerweile die Uhr danach stellen, wenn der Weltwährungsfonds sagt, ihr müsst jetzt mal irgendwie Austerity machen, gibt es irgendwie 18 Monate später Riots. Also so kann man die Uhr danach stellen.
Ausschreitungen auf der Straße, ja. Weil den Leuten, wenn der Staat sparen muss, dann spart er bei den Subventionen und das sind so Sachen wie Lebensmittel, Benzin, dann können die Leute nicht mehr heizen und natürlich gibt es dann irgendwann Ausschreitungen. Mhm. Also das ist seit ewigen Zeiten bekannt, aber widerspricht eben der landläufigen Theorie, dem Dogma, was diese Fraktion der Wirtschaftswissenschaftler eben vertreten hat. Und um zu beweisen, dass hinter ihrem Dogma mehr steht als eine Fantasie, haben die eben diese kaputte Excel-Tabelle gemacht, die dann das Gegenteil beweisen sollte. Und wie wir jetzt gesehen haben, waren nicht nur die Daten falsch, die da reingetan wurden, sondern auch die Formeln in der Tabelle waren falsch. Und das ist eine einzige Megakatastrophe. Aber es kann wirklich niemand sagen, dass das vorher nicht klar war. Ne? Das war, also wir haben es geglaubt, weil wir es glauben wollten. Also jetzt wir nicht im Sinne von ich oder wir hier, sondern die Medien und die Gesellschaft hat es geglaubt, weil wir gern glauben wollten, dass die Politik so im Groben schon weiß, was sie tut. Dass es irgendjemanden gibt auf der Welt, der einen Plan hat, was hier gerade passiert. Denn die Alternative wäre ja gewesen zu sagen, keiner hat eine Ahnung, was hier passiert. Das mag zwar im Groben stimmen, aber das will man ja nicht so als Weltbild haben. Dann kann man ja nachts nicht mehr schlafen.
Ich glaube ja, dass aber wir müssen darüber noch reden, die Alternative eine ganz andere ist, auch der Ausweg ein ganz anderer ist. Aber ich möchte sagen, zu dem, was Fefe sagte, ich selber zum Beispiel, ich bekenne mich natürlich dazu, ich bin kein Ökonom. Ich finde aber in einer Welt, wo wir selbst einem Aspirin nicht trauen, also sagen, wer weiß, was es für Nebenwirkungen hat, kann es keine Wissenschaft mehr geben, die imperialistisch alles deutet und wir sind noch nicht mal, sobald wir sie in Frage stellen, siehe diese Tabellen, jetzt ist es ja evident, gelten wir, der versteht nichts von der Sache oder das ist Wissenschaft oder was auch immer. Das ist eine Form von Hegemonie, die jetzt mittlerweile sogar das intimste Leben, das ja auch schon ökonomisiert wird, erreicht. Wie muss ich, und die Leute sehen die Widersprüche ja täglich, jetzt sind die Zinsen so niedrig, dass ihre Altersvorsorgung, ihre ganzen privaten Sparpläne, all das, was man ihnen empfohlen hat, alles nicht mehr funktioniert. Das heißt, da ist ja eine Empirie da, dass da irgendetwas nicht funktioniert.
Aber so muss man eine kurze Frage dazu, ja. Weil also die Frage, was mit der Wissenschaft passiert und der Glaubwürdigkeit von Wissenschaft, ich glaube ja, dass einer der größten Hypotheken, die uns diese Ökonomie eingebrockt hat, also die Ökonomie als Wissenschaft, ist ja, dass sie sich als Wissenschaft bezeichnet.
Das ist ja der Punkt, das hat ja der Mirowski, er hat das ja dargestellt, wie die im 19. Jahrhundert angefangen haben, da fing das an, die Modelle der Physik zu übernehmen. Zum Teil, wie er ja gezeigt hat, in More Heat Than Light, sogar noch mit falsch verstanden. Und da gibt es natürlich immer Gegenstimmen, das ist ja klar, es gibt immer, die werden aber immer schwächer und dann kommt plötzlich diese Idee, dieser Traum geradezu und durch den Computer befördert, man könnte eine positive Wissenschaft werden. Und jetzt muss ich auch sagen, also vielleicht ist das ungerecht, ich kenne keine, auch wenn Sie so an Talkshows denken und was auch immer wir alles haben, Zeitungen, ich kenne eigentlich nichts, zwar kritisieren wir alle irgendwie ökonomische Prozesse, aber das wirkliche Infragestellung dieses Anspruchs, das ist die einzige Wissenschaft, wo das nicht, jede Wissenschaft wird in Frage gestellt, aber diese wird noch nicht mal als Sozialwissenschaft akzeptiert. Ich will etwas sagen zu der aktuellen Debatte. die wir da hatten zur Spieltheorie. Ich habe dann Ariel Rubinstein gebeten, nachdem mir das etwas zu bunt war, mit diesen Lexikon-Antworten auf das angeblich Kooperative der Spieltheorie. Auch Rubinstein ist ein großer Spieltheoretiker, ist ja Meinung, dass man es eigentlich nicht lehren sollte, weil es Menschen verändert. Davon ist er überzeugt, auch wenn es empirische Gegenbeweise gibt. Er beschreibt in der Szene, die ich erwähne, wie er an einem Bazar mal spieltheoretisch handeln wollte. Und der Bazarhändler sagt, in Jerusalem war das, hör zu, wir handeln hier seit 2000 Jahren, jetzt kommst du mit sowas, das ist ja grotesk oder so ähnlich. Und jedenfalls ging er schamesrot weg. Und hier ist eines wichtig, er sagt, und das ist, vielleicht führt das jetzt auch zu weit, aber ich wollte es nur mal erwähnt haben, er sagt, das ganze Problem, da geht es jetzt sehr ins Technische mit dem Nash-Equilibrium und das ist nämlich genau das Problem und dem egoistischen Agenten, ist es schon nicht gut, dass wir es zur Analytik benutzen. Aber es wird zur Prognostik verwendet. Es wird also zur Voraussage verwendet. Es ist implementiert zum Beispiel auch in einem Überwachungssystem und Ähnlichem. Das wissen wir. Und da wird es halt besonders heikel. Und interessanterweise attackiert er da, ich will das jetzt nicht polemisch, mit diesen Sätzen jemanden, der das glaubt. Und derjenige ist der Chief Economist Advisor von Google. Selber ein Spieltheoretiker.
Ja. Na gut, zu Google kommen wir vielleicht noch ein bisschen später.
Ich muss hier noch kurz ein Zitat nochmal bringen. Das haben wir schon bei Alternativlos 23 gehabt, aber es passt gerade sehr gut. Da ging es nämlich um Max Planck. Und der hat gesagt, eine neue wissenschaftliche Wahrheit pflegt sich nicht in der Weise durchzusetzen, dass ihre Gegner überzeugt werden und sich als belehrt erklären, sondern vielmehr dadurch, dass ihre Gegner allmählich aussterben und dass die heranwachsende Generation von vornherein mit der Wahrheit vertraut gemacht ist. Das heißt, auch in der Physik ist es nicht so, dass die Fakten überzeugen. Ja, das ist eigentlich, also das ist natürlich, so möchte man das gerne sehen, aber es stimmt auch nur partiell in der Physik und in der Ökonomie stimmt schon mal gar nicht, ist mein Eindruck, sondern da gibt es halt soziale Klicken und setzt sich halt irgendeine durch, aber nicht aufgrund von inhaltlicher Überlegenheit oder weil sie mehr Sachen erklären kann, sondern einfach, weil es die größere Gruppe ist. Und im Nachhinein hat noch nie irgendeiner recht gehabt von denen.
Aber jetzt habe ich eine Frage an Sie beide, weil Sie ja in diesem System leben, Sie wohnen da ja auch drin. Also mir kommt es ja so vor, dass die, ich glaube, die Beschreibung, die wir jetzt haben, gibt es auch hier, dass das immer mehr, ohne dass wir es richtig merken, auch von der Merkel und von allen, wie ein fast von außen auch gar nicht mehr zu beeinflussendes, geschlossenes System abläuft im Augenblick. Also auch in der Zeitung, zwar hier ein bisschen Zinsen senken, da mal eine Rede halten und so weiter, aber im Grunde ist es wie ein Prozess der Autonomie. Meine Hoffnung, und das meinte ich vorhin mit Politik, oder meine Forderung wäre ja, ich glaube, dass Politik schon so angesteckt ist von diesem Denken, dass sie sich gar nicht mehr zutraut, sozusagen das dagegen zu tun, was das Einzige ist, was man gegen tun, nämlich politische Entscheidungen zu treffen, die nicht abgesichert sind, die nicht Risiko abgesichert sind, die nicht Umfragen ab und so weiter. Da würde mich eben Ihre Erfahrung auch interessieren, ob es möglich ist, dass wenn man in die solchen Systemen so zu Hause ist, wie mittlerweile ganze, wir sind, ich glaube, die ganze Gesellschaft bewegt sich da hinein wie in eine Maschine, ob das allmählich tatsächlich zu einem Gefühl wird, wenn man zum Beispiel Code analysiert, wie für Eva, dass tatsächlich die ganze Welt ein geschlossenes System ist. Das letztlich also Sie wissen, was ich meine.
Ja. Ja. Ich möchte eine Parallele noch kurz zeigen. Und zwar gibt es ja dieses schöne Buch The Selfish Gene, was die These aufstellt, dass der Mensch gar nicht das Lebewesen ist, sondern das Gen ist das Lebewesen und der Mensch ist die Methode, wie das Gen sich fortpflanzt. Das heißt, wir sollten uns nicht als die Agenten sehen, sondern als die Maschinen, die für die Agenten arbeiten. Fand ich damals bahnbrechend, die Idee. Aber im Grunde ist ja dasselbe.
Ideologie.
Im Grunde ist ja dasselbe, was wir jetzt über die Märkte lernen.
Ja, es ist die Ideologie.
Dass wir im Grunde werden wir ferngesteuert und wir arbeiten nicht für uns. Im Gegenteil. Also je mehr wir sehen, fast niemand tut irgendwas, weil er es gerne tun möchte, sondern man tut es, weil man dafür Geld kriegt. Ja, also diese Idee, dass alle Leute aus Egoismus für sich nur für ihren eigenen Vorteil, stimmt ja hinten und vorne nicht, aber das kann man schon beobachten.
Das ist aber Frank wird mir gleich widersprechen. Nee, aber sehr gut, wenn ich hier nur mal sage, der Dawkins sagt zum Beispiel, ich finde ja ihn den Hauptideologen bei dem ganzen Spiel, das Gen ist so lange im Körper, solange es sich eben reproduzieren kann und wenn sie ihn dann verlässt es ihn. Also er stirbt und es verlässt ihn, geht in einen anderen Körper, also durch Zeugung und so weiter. Frage ich mal, übertragen wir das mal auf die heutige Bilder von Arbeitswelt? Ja, wenn es keine Altersversorgung mehr in dem klassischen Sinne gibt, ist es genau, also diese Modelle haben man
also gut, ich meine, man muss zum Selfish Gene halt auch sagen, dass die Rezeption des Buches natürlich irgendwie eine sehr von seinem Titel bestimmt war und da auch
das sehe ich ganz anders.
Naja, also Moment, die Rezeption.
Er behauptet ja, das immer.
Der Punkt ist ja, dass tatsächlich die Rezeption ist ja das, was am Ende zählt. Ne? Also ich meine, die Intention
ist... Sie kennen die Enron-Stelle.
Ja,
die
natürlich.
Der Enron-Chef, der einmal im Jahr nach seinem Lieblingsbuch Selfish Gene eine Selektion durchführt. Aber gut,
das kann so, also genau, aber genau das ist ja der Punkt. Ne? Also dass wir, also da müssen wir nochmal ein kleines bisschen zurückgehen. Worauf ich hinaus will, ist nämlich tatsächlich die Macht der Ideen. Weil wir... Wovon wir ja die ganze Zeit reden, ist ja, dass der Markt und auch die Art und Weise, wie Politik heutzutage gemacht wird, ja darauf beruht, dass Leute an Theorien glauben oder an Ideen und Ideale glauben.
An Dogmen. Und,
na, ich bin gut, wenn du da ein bisschen negativer redest. So. Und wobei aber es am besten ist, wenn so eine Idee wissenschaftlich unterfüttert ist oder zumindest so aussieht. Also sie halt einfach irgendeine Art von Fundament
hat. Das ist der Punkt.
Die halt irgendwie so ja gut aussieht. Also dass man sich halt sowohl auf der emotionalen als auch auf der logischen Ebene damit wohlfühlt, weil es halt irgendwie zumindest keine offensichtlichen inhärenten Widersprüche gibt.
Und der Typ, der es gemacht hat, der hat einen Nobelpreis.
Genau.
So. Wirtschaftsnobelpreis, aber immerhin.
So. Und wenn wir jetzt mal so zurückgehen zu dieser Egoismusgeschichte, dann ist ja so, der Ursprung dieser ganzen Sache ist ja Ayn Rand. Na, da müssen wir nochmal drüber reden. So, also das ist halt einfach der, wie eine, wenn wir uns angucken, wer die ideologische Einflussnahme von Anfang an auf diese ganzen Leute hatte, die jetzt heute diese Banken fahren und die halt irgendwie die Trader, die Silicon Valley-Leute, dann kommen wir immer wieder zu Ayn Rand zurück. Die, also,
Greenspan.
Ja, Greenspan, also ja. Alle durch die Bank. Ne? Also die ganzen Akteure da. Sind alle, sagen alle, wenn man sie fragt nach ihrem Lieblingsbuch, dann sagen die Atlas Shrugged so, ne? Oder eins von den anderen zwei Büchern da. Also auch Dawkins, ne? Also auch dieses Selfish Gene ist ja quasi sozusagen die wissenschaftliche Argumentation für die Ayn Rand-Ideologie.
Ja,
in der Rezeption. Wie gesagt, in den Details kann man darüber streiten, aber die Auswirkungen und die Rezeption des Ganzen, also wie die Leute es wahrgenommen haben, nämlich als Rechtfertigung für einen bedingungslosen Egoismus. Und da ist mir neulich eine interessante Geschichte untergekommen, nämlich diese Untersuchung über die Korrelation, sagen wir Korrelation, zwischen psychopathischen Verhaltensweisen und soziopathischen Verhaltensweisen und Aufstieg bei Banken und Ähnlichem. Ne? Also dass halt also tatsächlich dann eine relativ hohe Koinzidenz da ist von Leuten, die man eigentlich lieber nicht in seiner Umgebung haben möchte, weil sie halt Soziopathen oder Psychopathen sind, und Leuten, die halt in, sagen wir mal so, besonders stark Egoismus geprägten Karriereumfeldern Erfolg haben. Also die halt einfach, wo Ellenbogen gefragt ist und Durchsetzung um jeden Preis. Und die Korrelation von diesen Leuten mit ja, Leuten, die in Banken Erfolg haben, ist ja nun gut untersucht. Was mich ja mal interessieren würde, ist, was das eigentlich mit Politikern. Vielleicht können Sie ja da also, was zu sagen.
Die nein, ich habe einige dieser Banker ja gesehen, welche die dann wirklich noch ein Jahr vorher über die Zeitung sagte, dying business, und dann plötzlich die Verstaatlichung forderten, solche Leute. Und auch in Amerika, man kennt ja dann, wenn man das recherchiert, und dann kommt man ja auch mit gefallenen Engeln in Verbindung und so weiter. Ich glaube, was wir sehen müssen, und da sind wir halt, sagen wir mal so, Ayn Rand kommt nach Europa, aber nicht als Idee, sondern in der Maschine. So wäre meine These. Mhm. Ich glaube, das ist eben das, wovon ich mittlerweile überzeugt bin, wenn ich auch sehe, was sich in unseren Medien tut, was sich in unseren Verlagen tut, überall, wo Geist reproduziert wird sozusagen. Ich glaube, dass Dawkins, das war nicht ein verabredetes Spiel, sondern das ist natürlich klar zu erkennen, warum das so passierte. Spieltheorie, viele andere Details, Kybernetik partiell, vor allen Dingen Ökonomie, haben im Kalten Krieg eine große Maschine gebaut. Eine Maschine, die zunächst, ich glaube, wir reden von einer Maschine, wir reden nicht darum, auch Naturgesetz ist eigentlich das falsche Wort. Das ist die Funktionsweise einer Maschine, die wir sehen. Und das Problem bei dieser Maschine war immer der Homo sapiens, waren immer wir. Wir waren zu wenig Homo economicus, und das haben die ja auch gesagt. Nir Vulkan, den der Mirowski zitiert, der sagte, zusammen mit Binmore, sagte, wir hatten immer ein Problem, das war der Mensch, aber jetzt, wo wir die digitalen Systeme haben, können wir endlich sehen, die funktionieren mit unseren Theorien fantastisch. Jetzt müssen wir nur noch versuchen, den Menschen da so cyborgmäßig anzudocken und zu verschmelzen, dass sie für ihn handeln. Das mal in Kurzfassung. Und im Kern, wenn man es auf einen Satz bringen will, dann glaube ich wirklich, und das ist das, was mir so auffällt, wir reden alteuropäisch moralisch und kommen damit aber auch nicht weiter. Ich glaube, auch Occupy und vieles andere ist noch in der moralischen Sphäre. Womit wir zu tun haben, ist mit einem Denken, und jetzt bin ich wieder bei der Maschine, das sagt, es ist rational, es ist vernünftig, egoistisch zu sein. Das ist etwas völlig anderes. Das ist eben nicht Aufklärung Immanuel Kant und so weiter, sondern das ist, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, wenn man es mal sehr reduziert. Und darum haben die auch kein schlechtes Gewissen. Das ist das ja, was so auffällig ist. Darum also ich meine, wenn ich da so verantwortlich wäre oder einer von uns für solche Desaster, würden wir ja vielleicht auch vom amerikanischen Kongress oder wo auch immer, vielleicht, gut, man ist, jeder muss dann dort durchhalten, aber sie haben keins. Auch in ihren Rechtfertigungsschriften sieht man das ja. Wenn sie sehen, bis hin zu so Soziopathen wie dem Madoff, was wir da wissen, wie der sich da am Schluss, ich will den jetzt nicht zum, ich will diese Branche, ich will damit sogar die fast ein bisschen entlasten, weil ich glaube, dass die in einer Rationalität drinne stecken. Und damit werden, sind wir wieder bei dem Bild, man wird, sie werden, sag ich mal so, jetzt frage ich Sie mal, werden Sie, wie werden Sie geformt, eher, was glauben Sie, als Mensch, jetzt, wenn Sie sich jetzt als junger Mensch vorstellen, dadurch, dass Ihnen jemand sagt, es ist aber gut, wenn man so ist und es ist richtig und benimm dich und so weiter, oder wenn Ihnen jemand und möglichst auch indirekt sagt, das ist vernünftig. Also wenn Sie sozusagen dadurch Ihren eigenen, ich glaube, dass das das Dilemma ist, mit dem wir im Augenblick zu tun haben. Wir jetzt reden von Rationalität. Wir reden nicht von Moral. Und diese Rationalität bekommt etwas Normatives.
Naja, es geht ja aber noch weiter, ne? Also einer der Aspekte, den man da nicht übersehen darf, bei dem Versuch, den Menschen berechenbarer zu machen, ist ja diese Public Choice Policy. Ne, genau. Also quasi, was in Großbritannien ja in großem Maßstab ausprobiert wurde, dass man gesagt hat, man versucht den Menschen vorhersagbarer zu machen in seinem Verhalten, indem man zum einen annimmt, dass er egoistisch handelt und ihn dann aber mit Incentives, also mit Anreizen dazu bringt, so zu handeln, wie es der Designer halt irgendwie möchte, also von der oder in diesem Fall halt der Politiker. Und man sich dann diese Werkzeuge, die es ja da gibt, also man kann Menschen natürlich manipulieren, das ist nicht so einfach, wie man immer glaubt und ist halt auch tatsächlich möglicherweise widerspruchsvoll und nicht immer so straightforward, wie es funktionieren sollte, aber der Glaube daran, dass der Mensch halt beeinflussbar ist, durchaus auch im positiven Sinne, indem man ihm Anreize gibt, der steht ja hinter vielen von solchen politischen Entscheidungen. Also man sagt,
okay, die Anreize bestätigen ja auch die Ego-These.
Genau, also dass man halt einfach sagt, so die, man handelt zu seinem eigenen Vorteil, also formuliert man die Anreize so, dass aus dem Handeln zum eigenen Vorteil ein Handeln im Sinne des großen Ziels, nicht zwingend der Allgemeinheit, aber im Sinne des großen Ziels passiert. Also sei es nun, ob das große Ziel ist, irgendwie die Staatsquote zu reduzieren oder irgendwie die Gesundheitskosten zu reduzieren oder was auch immer gerade genau irgendwie als das große Ziel definiert wird. Und das, darauf beschränkt sich Politik ja zum
das
großen
hat sich
Teil.
Genau, das hat sich verselbstständigt. Das ist genau mein Punkt. Sie haben, und das merke ich eben auch, das ist ja wirklich auch eine Veränderung. Ich sage immer nur den Namen Willy Brandt so in den Raum hinein, auch wenn ich den vielleicht etwas idealisiere. Aber Sie können mit Incentives, das funktioniert ja ganz gut, dass Leute dann eben nicht mehr so Dreckschleudern als Autos fahren und so, das kann man alles mit Incentives ja regeln. Aber irgendwo in dem ganzen Spiel muss es irgendwann eine politische Entscheidung geben. Die muss es immer geben. Irgendwann muss einer sagen, ich will das für diese Gesellschaft und das will ich nicht. Und ich glaube, dass das ist, womit wir heute zu tun haben, dass die fehlt. Also das wäre ja bei der Europadebatte so wichtig, dass man sagt, und da sieht, da, ich glaube, es ist der Beweis. Fefe liest Kahnemann. Gigerenzer hat, das ist, geht ja in Richtung Behavioral Economics, ziemlich genau gezeigt, dass wenn wir auf dem Weg der Verhaltensökonomie weitergehen, wir im Grunde die Neoklassik oder Neoliberalismus implementieren noch in unser intimstes Leben, weil es dann die Frage ist, welche Anreize muss ich setzen, um, was weiß ich, mein Kind im Kindergarten rechtzeitig abholen zu lassen und so weiter. Also das geht schon sehr weit. Selbst das würde ich noch hinnehmen, wenn es irgendwo eine, ja, fast eine Immunisierung von Politik von solchen Incentives gäbe, was aber sie nicht tut, da gebe ich Ihnen ja völlig recht. Siehe Demoskopie und all solche Sachen. Und die sagt, das will ich. Ich will ein Europa, das so und so ist. Zum Beispiel, das ist etwas, womit man sich sehr unbeliebt macht bei zum Beispiel der neuen Partei, AfD und solchen und vielen Leuten. Ich zitiere das als Beispiel, als Test oft bei Politikern. Da das, ich kann das jetzt leider nicht so, es ist auch jetzt nicht so tolle Ergebnisse gewesen, muss ich auch gleich sagen. Willy Brandt, habe ich, glaube ich, hier schon mal gesagt, vor der Ansprache an die Deutschen, schwarz-weiß, total charismatisch über die Ostverträge. Liebe Leute, nichts geben wir preis, was nicht schon längst verloren wäre, aber wir haben ein Ziel. So, jetzt stelle ich mir vor, Europa, vielleicht ist das romantisch, aber das wäre politisch. Liebe Deutsche, liebe Leute, ehe es ihr über eure Renten merkt und so weiter, jetzt sagen wir es euch, das Geld ist wahrscheinlich weg. Wir geben aber nichts preis, was nicht schon verloren wäre, aber wir haben ein Ziel damit. Und dieses Ziel heißt das und das. Und jetzt könnt ihr euch entscheiden, ob ihr es wollt oder nicht. Das wäre für mich das wäre für mich auch der Ausweg. Irgendwie. Ich glaube gar nicht an so große revolutionäre Auswege. Aber ich glaube, dass Politik, jedenfalls im Augenblick, darum haben wir There's No Alternative, dazu nicht, scheint mir jedenfalls nicht willens ist und deshalb auch die Rolle des Bundesverfassungsgerichts immer größer wird, weil sie schließlich an diese...
Die fällen halt mal noch Entscheidungen,
genau, ja. Ja, mhm. Genau, diese Instanz
tun ist dann, sie aber auch nicht mehr, ne? Naja. Ja, nehmen wir halt die letzte Entscheidung zur Antiterror-Datei.
Fand ich sehr interessant.
Die halt einfach auch keine Entscheidung war, also, sondern mehr ja, so
sie wollen einfach in dieser Rolle nicht sein. Sie haben halt gesehen, dass sie einfach die einzige Instanz
ist. Das ist komplexer. Das ist komplexer, glaube ich. Also ich denke schon, dass sie diese Rolle der ultimativen Entscheidungsinstanz, dass sie die schon
haben. Nee, das wollen sie haben, aber sie wollen nicht die Default-Instanz sein, die alle Entscheidungen trifft, weil die Politik immer...
Nee, ich glaube, dass das Problem tiefer liegt. Also ich war ja bei der Verhandlung dabei.
Antiterror-Datei.
Und auch bei schon verschiedenen anderen Verhandlungen und habe ansonsten mir auch ein paar Urteile durchgelesen. So. Und ich glaube, dass die, also was die Richter da tun als sozusagen ultimative Entscheidungsinstanz, ist ja etwas, was die Politik vorher tun sollte. Sich nämlich intensiv mit dem Problem zu beschäftigen und zu versuchen zu gucken, ob es, also welche möglichen Folgen, welche Entscheidungsvarianten haben würden. Ja, also tatsächlich irgendwie zu gucken, wenn wir in diese Richtung entscheiden, könnte das passieren, wenn wir in diese Richtung entscheiden, könnte das passieren. Und dann laden sich Experten so ein, machen sich ein Bild von der Lage und entscheiden dann halt. Und dieser Prozess der, sagen wir mal, Wahrheitsfindung, mal in Anführungszeichen gesetzt, der ist ja in der Politik schon lange vollkommen verdorben. Ne? Also es gibt halt quasi, wenn man mal zum Bundestagsausschuss zum Beispiel war und da vorgetragen hat, es hat halt irgendwie nichts mehr mit tatsächlich dem echten Versuch, irgendwie dem Problem auf den Grund zu kommen, zu tun.
Ja, doch.
Aber Moment. So, die versuchen schon zu verstehen, was das Problem ist und welche Lösungsmöglichkeiten sie haben.
Sie laden dich nicht ein, um irgendwas daraus zu gewinnen, sondern weil wenn sie dich nicht einladen, wäre das anfechtbar, was sie tun.
Genau, sondern was sie tun ist,
ich erzähle ja immer gerne diese eine Anekdote, als ich da mal war und begrüßt wurde mit den Worten, schön, dass sie wieder da sind, nachdem wir sie das letzte Mal schon komplett ignoriert haben.
Genau.
Also das ist da der Status.
Und lass mich kurz diesen Weg kurz zu Ende führen. Und beim Verfassungsgericht habe ich den Eindruck, dass ich genau diese Art des, also dass das aus einem anderen Grund nicht entschieden wird, nämlich weil die einfach die Probleme immer komplexer gemacht werden. Also dass halt wir also vor eine Situation gestellt werden, wo Probleme absichtlich so komplex gemacht werden, dass eine rationale Entscheidung quasi nicht mehr möglich ist.
Wie die Russen im Kalten Krieg?
Wie diese Krankenversicherungskarte.
Genau, wie diese Krankenversicherungskarte. Mhm. So für mich war der entscheidende Moment, wo mich diese Erkenntnis packte, war damals, ich weiß nicht, wir erinnern uns bestimmt noch dran, als die Zeit den Leuna-Skandal aufbereitet hat. Da haben die so eine 6-fach-Ausfallgrafik gemacht, war super. So, wo sie den Leuna-Skandal aufgemalt haben, als so Kästchen-Diagramm.
Und das war ein Gesamtkunstwerk, den konnte man nicht folgen, selbst wenn man es komplett
vor sich hat. Und es war einfach völlig unmöglich zu sagen, wer ist denn jetzt eigentlich schuld? Also das kann man nur noch aus dem Bauch raus entscheiden. Diese, was wir haben ja mit diesem vorhin besprochen haben, diese Ablösung von Kausalitäten oder des Versuchs des intellektuellen Ergründens von Ursachen und das Abschätzen von möglichen Wirkungen durch eine statistische Analyse. Das ist ja das, was wir jetzt tun. Ne? Wir versuchen nicht mehr zu verstehen, warum ist es so, sondern wir gucken irgendwie nach Benchmarks, wir versuchen irgendwie Statistiken zu finden, wir versuchen irgendwie möglichst viele Daten zu kriegen, um daraus halt Schlüsse zu ziehen und daraus dann irgendeine Art von Entscheidung zu fällen. Und was dabei halt völlig untergeht, ist halt immer die Frage, was wollen wir denn eigentlich erreichen? Welche Welt wollen wir denn? Was ist dann eigentlich unser gesellschaftliches Ziel? Was ist dann eigentlich der, sozusagen der, ja genau, was Willy Brandt sagte, was wollen wir denn? So völlig unabhängig, warum wir das wollen. Ne?
Und das hat mich übrigens richtig gestört beim Verfassungsgericht, muss ich sagen, bei den letzten Entscheidungen. Gerade bei dieser, bei denen, als sie dann mit den ökonomischen Argumentationen anfingen. Ja, aber das würde die Eurozone gefährden. Weil die Märkte haben schon gegen uns gewettet. Ja und? Dafür gehe ich nicht zum Verfassungsgericht, um zu erfahren, was die Märkte gewettet haben. Das geht mir total an mir vorbei. Ich möchte gerne, dass ihr das Richtige entscheidet, nicht das, was ihr glaubt, was der Markt möchte. Ja? Ich muss hier noch 2, 3 Sachen nachtragen, die ich mir hier notiert habe. Also erstens die Sache mit Europa und der Moral. Dazu möchte ich gerne noch sagen, dass der Vorwurf im Moment ja gerne gebracht wird gegenüber den Griechen oder auch gegenüber uns. Wir leben über unsere Verhältnisse. Und das ist ein moralischer Vorwurf. Das ist kein rationaler Vorwurf, sondern es ist ein moralischer Vorwurf. Also das funktioniert auch noch. Ja? Mhm. Dann möchte ich gerne noch anmerken, dass wir seit vielen Jahren versuchen, mit der Politik Krieg gegen die Märkte zu führen. Also der War on Drugs zum Beispiel, die Drogenprohibition. Das ist seit vielen Jahren der Versuch, gegen den Markt zu agieren. Das funktioniert einfach nicht. Also insofern finde ich das schon, finde ich das nicht
bei Steuerhinterziehung geht es jetzt allmählich.
Ja, ja. Aber diese Idee, dass wir jetzt kommen und sagen, na gut, dann machen wir das wie im Kalten Krieg, das ist eine Verzweiflungstat aus meiner Sicht, weil wir haben die anderen direkteren Sachen haben wir versucht und die sind alle gescheitert.
Es ist ja keine bewusste Entscheidung. Ich glaube, es ist schon stärker als nur so, jetzt machen wir es, weil das andere nicht funktioniert hat, sondern wir können ja diesen, wir neigen dazu, diese Ego-Story so als eindimensional zu sehen. Wir können sie mal von der anderen Seite sehen, und zwar sozusagen, was sie positiv ja bringt oder und wohin es dann führt. Also das bedeutet ja, wenn ich der Meinung bin, und da sind wir nämlich jetzt auch bei den modernen Datenkraken, muss ich eigentlich nur die Präferenzen des Menschen kennen. Also ich muss eigentlich nur wissen, was will er, wenn ich jetzt sozusagen einen Markt um ihn herum konstruiere. Und ich brauche auch nicht mehr zu wissen, woher das kommt und so weiter. Also das ist diese Frage der Präferenz, dass Google mir sagt, ist ja nett und Amazon und all das, das brauche ich hier gar nicht auszuführen. Das Problem ist nur, und das ist eine Debatte, die interessanterweise in Amerika geführt wird und in Deutschland noch nicht, obwohl es in Europa gerade passiert, wenn alles like it wird und Präferenz wird, und das ist ja, das ist nämlich Max Plancks Satz, wenn die tot sind, die das andere gar nicht mehr kennen, werden wir mal sehen, was dann passiert. Was es dann eigentlich mit Dingen, für die es im Augenblick keinen Markt gibt? Also nehmen wir mal an, Rechtsfragen. Es könnte doch sein, dass es für bestimmte, die wir für ewig halten, haben wir ja oft genug in der Geschichte erlebt, plötzlich ändert sich das. Ein imaginäres Plebiszit findet bestimmte Sachen des Rechts, Selbstbestimmung, Gleichberechtigung. Gibt's halt, was ist eigentlich, wenn alles, das ist ja auch nur eine Präferenz der Gesellschaft. Der Herr Bobbitt schreibt ja, die Wahlen sind dann nur noch da für irgendwas. Es geht dann um so eine richtig ständig ermittelte Präferenz. Und in Europa haben wir das erlebt. Und da bin ich nämlich jetzt bei dem Beispiel, das Sie aus dem Bundestag bringen. Ich glaube schon, dass da, muss ich wirklich sagen, dass da viele verstehen wollen und selber in diesem System sind. Und auch die Merkel ist jemand, die, glaube ich, sehr, das Problem ist, während wir das noch verstehen wollen, brechen wir bereits aufgrund von Marktpräferenzen das Recht. Das ist für mich ja fast schlimmer als die Krise, als das Geld bei dieser Krise. Dass man einfach, ob man das jetzt ein gutes Recht findet oder ein schlechtes, vom Maastricht-Vertrag angefangen, von vielen anderen Dingen, dass man einfach, oder von dieser Frage des Plebiszits bei den Griechen, oder dass das Bundesverfassungsgericht dreimal sagte, bitte Demokratie, Demokratie. Das finde ich so.
Unser wenn, Wahlrecht.
Wenn Recht dann nur noch ein Marktbestandteil ist, wie ein Eis oder wie ein Ding, das ist nicht apokalyptisch gesprochen, sondern dafür haben wir Indizien in Europa gehabt. Und da ist Politik umso wichtiger. Das Verfassungsgericht kann das nicht allein. Ich habe das gesehen mit einem Richter, sage ich mal, aus dem anderen Senat, während diese Frage war es ESM. Und da hat die Politik, was wir heute schon wieder vergessen haben, ja dauernd solche, das ist ja auch schon wieder Spiel, Drohungen ausgeben, wenn die das aber nicht beschließen und so weiter, wenn die jetzt dann zerstören die Europa, haben die Politik hier. Und diese Leute sind ja total verschwiegen und diskret, aber man merkte dann schon, dass die natürlich diesen Druck, der da auf ihnen lastete, auch diesen jetzt wieder moralischen Druck total spürten. Und da dachte ich mir, es ist nicht gut, wenn ein Gemeinwesen am Ende, sagen wir mal, von den, die haben jetzt nicht geschwitzt oder so, aber von der fast nerve-wracking, ja, von dem Nervenzustand, Nervenkostüm von so ein paar Richtern abhängt, die dann die allerletzte Instanz sind für Entscheidungen, die politisch nicht mehr ausgemändelt werden können, dann wird es einem doch etwas mulmig. Und das ist eines, wie ich finde, der Preis dessen, was wir zahlen für eine Politik, die nicht mehr sagt, was sie will. Denn das sagt sie ja expressis verbis nicht. Das ist ja die neue asymmetrische Wählermobilisierung all das.
Absichtlich nicht. Die wollen ja niemanden verschrecken bei
genau,
den Wählern.
Exakt. Bloß kein Thema, dass die Wähler der Gegenseite zur Wahlurne ringen könnte. Was dazu führt, dass wir in dem Zustand sind, haben wir das letzte Mal schon besprochen, in dem wir sind. Jetzt frage ich mich immer, wo ist die Instanz, an die man sich wenden kann? Öffentlichkeit? Also da bin ich jetzt... Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass wir Grund haben, uns so zu rühmen, wie super Öffentlichkeit im Augenblick funktioniert. Gerade in der Euro-Krise.
Ich habe das lustigerweise hier als einen Punkt notiert für ein Beispiel dafür, wo sich der Mensch der Maschine unterordnet, Liquid Feedback. Was ja eigentlich die große Hoffnung der Piratenpartei ist, aber man kann es auch aus dem anderen Winkel betrachten, dass der Mensch nur noch Teilnehmer ist in dem großen Maschinenregelwerk.
Genau. Ja. Ein permanentes Plebiszit, kann man genauso sehen. Ja.
Ganz furchtbar.
Die interessante Frage dabei ist ja am Ende, wenn die Frage des Ziels von Politik der ausgewichen wird, Also wir sozusagen keine, also am Ende, wenn wir jetzt uns gerade, gut, der Wahlkampf ist gerade wieder ein schönes Beispiel dafür, am Ende reden wir sozusagen nur noch von so abstrakten, ganz vagen Werten. Mhm. Ne, also so irgendwie, dass man, also gibt es auch Parteien, die
so, haben. Und Europa, so, während sozusagen in Griechenland, genau, und in Spanien und so die jungen Leute so fast amok laufen.
Wisst ihr, was mir, ich muss mal halt ein kurz, was mich wirklich irritiert hat, also ich gucke mir immer diese Neusprechvorträge an zum Kongress, mhm, und die haben letztes Mal den Punkt gemacht, dass den Nazis die Adjektive ausgegangen sind, weil sie einfach von vornherein immer die ultimative, furchtbare, mhm, Sachen an die Wand geschrieben haben. Und dann mussten sie das aber noch steigern, weil es, mhm, muss ja schlimmer sein als gestern. Und das ist, glaube ich, was uns als nächstes kommen wird. Da ist es dann, also die, im Grunde ist es ja schon nicht mehr steigerbar, was wir jetzt haben.
Also
der Euro, die Eurozone ist am Abnippeln.
Na, deswegen ist die Krise doch jetzt vorbei.
Ja, aber
deswegen das ist genau der Grund. Die Krise ist deswegen vorbei,
weil wir keine Leute
mehr, weil es halt irgendwie,
nee, und wissen Sie, was dann
nicht mehr steigerungsfähig
ist. Und jetzt sind wir bei dem Spiel. Und ich bin sehr gerne bereit, wenn man mir sagt, ich übertreibe, aber ich wüsste gerne, wenn das jetzt soweit ist, jetzt ist das Spiel eigentlich vorbei, jetzt sagt das der, und was passiert jetzt als nächstes? Jetzt holt man jemand, passiert nämlich immer dann jemand wie Soros aus der Versenkung oder einen anderen Tycoon, ja, der dann plötzlich sagt, Eurozone fliegt auseinander oder so. Sie können das Spiel unendlich, selbst deren, wenn Soros, der war vor 3 Wochen in allen Medien, hat er wieder ein Interview, ein Buch und was weiß ich. Und dann ist doch immer die Frage, selbst da, das wird ja dann so gelesen, ist das die Einschätzung, dass er selber ein Händler, obwohl er behauptet, er sei es nicht mehr, hat eigene Interessen und so weiter. Und es gibt hunderte Soros, es gibt natürlich 1000 andere, jeder hat irgendwelche Interessen. Das Spiel ist eben, das ist das Wesen dieses Spiels, es ist natürlich nicht vorbei. Ja,
das kann auch niemand beenden, das Spiel, weil es keinen Spielleiter gibt.
Weil es keine Entscheidung, ich finde, das ist nicht sozusagen billig gewesen, wenn man sich aufregte, manchmal regt man sich über billige, aber dieser Satz, there is no alternative, und der Vergleichssatz mit der marktkonformen Demokratie, das sind wirklich Schlüsselbegriffe. Das ist die Wahrheit gewesen. Da hat jemand mal die Wahrheit gesagt. Mit der ist
ja, sind wir auch gleich aufgesprungen, haben unseren Podcast
nachgedacht. Genau. Also ich gucke mir gerade so ein bisschen an, was gibt es denn eigentlich so noch an Gesellschaftsidealen? Ne? Also was sind denn so die Idealvorstellungen, die halt noch so übrig geblieben sind? Und die einzigen, die noch eine explizite ideologische Gesellschaftsvorstellung haben, sind interessanterweise die Chinesen. Und die haben ja dieses Idealbild der harmonischen Gesellschaft. Und die harmonische Gesellschaft ist halt ein, soweit ich es verstanden habe, ich bin gerade erst dabei, es noch richtig anzugucken, ist der Versuch halt einfach eine utilitaristische Ethik zum Gesellschaftsmodell zu erheben. Das heißt also das größtmögliche Glück für die größtmögliche Zahl. Wenn es dabei halt irgendwie einer kleinen Zahl irgendwie nicht so super geht, ist es, wenn sich es im statistischen Mittel rausmittelt, nicht so schlimm. Das ist halt so die Ideologie dahinter. Und das ist halt relativ straightforward. So, also damit kann man halt eben doch mal irgendwo einen 3-Schluchten-Damm hinbauen und irgendwie 500.000 Leute evakuieren. Wenn damit irgendwie Strom für 50 Millionen geliefert wird, dann ist das okay. Das ist halt quasi so. Und das war halt ein, das ist halt aus der sozialistischen, ja, Politikethik abgeleitet, quasi leninistisch am Ende, ist das ja immerhin mal ein Ansatz so, der natürlich vollständig inkompatibel ist der individualistischen europäischen Tradition. Und der noch
viel, ja, also das will ich doch bestreiten, dass wir eine individualistische Tradition haben.
Und der noch viel individualistischeren amerikanischen Tradition. Also während Europa ja sozusagen auf diesem, wenn man das mal so als Spektrum betrachtet, ist Europa ja da irgendwo in der Mitte. So, da haben dann irgendwie die Amerikaner auf der einen Seite mit dem extrem Ayn Rand-egoistischen Individualismus und die Chinesen auf der anderen Seite, die halt sagen so, Hauptsache es geht unseren irgendwie 1,5 Milliarden Leuten so im Schnitt irgendwie jedes Jahr ein bisschen besser. Und wenn es irgendwie da 5 Millionen Leuten schlechter geht oder die dabei sterben, Herrgott, Pech gehabt. So, ne? Und die Europäer sozusagen so ein bisschen in der Mitte und sagen halt so, okay, wir wollen halt eine Gesellschaft als Ideal haben. Also einen nicht nur wie in utilitaristischen Betrachtung, sondern eben auch das Individuum mit seinen Menschenrechten und so weiter und so fort. Wenn man sich aber anguckt, wie die Politik sich bewegt in Europa, dann ist sie ja zunehmend ahnungslos, was ihre eigentlichen Ziele sind. Also es gibt eigentlich keinen Überbau mehr, also keinen ideologischen Überbau, der halt über, wir verteidigen uns so ein bisschen gegen irgendwie das amerikanische Modell und wir wollen aber auch keinen Kommunismus haben, so irgendwie so. Und dazwischen wabert es eigentlich nur noch hin und her.
Naja, nee, also ich finde das interessant, denn immer wenn du nicht weißt, wie es weitergeht, das billigste Rangmuster, das billigste Gerüst, an dem du dich hantieren kannst, ist konsistent zu früheren Aktionen zu sein.
Stabilität.
Und das ist auch wirklich das Einzige, wie heute noch argumentiert wird. Das wird ja nicht gesagt, wir tun es jetzt, damit es besser wird, sondern wir,
damit es nicht anders wird.
Wir müssen es jetzt tun, weil wir so haben das schon immer gemacht und es funktioniert. Ja, sind alle Argumente, die es so gibt für diese Wirtschaftsrettung, und das müssen wir so machen, denn das haben wir da und da probiert und es hat funktioniert. Stimmt zwar nicht, aber das ist nicht der Punkt an der Stelle.
Wobei,
weil es ein anderes Argument gibt es nicht mehr.
Auf der Mikroebene sind sie ja gar nicht. Also Frau Merkel ist jetzt ja nicht konsistent zu ihren früheren Positionen.
Nein, im Gegenteil, aber das ist
interessanterweise
stört es bei der Merkel niemand.
Ich glaube, wenn man es ich glaube das mit der Maschine einfach und glaube, dass das eine Metapher ist für die Gegenwart. Die Deutschen haben in der Kanzlerin, Frau Merkel, jemanden, und das ist ja auch, vielleicht will man das, wenn man das will, muss man es aber auch dann die Folgen in Kauf nehmen, die in einer nicht mehr gut funktionierenden Maschine sie repariert. Ja, das ist so jemand, der ständig, viele wollen aber, dass die Maschine abgestellt wird, vielleicht umgebaut wird oder auch abgestellt wird, dass sie mal geöffnet wird, dass man rauskommen kann. Und das finde ich auch eine sehr wünschenswerte Forderung. Sie, und jetzt kommen wir zu dem, was Frank Rieger gerade sagte. Wir werden jetzt ja sehen, was Helmut Schmidt in seinem neuen China-Buch über das Gesellschaftsmodell, das er ja gut findet, uns erklärt. Aber es ist ja nicht unseres. Und das wäre ja Europa. Ständig lesen wir, also dieser schreckliche, absurd Begriff Globalisierung, der für alles, der lächerlichste Begriff in meinen Augen überhaupt, weil der nichts erklärt, ob ich jetzt Globalisierung sage oder Imperialismus oder was auch immer, das ist der Erkenntnisgewinn sehr gering. Europa steht in der Mitte zwischen Amerika und China, hat eine völlig andere Geschichte und hat vor allen Dingen eine kooperative, unter vielen Kämpfen diese kooperative Idee geboren. Das war Europa. Und jetzt frage ich mich eben, warum es so schwer ist, zu sagen, gerade wenn man immer behauptet, unseren Kindern soll es besser gehen. Es wird der Tag kommen, wo zum Beispiel die Chinesen sich dieses Modell ganz genau angucken. Wäre so eine These, ja? Es wird eine Tag kommen, wo dieses funktionierende kooperative Modell, wie es die soziale Marktwirtschaft mal war, tatsächlich auch ein Exportschlager wird. Dafür könnten wir Europa eine Alternative, there is an alternative, bieten. Und in meinen Augen geht das sehr weit. Ich weiß, dass man dafür dann belächelt wird. Bei mir geht das bis zu einer eigenen Suchmaschine, das geht bis zu, also im digitalen Zeitalter, bis zu eigenen Ratingagenturen und so weiter. Aber muss ja vielleicht nicht so präzise sein. Aber diese Idee einer europäischen Vision, dass wir, und das kostet uns natürlich auch was erstmal, das ist so, das können wir nicht bestreiten, aber es kostet uns ja auch im Zerfall schon was. Warum dann nicht in der Konstruktion von etwas Neuem? Der Zerfall der Maschine kostet uns genauso viel, wie dass man sagt, okay, wir werden vielleicht jetzt nicht mit den Chinesen Schritt halten können, was den Arbeitsmarkt angeht und was auch immer, aber wir können sicher sein, dass wir ein humanes Modell haben, das dann später für viele interessant werden könnte, und zwar Europa, ganz Europa. Das wäre eine politische Forderung. Ich habe, wenn ich das kurz sagen darf, damit man die Realität dagegen leuchtet, nur warum ich das sage, wenn Sie das naiv finden, dann nenne ich jetzt auch den Namen, weil er hat das in größerem Kreis gesagt, der ja wirklich dieser Sachen sich sehr bewusst, Präsident des Europäischen Parlaments, Schulz, hat die Geschichte erzählt, dass die wahren Mächtigen in Brüssel, die sogenannten, ich glaube, sie heißen Generaldirektoren sind. Das ist wie in Kafkas Schloss, das sind Beamte, die direkt von dem Kabinett, also direkt von den Regierungschefs, denn das Parlament hat da ja bisher keine Macht. So. Das sind die, die eigentlich die Macht haben und die eigentlichen Entscheidungen treffen. Und jetzt sagt Schulz, der seit 20 Jahren, glaube ich, oder 25 Jahren im Europäischen Parlament ist, und vor ein paar Monaten habe ich zum ersten Mal einen von denen gesehen. Bei einem Empfang irgendwo. Und dann sagte der auch noch zu ihm, was tun Sie denn hier? Also das so als Implement einer fast Kafkaesken. Ja? Ich hoffe, ich habe jetzt keine, aber er hat es wirklich vor vielen Leuten erzählt. Das ist, ich meine, das ist jetzt das Gegenbild. Ja? Ein System, das bis in die Fragen, ein total bürokratisches System in seinem Herzen, das ist Brüssel, und ein zerfallendes Europa. Und das Gegenbeispiel wäre diese Idee, hört zu, es dauert vielleicht 2 oder 3 Generationen, aber wir haben Erfahrung mit Kooperation, weil wir uns so oft die Köpfe eingeschlagen haben und so oft Wirtschaftskriege geführt haben und was auch immer und so oft die soziale Marktwirtschaft nicht als Chance gesehen haben, sondern als Belastung. Und jetzt können wir sie wieder als Chance sehen. Das wäre das, was ich, mehr will ich, würde ich gar nicht wollen von einer visionären Politik.
Naja, also ich muss doch mal dagegen.
Ja, jetzt kommen Sie mal dagegen.
Und einen winzigen Satz, dann kannst du sofort dagegen haben.
Auch gegen die Suchmaschine, ja.
Ja, Frank hat sicher recht, aber ich möchte eine Sache nur kurz sagen. Der Egoismus ist doch eigentlich die Antithese zur Demokratie, oder nicht? Die Demokratie setzt doch aus, geht doch davon aus.
Finde ich nicht.
Ne, wieso? Man sagt doch, das Volk als Souverän, also yeah, man begreift es als Gruppe, kooperative Gruppe von Leuten, die eben nicht nur für ihr eigenes Ziel In meinen Augen ist das ein Widerspruch.
Ja, es ist dann ein Widerspruch, wenn man sagt, es ist vernünftig, egoistisch zu sein. Aber wir können den Menschen ja nicht ändern. Das Genie dieser modernen Welt, also im Guten, ist ja, dass es ihr gelingt, egoistische Interessen dann tatsächlich, dafür ist ja Demokratie entstanden, tatsächlich eine Richtung zu geben, die dann, damit ist auch viel Schindluder getrieben worden, das darf man ja nicht vergessen, es hat ja einen Grund, das muss man vielleicht mal wirklich deutlich, es hatte ja einen Grund, dass diese Idee so stark wurde, weil man sah, die Nazis und auf der anderen Seite die Kommunisten haben das missbraucht und haben gesagt, wir wissen besser, was für dich gut ist als du selber. Das war der Kern sozusagen, der moralische Kern des Arguments. Nur ist in leben wir jetzt in einer neuen Welt. Und ich glaube schon, dass wenn man sagt, es nicht sagt, es vernünftig, sondern wenn man sagt, ja, es gehört zum Menschen dazu, dass er natürlich, ist ja klar, auch egoistisch ist, damit kann man doch leben. Damit kann man doch eine Gesellschaft und auch eine Demokratie machen. Also wir sind es ja auch.
Ich glaube, dass ein wichtiger Punkt dabei ist, dass die...
Nur es zu einem System zu machen.
Ja, natürlich, klar. Genau da kommen wir zum Kern der Sache, nämlich, dass die postideologische Präsentationen, also das, was wir sozusagen betrachten als gegeben, eben genau dieses, wir sind doch sowieso nur alle Egoisten und die Ideologien, die uns versucht haben, was anderes einzureden, also sprich halt irgendwie insbesondere Sozialismus, Kommunismus oder auch die Nazis, die ja einen sozusagen einen kollektivistischen Anspruch haben, die sind ja gescheitert und aus diesem Scheitern wird unmittelbar abgeleitet, dass halt kooperative Ansätze per se auch scheitern müssen. So, und dabei werden natürlich verschiedene Dinge übersehen. Also zum Beispiel, also einer der Kritikpunkte an diesem europäischen Großding ist, dass bisher der, also aus meiner Sicht, dass bisher der Beweis, dass es möglich ist, eine kooperative Struktur dieser Größe aufzubauen, noch nicht angetreten wurde. Weil alle anderen Länder, die eine ähnliche Größe haben und nicht zentralistisch regiert sind, sind föderale Systeme. Das heißt also, wo die kooperativen Entitäten, nämlich sprich die einzelnen Länder, überschaubar groß sind. So, und denke, das ist ein Mechanismus, der in dieser europäischen Idee übersehen wird. Dass also einfach dieses, wir sind alle Europäer, klingt ja erstmal toll, Beethovens Neunte und so, aber wir sprechen einfach mal eine andere Sprache. Wir haben unterschiedliche Kulturen, wir haben unterschiedliche Rechtskulturen. Wir wissen nicht mal, also wenn man sich zum Beispiel die Verhandlungen vom Europäischen Gerichtshof anguckt, die sind mit nichts zu vergleichen mit dem Verfassungsgericht. Mhm. Die sind eine völlig andere, das kommt irgendwie aus dem englischen Handelsrecht, was die da fahren. Mhm. Da fühlt man sich irgendwie mit seinen Menschenrechten und seinen Vorstellungen von irgendwie deutschem Verfassungsrecht überhaupt in keiner Weise aufgehoben. Und ich denke, dass dieses Übertreiben, dieses irgendwie, wir wollen eine zentralistische Großentität schaffen, weil die profitabler ist und die halt Entscheidungen für ganz Europa trifft in allen kleinen Bereichen, dass dieses...
Nee, war nicht meine Idee.
Das will auch, glaube ich, keiner. Nee. Das ist nur konsistent. Doch. Das folgt aus den Sachen, auf die wir uns schon committed haben.
Genau.
So funktioniert unsere Politik.
Genau. Das ist genau der Punkt. Da kommt es dann zu Bananenverordnungen und so etwas. Ja. Was ich ja meine, ist etwas, was... ist gar nicht so groß. Es ist einfach, also wenn man jetzt vom Institutionellen absieht, dass zum Beispiel, wäre super, die gesamte Silicon Valley ist das Ergebnis von Subventionen durch den Staat. Mhm. Auch der Neoliberalismus.
Militär.
Ja, klar. Mhm. Wieso nicht mal so eine Vision, ja? Es muss ja nicht die Mondlandung sein, es könnte ja zum Beispiel auch ein europäisches Silicon Valley oder was auch, aber richtig massiv. Aber um ganz konkret zu sagen, der Punkt ist, es geht ja nur erstmal um ein paar Übertragungen von Souveränitätsrechten zum Beispiel nach Brüssel. Und zwar auf der Ebene, wo es wirklich interessant wird, die es dann dazu führen könnte, dass tatsächlich ein allgemeines, ich glaube, das ist nämlich schon ziemlich weit, wenn Sie heute in allen Ländern fragen würden, finden Sie es bedrohlich, dass die jungen Leute arbeitslos sind? Würden Sie bei der Frage zum Beispiel, jetzt ist es natürlich sehr allgemein, da würden Sie auch viel, und kann man was dagegen tun? Ich glaube, da würde man schon viel auslösen können. Also es geht um solche Fragen, zunächst, das sind ganz kleine Schritte. Wir werden es nächstes Jahr erleben. Da wird zum ersten Mal jetzt geht um den Barroso-Nachfolger, zum ersten Mal einen europäischen Wahlkampf geben. Und dann werden wir ja sehen, wer dann sozusagen kandidiert und ob es eine europäische Öffentlichkeit gibt. Aber wir sind vielleicht viel zu, mir reicht es ja schon, wenn diese Idee einer, there is an alternative, wenn die einfach viel stärker im politischen Diskurs da wäre und damit auch das Risiko, dass damit nicht auf Nummer sicher gehen, nicht auf Demoskopie so sehr achten, sondern zu sagen, okay, und jetzt träumen wir mal, vielleicht kann man ja das sagen und das nicht dem Bundespräsidenten überlassen, sondern jemand, der operativ tätig ist.
Spannenderweise war die Linkspartei ja immer die einzige, die sich nicht so von den Fokusgruppen haben lenken lassen, sondern die auch mal so eine eigene Sache geäußert haben.
Vorschlag 5 Minuten Kaffeepause. Also einer der wesentlichen Treiber von Politik heutzutage ist ja der Versuch, erfolgreich auszusehen. Und einer der Dinge, die da immer weit vorne sind, ist natürlich Wirtschaft, die also groß, stark und mächtig sein sollte. Und die, wenn man sich so die deutsche Politik anguckt, dann war ja so zu den Zeiten des Start-up-Booms des ersten und des ersten Aktienbooms mit der Telekom an der Börse und so, da haben die immer versucht, sich da irgendwie ranzuhängen und also den, gerade so Roland Koch und so, der dann irgendwie selbst bei so Versagerfirmen wie Biodata meinte, ja, die sehen doch ganz innovativ und neu aus.
Das
und
konntest du dir jetzt nicht verkneifen.
Naja, Entschuldigung. Die, naja, die Kombination von Roland Koch und Biodata, Entschuldigung, da kann man eigentlich fast nichts mehr sagen dazu. Jedenfalls, die Inspiration dafür ist natürlich das Silicon Valley. Und das Silicon Valley ist ja nicht nur ein relativ einzigartiger Soziokosmos von irgendwie Venture-Kapitalisten und Firmen, die sich da bilden und Leuten, die willens sind, irgendwie da zu arbeiten unter den dortigen Bedingungen, sondern
wir sollten vielleicht kurz sagen, wer noch nie da war, das Silicon Valley ist in der Wüste. Da gibt es nichts, was attraktiv wäre. Es ist immer scheiße warm. Man braucht Klimaanlage im Auto und im Gebäude. Es ist total unattraktiv. Ich würde da nie arbeiten wollen. Mhm. Ich bin da extra mal hingefahren, um mir das anzugucken. Unmögliche Arbeitsumgebung. Da würde auch keiner wohnen wollen. Ja? Inzwischen ist der Wohnpreis da so hoch, dass es sich selbst die Leute, die da arbeiten, im Grunde nicht leisten können. Aber historisch gesehen wollte da niemand arbeiten. Kalifornien selbst heißt ja irgendwie Ofen oder so auf Mexikanisch, Spanisch halt. Also ganz unattraktive Gegend. Dass da überhaupt Ansiedlung gibt, liegt daran, dass da große Navy-Basen waren. Das heißt, das Militär hat einfach gesagt, wir brauchen hier mehr Know-how. Also pumpen wir da jetzt mal Steuergelder rein und gründen hier mal so ein Soziotop. Das hat dieser ganze Mythos von wegen Entrepreneurship und die ganzen
aus der Garage.
Köln, ja, alles Bullshit, das ist alles gezahlt mit Steuergeldern und dementsprechend das uns als Vorbild immer vorzuhalten hier von wegen so läuft das, wenn man sich selbst organisiert, alles Unsinn, lasst euch da nicht verarschen. Aber
gut, okay. Aber wichtig an diesem Silicon Valley ist ja der Einfluss, den es auch außerhalb des politischen Raums hat, eben bedingt durch diese, was man irgendwie so schön kalifornische Ideologie nennt, also dieses irgendwie möglichst wenig regulieren, möglichst viel Innovation fördern, durchaus auch mit staatlichen Geldern und dafür sorgen, dass halt irgendwie man im Zweifel schnell ist, also dass halt irgendwie Firmen schnell gegründet und schnell wieder gekillt werden können und dafür sorgen, dass Investoren möglichst viel Reibach machen können und der wichtige Teil, dass sich jeder eben als Teil des Marktes sieht, also dass der eigene Marktwert, also dass die eigenen Ideen, das eigene Know-how in einem Markt ja unterwegs sind und sich also in einem Markt bewegen. So. Und interessant daran ist eben, dass ein Teil der Silicon Valley-Kultur, also jetzt nicht so sehr die HP-Ecke, sondern mehr so die Apple-Ecke, kommt ja eigentlich auch aus der Hippie-Bewegung. Mhm. Also von Leuten, die halt also gesagt haben, also mit dem Staat wollen wir eigentlich nichts zu tun haben, weil der Staat sind die Leute, die den Vietnamkrieg angefangen haben, das sind die Leute mit den Gewehren, das sind die Leute, die irgendwie auf den Campussen irgendwie Studenten erschossen haben. Sondern wir wollen möglichst ohne Staat.
Übrigens noch eine Sache, die Idee, dass Kalifornien besonders wenig reguliert wäre, ist auch das Gegenteil der Wahrheit. Also wenn man in Amerika Auto fährt dann, oder überhaupt im Supermarkt ist, dann findet man immer wieder irgendwo the state of California, irgendwie, wir müssen jetzt ranschreiben, dass hier irgendwas drin ist, was wir können nicht ausschließen, dass es schlecht für werdende Mütter ist. Kalifornien ist berühmt dafür in Amerika, dass es die meisten sinnlosen Regulierungen hat. Alles was? So Hippie-Scheiße. Also nichts an diesem Mythos stimmt. Aber
gut. Ja, also als ich das erste Mal nach Kalifornien geflogen bin, hat der Pilot im Flugzeug bei der Landung gesagt, Welcome to the People's Republic of California.
So also, sieht's aus. Die haben nämlich so ein Plebiszit da, was tatsächlich bindend ist. Und wenn die Medien kommen und irgendwie den Blei bringt euch alle um an die Wand malt, dann gibt es halt schnell mal ein Plebiszit, was sagt, wir müssen überall Warnlabels draufkleben, dass da Blei drin sein könnte.
Well, gut, bei Blei ist es ja tatsächlich auch gerechtfertigt.
Ja, natürlich, aber also dieses Label ist wirklich auf allem drauf. Ja, also ich meine, gut, Amerika ist eben
ein bisschen eigen. Schilder in der Luft?
Ich habe da mal Salz gesehen, wo drauf stand auf der Packung Fat-Free. Also hast du keine Frage mehr, ist halt Amerika. Aber also diese Bleiwarnung ist wirklich auffällig. Und die kommt halt aus Kalifornien.
Gut, aber was mich ja mehr interessiert, ist mehr der ideengeschichtliche Aspekt dabei. Nämlich, dass diese Transferleistung von wir wollen mit dem Staat nichts zu tun haben, weil der mischt sich in unser Leben ein, der verbietet uns das Kiffen und irgendwie mischt sich ansonsten ein, ist halt störend irgendwie bei der freien Entfaltung des Individuums und des eigenen Hedonismus.
Hat auch ein sehr konstruktivistisches Anteil, nicht? Dass man sagt, wir bauen uns hier unser eigenes Biotop.
Genau. Hin zu dem urlibertären und aber extrem kapitalistischen Modell, dass man sagt, okay, wenn wir den, wir wollen den Staat weg haben und zwar aus allem, also möglichst wenig Steuern zahlen, möglichst wenig Dinge, es soll möglichst alles privat organisiert sein. Und während die europäische, sagen wir, Hippie-Bewegung hat ja eher so einen, noch so einen kommunehaften, linken, dem Sozialismus eher angenäherten ideologischen Hintergrund, wenn sie überhaupt einen hatten. Also viele von denen bezeichnen sich als apolitisch. Während das in den USA dann halt, wenn, als sie dann irgendwie anfingen, sich mal wieder die Haare zu schneiden und zu waschen und irgendwie arbeiten zu gehen, wurde es dann gleich brutal. Also es ging dann gleich hin zu irgendwie, ja, sag mal so Arschloch-CEOs wie Steve Jobs, die halt einfach irgendwie die Leute schuriegelt haben, wie nur irgendwas, aber trotzdem diesen Hippie-Selbstverwirklichungsethos irgendwie hochgehalten haben. Und diese interessante Kombination, dass eben also die Leute, die da wichtig sind in diesem, also auch, sag mal, auch die Community und diese Studentenbewegung und so, die da entstanden sind, dass die eben aus einem, also dass deren Staatsferne eben nicht aus der super konservativen Ecke kommt, sondern eben aus einer, wir haben mit dem, oder unsere Eltern haben mit dem Staat schlechte Erfahrungen gemacht, Ecke.
Wobei ich glaube, ein Großteil davon ist auch wieder diese Konsistenzfalle, dass man einfach nicht weiß, wo es hingeht und dann hält man sich eben daran fest, auch mit wenig Staat sind wir an anderer Stelle ganz gut gefahren. Ich glaube, das ist eine der größten Gefahren, die wir so haben auf der in unserer Gesellschaft, dass wir uns nicht daran orientieren, wo wir eigentlich hinwollen, sondern dass wir uns an Konsistenz festhalten.
Naja, der Punkt ist ja, die kalifornische Ideologie will ja tatsächlich irgendwo hin. Na, also das geht ja immer um es besser machen. Na, also tatsächlich immer...
Ja, aber das basiert ja nicht auf Fakten, sondern aber da wird einfach behauptet, die Privatwirtschaft kann es besser als der Staat.
Also ich, wenn ich mal mein Angle, meine Perspektive wäre, nochmal, ich glaube, wir reden nicht mehr wie im 20. Jahrhundert davon, dass eine Ideologie durch Bücher, Traktate, Manifeste, Parteien entsteht, sondern, ich sag's nochmal, in der Verkürzung durch die Maschine. Und die Verschmelzung zwischen Gegenkultur, Counterculture und Silicon Valley ist wahrscheinlich, ohne die wäre es zu dieser Verschmelzung nie gekommen. Das ist wirklich ein aufregender, ja auch viel dokumentierter Fall. Noch 62, also noch sage ich, also 1962 begann die erste Studenten richtig massive Protest, ich beschreibe das ja, in Berkeley, wo die sich Lochkarten umhängten. Und sagten, ich bin ein Mensch, bitte, da stand doch immer auf den Lochkarten drauf, bitte nicht verunstalten, bitte nicht
bitte klicken, nicht lochen.
Bitte nicht lochen, ja. Mhm. Und da gab es diese berühmte Rede, die auch bei YouTube noch zu sehen ist, wir wollen nicht ins Innere der Maschine. Hatte auch sehr viel mit Vietnam und eine. Und dann passierte irgendwas, das ist ja vielfach beschrieben, passierte irgendwas Ende der 60er Jahre schon, da gibt es Namen wie Stuart Brand und so, jedenfalls die Gegenkultur, die digitale Kultur verschmolzen. Auch Leute wie übrigens, wie dieser, ich kenne ihn ganz gut auch, viele kennen ihn ja, John Brockman, das ist ja interessant wegen Ideengeschichte, der kommt aus der Andy Warhol-Ecke, der war einer der, und wie Stuart Brand ja zum Teil auch, das war genau dieses New York von Andy, ehe er dann erkannte, Moment, hier gibt es neue, die fanden das auch sehr partizipativ, eben genau kooperativ. Diese, oder das waren ja auch die frühesten Hacker, wenn ich das richtig sehe, waren da ja von auch. Und das steckt ja als Erbe, als der DNA noch bis heute drin, dass die ganzen Konflikte, die wir heute haben, bis hin zum Leistungsschutzrecht und was auch immer, haben ja damit zu tun. Und über diese Verschmelzung, ich glaube, dass sie im Kern den Neoliberalismus hervorgebracht hat. Ich glaube nicht, dass der jetzt irgendwie so über die Welt kam aus Chicago als Abart des Neoklassik, sondern ich glaube, dass man sich angucken muss, wie zu einem gewissen Zeitpunkt 70er Jahre Counterculture in Kalifornien, digitale Kultur und das ist eben entscheidend, die Wall Street, sozusagen diese drei sich sozusagen verschmolzen. Man muss nicht so weit gehen, das dann zu nennen, dass dann am Ende so eine Art Cyborg entstanden ist, ich meine, wenn man das sieht, was Kevin Kelly, Sie kennen ja all diese Namen, was da alles an, das waren ja Utopien, sondergleichen, die aber alle immer sagten, das, was wir predigen, verwirklicht sich durch die Maschine. Ihr werdet, also wenn man bei Kevin Kelly nachliest, es ist ja nicht so, dass er sagt, wenn wir das und das jetzt machen und so, also wie im 19. Jahrhundert und diese Gesetze erlassen und das machen, dann, nein, sondern es war immer, wenn wir dann alle in der Maschine sind und sie vernetzen, wird das und das möglich sein. Und das ist ein faszinierender Vorgang, weil das Gute, der gute Teil der kooperativen Modelle, sieht man übrigens auch bei der Programmierung des Agenten. Das wird ja vielfach beschrieben, wie die noch in den 90er Jahren, als das dann begann mit dem Netz, erst kooperative Modelle, das waren ja ganz humane Menschen, also humane Vorstellungen, die man da hatte. Das wissen Sie viel besser als ich, wie dieses, wir arbeiten zusammen, wir öffnen uns, alles, was bis hin zu Wikipedia ja heute noch im System drin ist. Und wie dann, ohne dass ich jetzt von der Verschwörungstheorie reden würde, aber wie dann plötzlich natürlich Märkte erkannten, dass das etwas, eine unglaubliche Chance für etwas ganz anderes ist und dann der egoistische Agent zum Zug kam. Es fing übrigens an bei der, fiel mir jetzt an bei der Telekommunikation, dass die, soweit ich weiß, wenn ich das richtig sehe, die erste richtige spieltheoretische Anwendung im Digitalen für die Verwaltung von Ressourcen war bei der Frage von Bandbreite. Wer darf rein, wer muss raus und wie verhandelt das System mit dem User?
Das war ein ganz aktuelles Problem.
Durchaus ein Problem, ja. Was er wieder auftaucht. Aber die immer interessant an dieser.
Wir sollten vielleicht kurz sagen, wir verlinken an der Stelle Adam Curtis, All genau. Watched Over by Machines of Loving Grace. Da ja. geht es um Ayn Rand und diese ganzen schönen Utopien. Wunderbar, nehmt euch einen Tag oder zwei Zeit, das muss man setzen lassen, so ein bisschen, ne?
Die muss man,
Serie aus schönen Videos.
Die muss man wirklich sehen, ja. Also dabei finde ich halt diese Frage der Utopie, die ist ja wieder, also lustigerweise ist am Ende ja wieder der Versuch, eine Utopie umzusetzen, indem man die Menschen zu ihrem Glück bringt. Mhm. Also jetzt nicht zwingt, aber ihnen Incentives gibt, irgendwie das Ziel zu erreichen. Also wenn man sich anguckt, wer sind denn die Leute, die halt jetzt diese Public Choice Economy erfunden haben und die, also die sozusagen das Steuern der Gesellschaft durch Incentives und die, also den Versuch halt zu sagen, man versucht möglichst alles über den Markt zu regeln, indem man den Menschen dem Markt angepasster macht, also indem man ihn dafür sorgt, dass er über Fähigkeiten verfügt, die am Markt gerade gefragt sind und dass er sich einordnet in ein Marktsystem und dabei seine Individualität nicht so sehr vermisst, weil er immer das Gefühl hat, er trifft selbst die Entscheidung, obwohl er eigentlich ja tatsächlich nur den gegebenen Rahmenbedingungen folgt. Und letzten Endes ist es ja der Versuch, einen, sozusagen eine makrogesellschaftliche Steuerung durchzuführen,
es ist eine Planwirtschaft.
Ohne dass man die Ideologie offenbart. Ne? Also man sagt ja nicht gut für wen. Und darum geht es ja am Ende. Für wen ist es denn eigentlich gut?
Das ist ja das Irre, dass das ja partiell eine totale, das sehen wir ja auch selber in den digitalen Sinn, das ist ja Planung. Die Frage, die ich mir stelle, weil ich jetzt immer, wie geht's jetzt weiter, frage ich mich ja immer wieder. Also wenn wir die Geschichte haben, wie gesagt, was überzeugt uns eigentlich? Also ist es wirklich wahr, was wir alle in unserem schönen europäischen Kopf so drinne haben, da kam jemand mit einer tollen Idee und oder auch nicht so tollen und politischen Idee und dann die Leute werden da, wie kommt das an Menschen? Und ein Beispiel, das ja Schule gemacht hat, ist der Liberalismus. Und da muss man sich immer fragen, was hieße das fürs 21. Jahrhundert? Also das wird die Dampfmaschine, das kennen wir alles. Der Vergleichspunkt für den Computer wahrscheinlich, die alles verändert. Diese eine Maschine verändert alles, das ganze 19. Jahrhundert, bis hin zum Frage, wie die Ökonomie dann von ihr, sie verlässt dann das Bild des Blutkreislaufs und geht auf die Modelle der Thermodynamik und so weiter. So, jetzt fängt die an, immer auseinander zu fliegen. Funktioniert nicht richtig, bringt Menschen um. So, und dann kommt jemand auf die Idee und sagt, die Dampfmaschine reicht nicht. Und dann, wir brauchen ein kleines Ding, wir brauchen ein Ventil, ein Sicherheitsventil. Jetzt kommt dieses Sicherheitsventil, genannt Governor, selbstregulierendes Ventil. Und jetzt kann man zeigen, das heißt, es wurde gezeigt, jetzt mussten Menschen nur noch darauf zeigen und sagen, siehst du, das ist Selbstregulation. So funktioniert ein System. Und das war überzeugender als jedes Buch über Liberalismus und selbstregulierendes System. Es war plötzlich sah man nicht mehr wie beim Automaten und beim Uhrwerk, du brauchst eine Zentraleinheit, sondern nee, es geht auch anders. Und es gibt die sehr begründete These, dass das mehr beigetragen hat zur Durchsetzung des Liberalismus, vor allem in Großbritannien, als irgendwas, dieses kleine Ventil, das Governor heißt. Kann man sich ja fragen, warum die Menschen, die den Rettungsschirm verwalten, komischerweise Gouverneure heißen und juristisch immun sind. Es sind auch sehr selbstregulierende Ventile natürlich. So reicht eine Geschichte. Und was wäre das im 21. Jahrhundert? Also was, das frage ich mich so. Das war gar nicht so bewusst. Dieses Ventil war eine Plausibilität, die war so schlagend, dass so etwas funktioniert. Und was, das ist natürlich im 21. Jahrhundert das Digitale.
Naja, gut, also
aber das was Internet. Ist
das? Das Internet. Naja, die Ideologie, die jetzt da ja, also beziehungsweise der mögliche Ansatz einer Ideologie, die da kommen könnte, ist ja emergentes Schwarmverhalten. Also dass es halt nicht ein selbstregulierendes System ist, sondern dass tatsächlich eine Struktur und ja, also Systeme und Mechanismen aus quasi zufälligen Verhalten von Agenten wiederum entsteht.
Naja, doch. Ich finde die Schlussfolgerung aber eine andere. Dass du sagst, das Gesamtsystem ist schlauer als das schlauste Element. Das heißt, du musst gar nicht mehr, früher ist ja die Idee, du hast irgendwie vorne 3, 4 schlaue Leute und der Rest muss nur folgen. Und jetzt ist die Idee, die Leute vorne müssen auch nicht schlau sein, sondern es ist der Schwarm, der insgesamt Intelligenz hat.
Genau, also das halt.
Auf der einen Seite erklärt es, warum wir keine schlauen Politiker mehr haben, weil wir das in unserem Modell nicht mehr brauchen. Ja.
Auf der anderen Seite erklärt es aber auch, wie tief der Mist ist, in dem wir eigentlich gerade stecken. Genau. Also weil der Punkt ist, dass wir, also selbst wenn wir mal annehmen, das ist könnte
so Dawkins-Dings übrigens, ne?
Also, aber ich meine, wenn wir mal annehmen, dass der, also dass dieses Schwarm-Ding, ne, wo die Piraten ja auch immer viel versuchen zu argumentieren, dass das das neue zukünftige Modell ist, also dass wir da davon reden als sozusagen neues Modell von Politik, dann müssen wir aber auf jeden Fall konstatieren, dass wir dann in einer Gesellschaft sind, wo die Algorithmen, also nach denen die Schwarmagenten handeln und damit also die Regeln, nach denen
das die Gesetze.
Genau, das sind, aber das sind aber tatsächlich Algorithmen in dem Fall.
Cool. Ich weiß, es ist Court's Law.
Dass die halt noch echt extrem unzureichend verstanden sind. Also wenn wir uns die Piraten mal angucken, also die Piraten.
Und das wird immer schlimmer.
Ja, verstanden und legitimiert. Sie sind ja auch nicht, also ich meine jetzt, ich sag, müssen wir nicht mal darüber nach, das sind ja Gesetze. Ich sage, es sind Gesetze, die unser Verhalten bestimmen. Die sind durch keine demokratische, es klingt jetzt vielleicht komisch, ja, aber.
Naja, gut, das ist ein wichtiger Punkt, also diese Legitimierung, also wenn man jetzt sagt, okay, wenn wir jetzt mal nach vorne gesponnen, also wenn wir sagen, okay, wir betrachten den Schwarm als neues Modell, also als eine Möglichkeit zu sagen, das Individuum kann sich weiter irgendwie entfalten, irgendwie seinen Dingen und Neigungen folgen und wenn es Lust hat, sich zu beteiligen, kann er sich auch an der Politik beteiligen und einer Art von Entscheidungsfindung. Und vielleicht ist es ja irgendwie Demokratie 3.0, so möglicherweise. Nur mal positive Utopie. So, dann ist aber die Frage danach, wie sind denn die Spielregeln von zum Beispiel von so einem Liquid Democracy? Oder wie sind denn eigentlich die Regeln, nach denen halt irgendwie zum Beispiel Reputationen gemanagt und verteilt wird? Wie sind denn die Regeln, nach denen ein Individuum Macht über andere bekommt oder halt einfach eine Institution bekommt? Die sind ja dann entscheidend.
Und was sagen Sie dazu, wäre auch meine Frage an den Codeknacker sozusagen, wenn Erik Schmidt in seinem neuen Buch, ich nenne jetzt nur mal die zwei Sachen, das eine sagt, ja, es wird wahrscheinlich so sein, dass verifizierte Angaben im Netz, die Regierung bestätigt, ich bin der ich bin, höher gerankt werden im Suchergebnis als andere. Und die zweite Sache, die er sagt, neben vielen anderen, ist, das ist für die Gesetzmäßigkeit sehr wichtig, könnte sein, dass Leute, die sich dem verweigern, weil sie gerade sagten, man kann dann auch mitmachen in der Politik, die sich dem Ganzen verweigern, von Regierungen in Hidden People Rassenregistern geführt werden, als Leute, die besonders suspekt sind.
Das ist Propaganda aus meiner Sicht, weil der möchte gern, also ich meine, allein die Tatsache, dass es ihm da ums Suchergebnis geht, das sagt ja schon alles. Der möchte gern seine eigene Geschichte da legitimieren und erzählt jetzt irgendwie, wir kooperieren. Ja, er möchte gern den Politikern sagen, wir würden ja mit euch kooperieren und guck mal, ihr könnt ja als Input bei uns rein und dann wird es für alle besser. Ist so das übliche Koop-Modell, was die Silicon Valley-Leute fahren.
Naja, was die da eigentlich wollen, ist was anderes, nämlich den also dass der
dass ihre Suche die Wahrnehmung stehen bleibt und dass nicht die Regierung
anhört. Nein, dass die Wahrnehmung dessen, wer mächtiger ist, sich umkehrt.
Das ist gut.
Ne? Also das ist halt gut, einfach, dass es darum geht.
Das ist gut.
Also dieses, ihr könnt ja doch daran mitmachen, ne?
Deswegen sage ich Koopt. Also das ist ja eigentlich ein Begriff aus der Counterintelligence bei dir.
Na, vor allen Dingen war es ja eben mal umgekehrt. Also dass tatsächlich die Regierung gesagt hat, das sind die Spielregeln.
Und ihr könnt mitmachen.
Das ist sehr gut.
Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo Google und Co. sagen, das sind die Spielregeln und ihr könnt mitmachen. Und wir haben eine Legitimation dafür. Und die Legitimation dafür ist, wir sind schlauer als ihr. Weil wir haben nämlich die ganzen schlauen Leute.
Denn wir sind erfolgreich und ihr seid in der Krise.
Genau. Und da kommen
das ist nämlich genau die Rhetorik, die wir von Silicon Valley erwarten können.
Und da kommen wir genau zu dem Punkt, warum ist denn die Politik so im Eimer? Ne? Also weil der Versuch, was du vorhin erwähnt hast, dass der Versuch, Politik zu verwissenschaftlichen, also zu sagen, wir versuchen mal politische Entscheidungen nach Fakten, nach Expertenmeinungen, nach Wissenschaft zu
fällen. Auf Faktenbasis zu stellen.
Genau, ist ja schiefgegangen. Ne?
Ja. Also was, und hat zum Gegenteil geführt. Wir wollten eigentlich dafür sorgen, dass die Politik jetzt wissenschaftlicher wird. Das ist
sehr gut gewesen.
Und das eigentlich ist die Wissenschaft jetzt politischer geworden.
Das habe ich noch gar nicht gesehen, dass das eine Adresse an die Regierung ist, natürlich.
Ja. So, und was zum einen damit zu tun hat, wie Politik heute funktioniert, dass nämlich also Expertise im Wesentlichen nur noch von bezahlten Lobbyisten zu bekommen ist, die wir auch im Bundestag immer wieder treffen und sich irgendwie, die können sich auch nicht vorstellen, dass wir zum Beispiel, wenn wir als CCC dahin gehen, dass wir keine Lobbyinteressen vertreten, sondern einfach nur sagen, wir wollen technische Expertise liefern und unser einziges Interesse ist irgendwie.
Was ist denn Ihr Winkel?
Genau,
was ist
denn die Aufrechterhaltung von Bürgerrechten? So mehr wollen wir eigentlich nicht und alles andere interessiert uns eigentlich auch großartig nicht so. Ne? Und das können die sich nicht vorstellen. Aber das führt natürlich dazu, dass halt irgendwie solche Leute wie Google und ähnlich, also primär Google und Facebook, muss man eigentlich sagen, dass deren Ansatzpunkt mit Politik zu machen, ist ja nicht mal offensiv, so wenn man von so Details wie diesem Leistungsschutzrecht absieht, wo es um ihre ureigensten Interessen geht. Aber im Kern ist es ja eher so ein, also wenn man jetzt diese Google Collaboratories und wie sie da heißen und wie sie sich anguckt, wo sie so darüber diskutieren, wie könnte man denn Politik machen, was wären denn so gute Dinge und so. Das sind ja eigentlich, ist ja der Versuch zu sagen, wir haben die besseren Tools. Also genau, wir haben die besseren Werkzeuge, wir wissen mehr darüber, wir sind unideologisch. Und wir sind überparteilich. Ne?
Allein schon dieses, wir können skalieren, ist doch die Antithese zur Regierung.
Ja.
Weil wir sehen immer, wenn ein Problem groß wird, scheitern die Regierungen
dran. Ja. Und jetzt muss man nochmal an die Planwirtschaft denken.
Ja, und jetzt kommt Google und sagt, hör mal, wir können hier auf die ganze Welt skalieren.
Darf ich kurz meine, zu dem Sicherheitsventil nochmal meinen Vorschlag, der da sehr in den 50er Jahren, glaube ich, war es, vor dem Advent des Computers, da hat Hayek dieses unglaubliche Buch geschrieben, dieses Papier geschrieben. Also wir hatten den Blutkreislauf, dann hatten wir die physikalischen Modelle für ökonomische Prozesse und jetzt hatte er diese Idee, das mit dem Nervensystem zu machen. Also diese, ist fast eine neuronale Idee, also Reize. Und jetzt, das beschreibt er dann richtig als Investment, ja, Strategien von Neuronen und so weiter. Jetzt beginnen wir schon mal bei dem Wort Incentives, Anreize. Ja. Das Bild, das ich für das Sicherheitsventil heute fände, wäre das Netz als Nervensystem der Gesellschaft. Ich finde, der Satz, dieses Bild ist, finde ich, sehr triftig, weil es ja genau das ist, die Ökonomisierung von, selbst von Bewegungen, von Wimpern, wahrscheinlich bald Wimpernschlag im Auge und so weiter. Und das ist diese Ökonomie des Geistes. Also dieses nicht mehr Materielle, sondern nur noch der, sozusagen der, und das ist dann ein neues, fast Theory of Everything, weil das würde dann funktionieren von den Reizen im zentralen Nervensystem bis in Neuronen, bis hin zu der großen Kommunikation der Menschen untereinander. Ob das tragfähig ist, weiß ich nicht. Aber mir scheint, dass mir das jedenfalls einiges erklärt, wenn ich sozusagen mich in dieser neuen Ökonomie bewege und wenn ich sehe, wie Politik reagiert, dann ist es viel mehr dieses Nervensystembild, dass man uns, das halte ich für eine Ideologie natürlich, aber das jetzt kommt und das ja auch so irgendwie, wo man auch nicht so genau weiß, irgendwann erzeugt es dann was im Gehirn, ein Gedanken, eine Rationalität, ein Bewusstsein, was auch immer. Aber es muss auch nicht, es kann auch nur ein Reflex sein, es kann auch nur ein, was weiß ich, Reiz sein. Und die Hirnforschung sagt jetzt auch schon, und selbst die Frage des freien Willens im Gehirn ist ja noch hin. Also da sehe ich so etwas entstehen, was ich natürlich ungut finde. Ein Gesamtnervensystem, Gesellschaft ersetzt sozusagen dieses Bild des Sicherheitsventils und er bringt damit vielleicht auch eine neue Politik hervor, die mir nicht jetzt gefällt. Ist
vielleicht der richtige Moment zu erklären, wie so ein neuronales Netz funktioniert.
Ja.
Also ich habe das vorhin kurz erwähnt, dass das ein Trend ist, dass wir das, also nicht nur ist der Code nicht legitimiert, sondern wir verstehen ihn auch nicht mehr. Und es liegt nicht daran, dass wir nicht programmieren können, das stimmt zwar auch, aber es liegt daran, dass so Agentensysteme und was man so hört, also das ist jetzt auch ein paar Mal Stichwort schon gefallen.
Multi-Agentensysteme.
Multi-Agentensysteme und Agentensysteme überhaupt, das ist ein Bereich aus der KI und da werden Methoden aus dem Machine Learning angewendet. Und das funktioniert grob so, man muss sich das vorstellen wie eine Liste an Zahlen, man reduziert sein Problem auf Eingänge und Ausgänge und schließt immer seine Eingänge an einige von den Neuronen an. Und jedes Neuron wird als eine von diesen Zahlen in der Liste modelliert. Und was man dann tut, ist, dass man die Eingänge mit den Werten bespielt, die man kennt, und den Wert in jeweils dem letzten hinzugefügten Neuron ändert, bis es das Ergebnis möglichst gut erreicht. Und wenn es nicht geht, dann macht man noch ein Neuron dazu. Das heißt, am Ende hat man eine Liste von Zahlen, aber man kann überhaupt nicht sagen, warum der jetzt eigentlich zu dem Ergebnis kam. Also man kann zwar nachvollziehen, wie die Signalwege sind, und man kann sehen, dass das Verfahren funktioniert, aber warum diese Zahlen da jetzt stehen müssen, dass die da überhaupt stehen müssen, das kann man alles überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Und das ist bei den ganzen Machine Learning Verfahren so. Ja, denn man kann zwar, inzwischen wissen wir, wie man das modellieren kann, aber das ist halt, was wir tun. Wir modellieren im Wesentlichen Evolution, ja, weil wir gesehen haben, es funktioniert. Aber wir verstehen am Ende nicht, was rauskommt. Das ist genau auch diese genetischen Verfahren, das ist auch so eine Sache.
Genetische Algorithmen, ja, genau.
Genetische Algorithmen, genau, das wendet man an bei Börsentransaktionen, um Vorhersagen zu treffen, und das funktioniert prächtig, aber wir verstehen nicht, warum es funktioniert.
Also wir haben eine Komplexitätsüberschreitung, also wir können halt einfach nicht mehr in einem Kopf verstehen, was
hat. Nee, das ist nicht konstruiert, das ist der Punkt daran.
Ja,
also ein Programm ist konstruiert. Wenn
hat ja folgt einer inneren Logik, genau.
Folgt einer Logik, die kann ich verstehen, und wenn irgendwas nicht funktioniert, kann ich dem Code folgen und sehen, warum hat es jetzt nicht funktioniert. Das kann ich bei Neuronen nicht machen. Wenn ich sehe, das klappt irgendwie nicht, dann kann ich keins mehr rausnehmen, weil es Interconnections gibt zu allen möglichen anderen Neuronen und das geht alles kaputt. Alles, was ich tun kann, ist mehr Neuronen dazu tun. Und irgendwann klappt auch das nicht und dann fange ich nochmal von vorne an und trainiere neu. Aber das ist alles, was ich tun kann. Es gibt kein Debugging mehr. Das heißt, wir verstehen nicht, was tut dieses Verfahren eigentlich genau? Warum tut es das? Warum kommt das Ergebnis raus? Das ist nicht mehr ein konstruiertes Ding, was ich verstehen, analysieren kann. Im Fehlerfall bin ich aufgeschmissen. Und das ist eine Sache, die wird eher schlimmer werden. Das ist ein Trend.
Genau das, was wir vorhin mit der Wissenschaft und der Abweichung von Kausalitäten hin zu Korrelationen gesehen haben, passiert ja genau da. Dass wir halt einen Algorithmus so lange sich trainieren lassen auf der Basis der Daten, bis wir hinreichend gute Ergebnisse haben, dass unser Ziel erreicht wird.
Und alles, was du dann weißt, ist, dass das mit diesen Daten funktioniert. Der Rest ist reine Annahme.
Genau.
Wenn du da andere Daten reintust, wird das auch funktionieren. Aber das weißt du halt nicht. Mhm. Im Wesentlichen kann man es vergleichen, damit ein Kind großzuziehen. Also da ist ja auch das biologische Vorbild. Ja? Du zeigst dem Kind halt 10-mal, wenn du auf eine Herdplatte fasst, ist das heiß und tut weh. Und nimmst an, das Kind lernt es dann. Und das Kind wird auch wahrscheinlich das lernen, aber du weißt es halt nicht sicher. Sondern es ist letztendlich Hoffnung. Und genau wie beim Kind kann man dann nicht sagen, Fehler, gehen wir nochmal zurück. Ja, sondern einmal gelernt ist gelernt. Ich kann nur ein neues Kind machen. Und so ist das mit diesen genetischen Verfahren.
Das hat ja Alan Turing dieses Bild verwendet.
Ja.
Das ist wie ein Kind, eine Maschine zu programmieren, wie ein Kind zu erziehen.
Na, wir programmieren die Maschine eben nicht mehr, sondern wir trainieren sie. Das ist auch das Wort, was man benutzt. Das heißt, ich tue meine Daten hin, eine möglichst große Datenmenge natürlich. Das ist ja heute kein Problem mehr im Zeitalter von Big Data. Sammeln wir ja alles, was wir kriegen können an Daten, und damit trainiere ich dann meine Maschine, aber ich kann am Ende nicht mehr sagen, warum die Maschine jetzt eigentlich tut, weil ich habe die Maschine nicht konstruiert, um Problem XY zu lösen, sondern ich habe sie trainiert, wie man ein Gehirn trainieren würde, und das ist wie, wenn ich einen Arbeiter ausbilde. Ja, alles, was ich tun kann, wenn er nicht funktioniert, ist ihn zu feuern. Ich kann ihm Anreize geben, indem ich mehr Daten raufwerfe, aber das ist auch alles. Das heißt, dieses Verständnis, nicht nur ist es nicht legitimiert, ich kann auch nicht sagen, was es eigentlich tut. Ich kann nur beobachten, ich kann nur prüfen, ob das Ergebnis dem entspricht, was ich haben wollte.
Genau das, was mir einer dieser Wirtschaftsinformatiker sagte über die Agenten in den Hochfrequenzmärkten.
Also das ist rein verfahrensmäßig schon bedingt. Das
könnte man dann sagen, dass
Überwachung geben kann?
Das habe ich. Das ist keine Überwachung geben kann.
Ja, also
der Systeme.
Ja.
Achso, der. Man könnte also doch mit Fug und Recht, ohne dass man der Science Fiction verdächtigt werden, sagen, dass die europäischen Regierungen im Augenblick partiell zumindest auf solche Systeme, von denen wir selber nicht mehr wissen, was sie tun, reagieren. Sofern sie im Hochfrequenzhandel immerhin 50% in den USA schon handeln und aktiv sind.
Na, im Allgemeinen funktioniert es ja, also auch bei diesem Flash Crash, das ist auch ein Punkt, den ich immer wieder gerne machen möchte. Da hat ja kein Computer was gemacht, was er nicht machen sollte, sondern die haben genau das getan, wofür sie programmiert wurden.
Ja, beziehungsweise
aber die Eingaben waren halt anders.
Was sie gelernt haben, ne?
Genau,
nicht mehr programmiert haben. Ja.
Aber die Eingaben waren halt anders, weil eben der AP-Twitter gehackt wurde.
Also ich habe mir mal angeguckt, was solche Leute irgendwie als Input für ihre Trading-Algorithmen nehmen. Und die nehmen einfach alles. Also tatsächlich wirklich alles, derer sie habhaft werden können. Also dadurch kommt es eben doch dazu, dass die halt tatsächlich irgendwie diesen Twitter-Feed da benutzen. Die haben teilweise diese so eine Twitter-Firehose gebucht. Das heißt also einmal alles. Und darauf fahren die halt blind ihre Korrelationsmaschinen. Und was man dazu wissen muss, ist, was sie früher gemacht haben, war, dass sie solche Korrelationen erstmal grob gesucht haben, also eine Vermutung hatten, da könnte es eine Korrelation geben. Und dann haben sie halt eine Engine gebaut, die nach dieser Korrelation gesucht hat in den historischen Daten. Was sie heute machen ist, dass sie diese, also es gibt da so ungefähr 400, grob 400 verschiedene Korrelationsalgorithmen, um aus Daten Korrelationen abzuleiten. Also was so die bekannten Statistiktools sind, so knapp 400. Und was die jetzt machen, weil die Rechenleistung mittlerweile groß genug geworden ist, ist, dass die einfach alle anwenden. Das heißt also, die nehmen sich halt einfach ein Set Daten. Also das ist der nächste große Schritt ist jetzt, dass wir sich halt Supercomputer hinstellen mit genügend Speicher und genügend Rechenleistung und einfach auf einem gesamten großen Datenset nach einer Korrelation suchen. Und da weiß niemand mehr im Ansatz, wieso diese Korrelation da entsteht.
Und wenn man sich das dann ist auch genauso, wie du das machen würdest, wenn du es machen müsstest.
Natürlich, klar.
Das ist ja das Schöne an dieser ganzen Sache. Wenn man sich das anguckt, das ist nicht so, dass man auf jemanden zeigen kann und sagen kann,
du bist schuld.
Der ist schuld. Ja. Der hat es jetzt falsch gemacht.
Ich glaube, genauso würde man das machen. Und darum sollten wir von Rationalität reden und nicht von, da sind wir jetzt alle zu sehr nach 19. Jahrhundert. Wir müssen, das ist wirklich, vielleicht ist sogar eine zweite Aufklärung hier irgendwann nötig. Weil es eine, ja, wenn, Erik Schmidt hat mir mal gesagt, der rückt ja mit der Sprache nicht raus, aber eine Sache, weil ich jetzt sage alle da, weil sie sagen alle Daten, ja, hat mir mal gesagt, okay, wir werden Ihnen auf die Minute sagen können, wir werden Ihnen sagen können, wie das Konzert, zu dem Sie heute Abend gehen, ist, bevor es begonnen hat, und wir werden auf die Minute Ihnen sagen können, wann Sie von zu Hause losgehen müssen, um rechtzeitig da zu sein.
Das ist ja jetzt schon so, das ist ein Service, den gibt es jetzt.
Tatsächlich.
Ja, der sagt einem an, fahr mal früher los, weil
okay, das ist ja auch in diesen Korrelationen. Wir wissen ja gar nicht, was solche Bewegungsdaten zum Beispiel auch ökonomisch, also ich meine damit wieder mit dem Hinblick auf die Ökonomisierung von allem und jedem, was das wieder für ein Wert ist. Und wenn jetzt immer gesagt wird, und da kritisiere ich eben die Ökonomie, immer gesagt wird, ja, das funktioniert ja nur so lange, die Menschen sind nicht so und was auch immer. Wir haben ja nun in der Lehman-Krise gesehen, dass das ganz egal ist. Das hat Mirowski bei dem Neoliberalismus geradezu gezeigt. Auch wenn es schief geht, kann man Profit machen. Das ist ja der Punkt immer wieder. Es geht ja, wir denken immer so, nee, da will jemand wie. Nein, muss nicht nur auf dem einen Weg gehen. Mirowski beschreibt es anhand der CO2-Zertifikate. Er sagt, die Neoliberalen bestreiten den Klimawandel, aber tun sie das, weil sie wirklich nicht glauben, dass es ihn gibt? Und dann zeigt er halt ganz klar, dass es immer in diesem System immer die beiden Möglichkeiten abgewogen werden. Im Augenblick mache ich damit Profit, in 2 Stunden mache ich damit Profit und in 3 Stunden mache ich damit Profit. Das übertragen auf die soziale Wirklichkeit ist total beängstigend, insbesondere wenn man sieht, und davon glaube ich, haben wir mittlerweile erste Indizien, dass nach den Finanzmärkten die Medien und der Journalismus zu Märkten werden, die sehr stark zu automatisierten Märkten werden, die alle unterhalb ihrer Oberflächen, mittlerweile hätte ich mir nie träumen lassen, ökonomisierte Modelle haben. Natürlich machen wir uns das alle nicht so bewusst, aber letztlich ist das das. In Echtzeit oder in Halbechtzeit oder über Like It oder Twitter-Empfehlungen und so weiter, sozusagen das Plebiszit zu sehen, die Kauf, ist ja auch eine Kaufentscheidung, die der Aufmerksamkeit. Wir sehen schon, dass bestimmte Themen besonders hochgespielt werden, wenn wir diesen ökonomischen Mehrwert haben und so weiter. Und das ist nur der Anfang, weshalb ich auch besonders interessant fand, dass es gerade Journalisten sind, die mich kritisierten und sagten, das sei alles übertrieben, wo die gerade ihre eigenen Jobs zum Teil verlieren.
Also gerade dieser neuen Narrative Science zum Beispiel, ne? Die,
Beispiel,
die, genau. Also die halt, für die es noch nicht kennen, das ist eine Firma, die machen auf der Basis von den formalisierten und quantifizierten Daten von Sportergebnissen.
So gruselig.
Bauen die, schreiben die Sportreportagen, also von so, was weiß ich, so dritte Klasse Bundesliga oder so, nicht Bundesliga, dritte Klasse, dritte Liga oder dem Äquivalent in den USA. Und zwar haben die sich halt einfach 1 Million oder mehr Sportberichte aus den historischen Archiven, die alle mittlerweile digitalisiert sind, reingelutscht in ihre Machine Learning-Systeme. Und haben daraus quantifiziert durch Gegenüberstellung von den Formulierungen und den Sentiments, also den Stimmungen, die da transportiert werden, mit den formalen Daten, also wie viel Ballübergaben pro Spieler, wer wann und so weiter und so fort, dass die daraus auch extrahieren können, welche Mannschaft besonders energetisch gespielt und so weiter und so fort. Und daraus halt automatisch Sportreportagen generieren, die normalen Leser nicht mehr sehen können. Also dass die von der Maschine geschrieben sind. Und genau dasselbe passiert auch mit Börsenberichten. Also die schreiben
tatsächlich. Bloomberg, ja.
Ja, und Unternehmens, ja. Unternehmensberichten, also diese Prospekte, die Unternehmen so alle Vierteljahre rausbringen, wie es ihnen so geht und so weiter und so fort, die werden mittlerweile auch so generiert.
Also die werden nicht nur so generiert, die werden auf der anderen Seite
von Maschinen gelesen.
Ja. Genau. Das heißt, das ist alles, wir sind nur noch die kleinen irgendwie, also
die Modulatoren.
Wir sind nur noch, genau.
Und der Journalismus, der Journalismus sollte sich da mal wirklich, das verstehe ich einfach nicht. Wir sind doch nun wirklich, gerade wenn wir nicht aus den technischen Abteilungen kommen, wenn uns das jemand vor 10 Jahren gesagt hätte, dass so etwas möglich ist, dass wir jetzt schon eine hohe Trefferquote haben bei dem Problem, ob der Computer entscheidet, heißt Light in diesem Zusammenhang Licht oder leicht? Die ist jetzt bei, glaube ich, 99%. Das war so ein, und dieses kleine Risiko nehmen wir hin. Und das ist genau das, was ich vorhin meinte. Ja, das ist immer dieses eine Risiko. Und der Journalismus in seiner auch ökonomischen Grundlage erlebt es gerade und erlebt es. Ich glaube, man muss noch weitergehen. Das bedeutet jetzt auch der Wert von, welche Nachricht hat welchen Wert? Welchen Aufmerksamkeitswert? Das lässt sich jetzt messen. Und das geht sehr schnell auch in politische Ideologiebildungen natürlich herein. Also natürlich, ja. Entschuldigung, ich will sagen, mir hat das jetzt ein Blogger erzählt, natürlich ist das klar, wenn Hoeneß kommt, habe ich 5000, habe ich 5000 Leser oder so etwas. Gut, das ist Hoeneß. Aber das wird ja bald Alltag werden in jeder Beziehung. Wie wird das die Valenz von... Das
ist jetzt schon so. Also zu dieser Firma, die haben mal so ein Beispiel veröffentlicht und da haben sie auch den Input veröffentlicht. Und der Output hatte mehr Details, als der Input-Daten hatte. Das war der Hammer, als ich es gelesen habe. Ich habe am Boden gelegen. Da standen dann so Sachen drin wie, also das Team A hatte eine bessere, dynamischeres Spiel in der ersten Halbzeit und es ging aus den Daten überhaupt nicht hervor.
Nein,
die haben die Daten daneben getan.
Ja, aber die hast du nicht in den Daten gesehen. Aber zum Beispiel, weil du halt einfach sowas wie dynamisches Spiel nicht aus Ballübergabe-Timings im Lesen sehen kannst.
Die Daten gezeigt. Die Daten waren irgendwie so ein paar.
Ja, ich habe es auch
gesehen. Ballübergaben haben sie nicht gehabt. So, das haben sie zwar irgendwie später nachgetragen, dass sie die auch haben, weil irgendwie Leute gefragt haben.
Wo haben sie denn die her,
aber,
genau?
Ja, eben, aber haben sie nicht als Eingaben gehabt, sondern sie haben als Eingaben gehabt irgendwie
ein
Tor in der so und so vielen Minute. Und daraus haben sie dann generiert, also ich will sagen, dass das Maschinen, das ist wahrscheinlich nicht anders, wenn Menschen das machen, das zieht er sich ja auch aus den Haaren. Ja?
Ja.
Aber also die Idee, dass der Kram, den wir machen, der ist nicht mehr für uns geschrieben, sondern der ist für Algorithmen geschrieben, die das auf der Gegenseite wieder lesen. Und die Hälfte davon, die Algorithmen rausschmeißen, der muss dann auch nicht stimmen, weil die ja nicht für uns, sondern für die Algorithmen geschrieben sind. Und deswegen ist die Hälfte auch Mist, die da drin steht.
Und was heißt das für die wirklichen Narrative, die entscheidend sind? Wir haben ja über Kahneman schon geredet.
Alles nur noch Fake.
Nämlich die Lebensgeschichte.
Alles
was heißt das für die Lebensgeschichte? Das ist ja das allergrößte Narrativ.
Es gab neulich so einen Skandal, den muss ich noch kurz erwähnen. In England war das ein Skandal, weil da gibt es diesen Spruch, keep calm and carry on, der ist vor ein paar Jahren entdeckt worden.
Ich habe das in einem T-Shirt.
Und da gab es dann ein T-Shirt, da stand dann drauf, keep calm and hit her oder sowas. Also völlig sinnlos, offensichtlich frauenfeindlich, was soll das? Ja? Und da kam dann raus, ein paar Tage später, dass das ein Roboter war, dieser Anbieter, der das T-Shirt angeboten hat. Der hat einfach mit einem genetischen Algorithmus 100.000 T-Shirts mit Variationen aus dem Lexikon von Keep Calm and irgendwas. Und da waren dann halt auch Anstößige dabei. Das heißt, unsere Realität besteht jetzt schon zum Teil aus computergeneriertem Unsinn. Nicht nur in den Nachrichten, sondern auch, wenn wir shoppen gehen.
Sie sagen Unsinn. Das ist jetzt ja dann auch eine Frage, die sich irgendwann mal stellt. Ich will nochmal zur Lebensgeschichte. Wenn der Chef von LinkedIn, dessen Buch ich mir ja da angeguckt habe, The Digital You heißt es, glaube ich, der beschreibt ja, wie man jetzt in dieser Welt lebt. Und eine seiner Aussagen ist, Identität ist von gestern, wir sind liquide auch als Menschen, die, da stehen ja ganz, dieses Buch ist ja hochgehypt, wie sonst was, Sachen, sag jeden Tag ja zu deinem Tag und so weiter, aber begreife, dass ein Markt, der deine Introspektion nicht will, also dein kostbares Ich, eben, wenn er dich nicht will, dann hast du eben auch keine Chance. Und das muss man eben weiterdenken. Das ist LinkedIn, die Überzeugung des Unternehmensgründers. Brauche ich keine feste Identität, brauche ich auch keine festen Arbeitsverträge, brauche ich keine Loyalität mehr. Das hat ja alles unglaubliche Konsequenzen, wenn man einmal auf diesem Spiel ist und wenn jetzt auch noch die Lebensgeschichte selber von Menschen, die sich daran gewöhnt haben, prognostisch oder retrospektiv so gelesen wird, wie ein Fußballspiel oder ein Handballspiel oder wie ein Börsenkurs, und auch das passiert ja schon, ja dann, denke ich, ist spätestens doch der Zeitpunkt gekommen, wo wir dem was entgegensetzen sollten.
Ja, die interessante Frage ist ja eben, mit diesem Entgegensetzen fängt ja erstmal bei so einem relativ kulturpessimistischen Ansatz an.
Das ist aber eigentlich nicht pessimistisch.
Naja, vielleicht schon.
Realistisch.
Also so, wenn ich jetzt so die letzte halbe Stunde Revue passieren lasse, dann kann man uns schon durchaus den Vorwurf des Kulturpessimismus nicht ohne Grund machen. Die Frage ist aber natürlich eigentlich dann, also was wir diagnostiziert haben, sind halt zum einen die Mechanismen in unserem Denken, nämlich, dass wir uns bewusst machen müssen, dass wir mit diesem Egoismus-Generator geimpft wurden, genau wie wir irgendwie mit diesem Glauben an die Märkte und die neoliberalen Mechanismen ja, über Jahre uns selbst verstärkend irgendwie auch beschäftigt haben.
Ich habe das im Jahr 2000 ja, auch genau. toll gefunden.
Ja, Sie ja. fanden es ja auch gut. Ja.
Ich fand es gut. Ich dachte, dass ich ja endlich, man kann sich, ich genau. habe das geglaubt.
So. Und was man danach immer hat, ist immer so ein postideologischer Kater. Ne? Also da sind wir gerade. Also dieses halt irgendwie, irgendwie nach der Party ist halt immer doof, weil irgendwie der Wodka war doch nicht so gut. So. Und genau an der Stelle sind wir jetzt gerade. So. Und die interessante Frage ist ja, was könnte denn eine Utopie sein? Weil wir sind ja in der gesamtgesellschaftlichen Situation, dass der Glaube an große Utopien ist halt ja poststrukturalistisch zerlegt und halt nicht, also es gibt halt keine wirkliche, also eigentlich nur noch Zynismus. Ne? Also als sozusagen als vorherrschende Ideologie so.
Ich glaube auch, dass es völlig utopiefrei weitergehen wird. Also meine Vision ist Gamification. Haben wir noch gar nicht angesprochen.
Ja, das aber das ist nee, doch, die nächste Generation. Nee, Moment, wir haben sie durchaus schon angesprochen, nämlich die Frage, wenn man dieser Theorie, dass es der Schwarm wird, so à la Suarez, ne, à la Demon, so, ja, ja. Dann naja, ist ja Gamification, ne? Ist ja. tatsächlich Gamification, also dass wir halt also tatsächlich uns die Instrumente, die unsere digitalen Artefakte, sei es mit Glas oder was auch immer, dass wir die eben benutzen, um unsere Soziotope zu gestalten, also dass wir halt einfach Reputation zum Beispiel darüber managen, dass wir Wissenstransfer darüber managen und so weiter und so fort. Aber dann, um das zu tun, und das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt dabei, müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass wir nicht wie beim Game hinnehmen können, dass es da einen Game Master gibt, wie dann zum Beispiel Google in dem Fall, der die Regeln bestimmt und der halt nach dem Fist of God Prinzip agiert, sondern dass wir verstehen müssen, wie diese Regeln funktionieren. Ein Beispiel, Gamification. Ich habe gerade irgendwie Ingress durchgespielt bis Level 8.
So, oh, wollte ich dich gerade für best. Oh, schade.
Ingress ist halt irgendwie so ein Augmented Reality Game von Google, da läuft man halt irgendwie rum mit seinem Telefon. Es gibt halt in der Welt da draußen so Portale, die man hacken muss und es gibt halt eine gegnerische Partei. Es gibt Blau und Grün und so und irgendwie also die Parteien.
Dann sag doch mal grob, wie das funktioniert. Du hast eine Kamera an deinem Telefon.
Nee, es ist keine Kamera, es ist GPS. Du hast GPS am Telefon.
Also der zeigt dir eine Map jedenfalls,
wo genau, du gerade bist. Genau, du zeigst dir eine Map, wo du bist und in dieser Map gibt es halt irgendwie sogenannte Portale und diese Portale kannst du hacken.
Die Map ist schon die reale Welt, aber genau. Die Portale sind zusätzlich da
und,
zur genau. realen Welt.
Und wie hackt man die?
Indem man auf einen Knopf drückt, wo Hack Portal draufsteht. So, und dann gibt es halt so ein Dililit-Geräusch und dann irgendwie kommen da irgendwie Items raus und mit diesen Items kann man entweder Portale übernehmen, indem man sie halt angreift. Also gibt es noch die XMP-Burster, die halt irgendwie gegnerische Portalübernahmen zerstören und dann kann man eigene sogenannte Resonatoren ranzen. Da gibt es auch noch so eine ganze Story drumherum, die ist aber irrelevant. Was der eigentlich interessant ist.
Aber schon wieder Krieg als Motivation? Nee,
eben nicht. Sondern die Motivation ist tatsächlich eine, also die Backstory ist halt, es gibt halt exotische Materie und diese exotische Materie ist entdeckt worden und die führt dazu, dass die Menschen im Schnitt schlauer werden. Jetzt kommt der interessante Punkt. Und jetzt gibt es sozusagen, gibt es halt zwei Parteien, die so den Widerstand, der meint, diese exotische Materie infiltriert unser Gehirn und ist schädlich für uns und das entleidet. Was meint irgendwie, es ist gut für uns und wir werden schlauer und alle schlauer werden, könnte die Welt retten. Die ist aber relativ
irre. Und auf welcher Seite sind Sie?
Ja, Enlightenment natürlich.
Technologie, glaube ich, wie immer.
Na klar. Also, der Spitzname ist auch die Verstrahlten. So, und die, was aber der eigentlich interessante Punkt dabei ist, ist halt ein Spiel mit einem, also einer sehr hohen Immersivität. Also das heißt, man sieht die Realität tatsächlich anders. Und die Regeln, nach denen dieses Spiel funktioniert, sind komplett in dem Algorithmus. Die sind nicht explizit. Es gibt kein Handbuch. Es gibt nichts, was irgendwie dir erklärt, wie dieses Spiel funktioniert. Du hast das Programm, viel Spaß dabei. Und das alles, was da an Regeln oder in solchen Sachen drin ist, kommt per Software-Update. Das heißt also, du hast ein Software-Update und plötzlich funktioniert deine Welt anders. Du brauchst zum Beispiel mehr Energie, um Portale anzugreifen oder Portale halten länger oder du kriegst weniger Items aus den Portalen raus. Also all die Dinge, die sozusagen für dieses Spiel relevant sind, werden nicht irgendwie, jetzt haben wir mal eine Handbuchänderung, sondern da gibt es einfach ein Update, das wird zu allen gepusht und das installierst du dann. Und dann ändert sich die Welt deiner Regeln. Und was wir da haben, ist sozusagen so ein Vorausschau daraus, weil du eben Gamification des sozialen Kontextes sagst, ist, wie sowas dann funktioniert. Dass nämlich tatsächlich die Regeln, nach denen halt irgendwie wir die soziale Interaktion und die Politikgestaltung fahren, von der fucking Softwareversion abhängig sind.
Ja? Ehrlich gesagt, den Punkt finde ich einen anderen, dass du dich da hast komplett indoktrinieren lassen. Du hast einfach dein Leben umgestellt, um irgendeinem imaginären
Spiel auf Level 8 zu kommen.
Nee, das ist tatsächlich ein Experiment für mich. Also ich will halt,
ist das ein hoher Level 8?
Das ist der höchste,
ja. Ja, aber
das,
dann.
aber es war nur ein Experiment,
schon klar. Der Punkt ist halt, was ich halt einfach verstehen wollte, waren zwei Dinge. Zum einen, wie funktioniert es, also Augmented Reality Gaming im Sinne von Integration von Realität und Game. Und zum anderen, bietet das Spiel an sich keine Möglichkeiten zur Selbstorganisation, ist aber von den Incentives her so angelegt, dass du stark kooperieren musst mit anderen Spielern. So, und hint, Google hat es halt so angelegt, dass es halt irgendwie gut integrierbar mit Google Plus ist. So, damit sie da halt mal ein paar User reinbekommen. Egal. Die interessante Frage ist halt, wie strukturieren sich halt die Parteien? So, und dann gibt es halt irgendwie zwei unterschiedliche Modelle. Die eine Partei hat halt ein eher militärisches Modell gewählt, also was halt mehr so irgendwie, sagen wir mal, Star Trek angelehnt ist, wo es halt irgendwie lokale Gruppen und Hierarchien und irgendwie Ansagen und einen Operator und so also klar gibt. Und die andere Seite hat halt mehr so ein, gucken wir mal und dann schauen wir mal und jeder macht, worauf er Lust hat, Modell.
Wie viele Leute spielen das?
Also es ist schwer zu sagen, anhand der Downloadzahlen würde ich sagen, so 500.000 Leute weltweit gerade so ungefähr. Ist halt sehr faszinierend, weil es halt einfach völlig neue Möglichkeiten zur
Wenn es jetzt bis Level 10 ginge, würden sie auch noch weitermachen.
Oh Gott, möglicherweise auch nicht.
Für die Wissenschaft.
Für die Wissenschaft, genau.
Ja, gut. Also meine Vision von der Gamification ist eigentlich eher, dass du damit die Massen träge hältst und indoktriniert hältst, damit sie bloß nicht mitbestimmen wollen.
Aber sie hat noch, Gamification hat ein Element, das ja wirklich ganz entscheidend ist und was die Preisen ja auch sehr rühmen, ist dieses, sie haben dort dieses Leistungsprinzip tatsächlich implementiert. Also immer besser werden, das ist Training. Und darum wird es jetzt ja von Krankenkassen und allen möglichen, es ist alles in Solar Lottery, steht ja schon drin.
Das ist doch aber auch alles nur Propaganda. Natürlich bringen die irgendwelche guten Beispiele.
Ich habe das doch, ich meine, wenn der Gott der Gamification sagt, jetzt machen wir aus den Wahlen auch ein Game und der Gewinner kann dann mit Obama essen gehen und so weiter, das ist alles noch auf der Stufe der Naivität. Ich finde, dass die Idee des Spiels aber man sich nicht klauen lassen sollte. Und da bin ich jetzt bei der Utopie.
Das passiert aber gerade.
Ja.
Genau. Das sehe ich genauso. Ich sage mir jetzt, die nachwachsende Generation ist aufgewachsen mit Computerspielen. Die kennen das gar nicht anders, dass ihnen das Spiel sagt, was sie gerade tun können.
Das Computerspiel wäre ja mir noch sozusagen.
Aber überlegen Sie doch mal, was das für eine Sozialisierung ist.
Ich meine, dass
die Kinder sind damit aufgewachsen, dass die Software ihnen sagt, was sie tun dürfen.
Aber Frank Rieger beschreibt jetzt ja schon bereits den Übergang auf die Realgesellschaft. Und das ist das Irre. Stellen Sie sich vor, Ihr Leben selber wird, ich meine, ob jetzt eine Krankenkasse aus dem Fitnessprogramm, was sie ja macht, in Amerika ein Game macht. Also dann wird genauso Incentives und es wird gemessen, ob man auf dem Hometrainer ist und was auch immer. Und wenn das immer weitergeht, nach Spielregeln, die wir nicht kennen, dann wird es für mich richtig dramatisch. Und darum.
Naja, die Frage ist nicht das Kennen der Spielregeln, weil das, was ich bei Ingress gelernt habe, ist, dass man die Regeln des Spiels, auch wenn sie einem nicht erklärt werden, sehr schnell versteht durch Erfahrungslernen. Mhm. So sind diese Spiele angelegt. Aber das Interessante daran ist, es gibt niemand, den man da zur Verantwortung ziehen könnte oder mit dem man reden könnte, weil natürlich wird dieses Spiel genauso betrieben, wie eBay seine Callcenter betreibt. Da gibt es nämlich kein Callcenter. So, da gibt es halt irgendeine E-Mail-Adresse, wo man irgendwie eine Mail hinschicken kann und dann bekommt man als Gnadenerweis eine Antwort. Vielleicht, wenn die Frage irgendwie passte oder es irgendwie interessant war. Und dann gibt es halt irgendwie so einen Community-Manager, der sich halt in so einer Google-Plus-Gruppe rumdrückt und extrem selektiv auf die Fragen antwortet. Und auf die Fragen, die Leute wirklich auf den Nägeln brennen, wird halt nicht geantwortet, weil sie die vielleicht nicht beantworten können, nicht beantworten wollen, was auch immer. So, und genau dieses Prinzip, dass es halt so einen Game Master gibt, der halt die Regeln setzt und tatsächlich irgendwie quasi der Gott in diesem Spiel ist. So, genau dieses Prinzip gilt es eben zu durchbrechen. Und genau das ist ja auch das Ding, woran die Piraten ja gerade scheitern, ist ja, dass sie eben in ihrem Liquid Democracy Game irgendwie sich nicht darüber einigen können, wie sie booten, also nämlich wie sie halt die Spielregeln, also die initialen Spielregeln, von denen aus dann weitere Spielregeln verändert abgeleitet werden können, demokratisch zustande kriegen.
Es gibt aber auch Spiele, in denen sich die Spielregeln ständig neu konstituieren durch soziale Interaktion. Das ist ja das, was Gesellschaften bisher war. Ja. Ich bin natürlich jetzt traurig, dass sie dieses Spiel bis zur 8. Stufe durchgespielt haben. Das spricht sehr dafür, dass es selbst am grünen Holz schon beginnt, Googles Weltenplan.
Na gut, ich meine, also ich habe es halt nur...
Ich hätte nicht jederzeit aufhören können.
Nein, das sage ich nicht. Nein, das ist nicht wahr. Würde ich tatsächlich nicht behaupten. Ich habe es nur halt mit einem Account durchgespielt, der nicht auf mich zeigt, also der sonst nichts
war.
Sie sollen ja auch nicht identifiziert werden, sondern was die wollen, sie wollen sie sozialisieren.
Naja, der Punkt ist ja auch, dass man überhaupt nicht mehr... Man braucht es ja nicht, dass die Leute einen Account haben, der auf dich zeigt. Das spielt doch überhaupt keine Rolle mehr. Es gibt doch da Talks bei Google drüber.
Klar.
Die müssen überhaupt nicht wissen, wer du bist. Ja, das interessiert die gar nicht. Die müssen nur dich wiedererkennen können, damit sie dir Werbung zeigen können. Der Rest ist scheißegal.
Weil gerade sowieso beim Abschweifen sind, eines der Dinge, wo sie irgendwie so richtig auf die Schnauze geflogen sind mit diesem Spiel, war der Versuch, da Werbung einzubauen. Und zwar gibt es in diesem Spiel, gibt es sogenannte Passcodes. Die gibt man ein, sind so alphanumerische Charakter. Dann bekommt man so Items und Punkte und so. Also es ist halt nur so ein Goodie. Und die verteilen die da halt auch. Und dann kam jemand auf die glorreiche Idee, wie man halt Werbung in diesem Spiel machen kann. Und indem sich halt
I like Samsung oder was?
Nein, ist ja Google, also nicht ganz so doof, sondern sie haben die Nummernschilder von einer kalifornischen Carsharing-Bude als Passcodes freigeschaltet und haben sich offenbar vorher nicht darüber informiert, wie diese Carsharing-Bude ihre Autos akquiriert, nämlich immer blockweise. Das heißt also, wenn du einen Passcode hattest, also ein Nummernschild, dann musstest du nur einfach tausenderweise hochiterieren und hast halt irgendwie da endlos halt irgendwie abräumen können. Seitdem sind sie so ein bisschen vorsichtig mit dem Einsatz von Marketing in diesem Spiel.
Also ich finde ja den zentralen Punkt an der Stelle, dass unsere Kinder das gewöhnt sind, dass Software ihnen Regeln vorgibt. Daher dieses ganze Gerede von wegen, wir müssen den Game Master wegkriegen, die Frage wird sich nicht stellen, weil die Generationen einfach das nicht so wahrnehmen.
Nee, bloß aber das ist doch unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das ist natürlich unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Methoden, nach denen die Regeln in digitalen Gesellschaftsspielen, anders kann man es ja nicht mehr nennen, wie zum Beispiel Liquid Democracy und ähnlichen Versuchen, dass die demokratisch gebootstrapped werden, damit man von da aus demokratisch weitermachen kann. Also dass die Veränderung von den Regeln wiederum nicht von einem Game Master kommt, sondern eben tatsächlich aus der Gesellschaft, also aus der... Also
da gibt es übrigens ein Beispiel für, nämlich EVE Online, die haben das tatsächlich so gemacht. Deren Vorbild war ein Markt, es ist so ein Sci-Fi-Weltraum, bla bla. Mhm. Aber da gibt es tatsächlich Wahlen im Spiel auch. Mhm. Ja, und die Entscheidungen werden ansonsten den Spielern überlassen. Es gibt so ein paar Mindestgarantien, wenn du dich in Kernsektoren aufhältst, da gibt es dann irgendwie Polizei. Aber so die ganzen Sachen, wenn du irgendwie Ressourcen meinen willst von Asteroiden, das ist halt weiter draußen und da kannst du dann auch Pirat werden und andere Spieler. Und das kannst du nicht nur werden, sondern das ist so, also...
Ist so rein Design, die scheinen mir aber auch ganz schön...
Nein, ich spiele das nicht, aber ich habe mich mit einem unterhalten, der mir das anschwatzen wollte. Der meinte, das ist toll, da hat man totale Freiheit. Das war einer von diesen libertären Amerikanern. Aber der Punkt ist, wenn man diese Demokratie und Freiheit einführt, wird das natürlich sofort missbraucht. Weil wenn es ein Spiel ist, die Leute diese Schranke zur Realität nicht sehen. Da ist nämlich plötzlich Verhalten okay, und was man in der Realität nie tun würde.
Also jetzt sind Sie ja der Kulturpessimist, auch in Sachen der Kinder und so. Aber mein Blickpunkt wäre ein anderer. Ich habe beobachtet, dass gerade im Umkreis der Piraten, die es ja immer noch gibt und die ich ja auch gar nicht abschreiben würde, aber diese Sätze, die wir dauernd lesen, wie blöd die Politik ist, was diese neuen Systeme angeht, das ist eine totale Unterschätzung. Vielleicht im Augenblick noch, aber all das, was Sie gerade beschreiben, und da fängt es mal, also mein Problem ist gar nicht so sehr die Kinder, da können wir noch was wie im Spiel, dann das, sondern das sind nur noch Millisekunden, bevor politische Systeme, Institutionen reproduzieren sich permanent in allem, die Chancen von so etwas für sich selber erkennen. Also wenn das erstmal verschmilzt mit politischer Wirklichkeit, wenn Gamification und all diese Incentive-Modelle, die dahinter stecken, sozusagen Politik werden, zusammen mit diesem Konsum-Idee der Politik, dass Politik selber nur ein Konsumgut ist, dann wird es ernst. Ich glaube, es führt zu nichts, das wäre jetzt meine Intervention, das hat ja auch hier niemand gesagt, aber es wird oft gedacht, ja, die Politiker und auch übrigens die Medien, es wird natürlich mächtige Medien in der Welt weiterhin geben, sind einfach zu blöd, die moderne Welt. Nein, die werden sie, irgendwann kommen die und dann werden sie verstanden haben. Und darum, da bin ich jetzt aber ganz bei Ihnen auf die Frage der Utopie. Wie es genau geht, weiß ich auch nicht. Ich nenne hier immer wieder den Namen Gigerenzer. Das ist ja das, womit sie sich auch bei der Robotik beschäftigen. Eines wissen wir, und das ist doch auch toll. Ganz viele Ressourcen, die wir früher dafür brauchten, uns viele Gedanken über irgendwas zu machen, die brauchen wir jetzt nicht mehr, weil das können die schon gut, die Systeme. Jetzt sind die frei. Und jetzt müsste man, glaube ich, kapieren, und das wäre fast so wie Hermann Hesse Glasperlenspiel, ist vielleicht kein gutes Beispiel, aber erklärt es ein bisschen, worin wir investieren müssten. Und das wären Dinge, die wir für selbstverständlich halten. Intuitive Elemente, kreative, alles das, was mit Unberechenbarkeit natürlich zu tun hat. Also eigentlich alles das, was nicht Maschine ist. Das wäre von der Bildung bis zur Anerkennung im Beruf und so weiter. Das wäre so etwas, was eine Utopie wäre, einer Gesellschaft, so wurde sie sich ja auch ursprünglich mal gedacht. Auch das muss man sich jetzt nicht so maximal vorstellen, aber es gibt schon Vorschläge, wie man zum Beispiel im Unterricht damit, wie man Intuition, die man nur durch Menschen lernen kann, weil diese Systeme sind so stark und so mächtig, dass man nicht glauben kann, dass jetzt eine altbackene Politik sie nicht kapiert, sondern sobald die irgendeinen Effekt für die haben, wird sie die kapieren, und wer weiß, ob das dann noch die Parteien und die Politiker sind, die wir heute haben. Das wissen wir ja auch nicht, wie das in 10 oder 15 Jahren aussieht. Darum finde ich, sollte die Energie genau in dieses, was nicht, also das Spiel wieder zurückerobern, raus aus diesen Systemen in das Lebensspiel, das wir selber spielen und das wir als Wesen mit künstlerischen, kreativen und intuitiven Energien spielen. Und das ist dann auch nicht mehr Markt. Und das ist übrigens auch sowas, dass jetzt auch das Spiel also total ökonomisiert wird. Ja. Das ist die im Foreign Affairs, ja, es war schon immer so, aber das müssen Sie mal lesen. Das ist ja nur ein Auszug, aber die sagen, das ist super Gamification. Das bringt endlich, das sagen die so nicht jetzt mit Darwinismus, aber es bringt endlich die Überlebensstrategie, die wir sonst so gar nicht mehr in der Gesellschaft, als Überlebenskampf, kann man ja nicht mal sagen, bringt das sozusagen zurück, aber eine spielerische Weise in die Gesellschaft. Erinnert mich an den Atari-Chef, der in den 90er Jahren zu den Kriegssimulationen, da diesen, das weiß man ja, aber es sind ja auch nicht viele Leute, dass die Computerspielhersteller zum Pentagon gerufen wurden und die sie
sagten, um die Simulatoren
genau,
zu bauen.
Genau, ja. bauen sie die für uns. Und der sagte dann mal in einem Interview, diese Kinder spielen nicht, diese Kinder trainieren fürs Leben.
Ja. Ja. Na, die Frage ist auch, wie man, also wenn wir schon bei Utopien sind, wie man die Menschen bewertet. Denn wenn man einfach sagt nach der Leistung und jetzt kommen immer Maschinen, die das einfach besser machen als wir, weil die nicht schlafen müssen, dann haben wir ganz schnell eine zweite Klasse Mensch, die einfach weniger wert sind als die Maschinen. Auch wenn
ist
wir das
jemand,
noch nicht so explizit
ist
sagen.
Ist jemand, der, nur so eine ganz banale, der viele Twitter-Follower hat, dann vielleicht viel wert? Heute wahrscheinlich schon.
Ist naja, gut, ich meine, die Bewertung hängt ja momentan.
In ihrer eigenen Selbstbewertung vielleicht.
Naja, Moment, ich meine, momentan hängt ja tatsächlich der Wert.
Also für einen Personalchef
Also die Wertzumessung im ökonomischen Sinne ist ja immer abhängig von der sozialen Interaktion, also von dem, was andere ihm zumessen. Ne? Also das ist ja so. Aber die interessante Frage ist eben tatsächlich, sobald halt irgendwie die Bewertung maschinell erfolgt, also man tatsächlich Scores und Indizes hat, verbreitet sich ja der Bewertungsmaßstab automatisch sehr viel breiter, der von sehr wenigen Menschen, nämlich den Programmierern oder denen die Programmierern gesagt haben, wie so ein Score computed wird, tatsächlich vorgeschrieben wird. Also was ist bei Social Media, gibt es ja irgendwie so Cloud und noch so ein paar andere von diesen Services, die halt irgendwie den versuchen, die sozusagen in eine Maßzahl die soziale Einflussreichweite zu kristallisieren und die dann zu vermarkten an Leute, die halt irgendwie sagen, okay, wir wollen halt mit den Multiplikatoren reden. Ist irgendwie Social-Media-Bullshit, muss man nicht weiter diskutieren. Aber die interessante Frage dabei ist halt eben, wenn wir sagen, okay, wir werden nicht umhin kommen, soziale Werkzeuge zu digitalisieren und auch die Kommunikation in der Gesellschaft möglicherweise zu gamifizieren, was vielleicht von alleine passiert oder weil halt irgendwie solche, was weiß ich, die 5. Iteration von Liquid Democracy dann doch funktioniert, dann heißt es aber eben auch, das ist ein wichtiger Punkt, eben nicht nur die Spielregeln, nach denen Kommunikation und Entscheidungsfindung funktioniert, algorithmisch sind, sondern eben auch die Reputation.
Ja, ne? Und darauf will ich hinaus, denn das heißt, Gamification ist nichts anderes als ein Börsenspiel. Das ist nämlich ein anderes Spiel als das Spiel. Das ist ein Spiel, wo dann tatsächlich evaluiert wird und wo das ganze Leben zum Börsenspiel wird.
Ich muss also, hier noch eine
nicht Furchtbare. Zwingend, also nicht zwingend. Also
nein, ich mein, aber in genau, der,
also
der Version.
Wenn tatsächlich diese Ideologie, die dahinter steht momentan, die halt also den Markt als Maß aller Dinge betrachtet, auch der Ideengeber für diese Gamification und diese sozialen Werkzeuge wird, dann haben wir nichts gewonnen, dann geht es genauso weiter
wie bisher, nur schneller. Zur Börse.
Genau. Mhm. So, sondern die Herausforderung besteht ja eben darin, tatsächlich sich dafür Regeln auszudenken und eben genau dieses Schwarmverhalten.
Spricht aber im Augenblick alles für das andere. Auch die Volatilität von Leben mittlerweile, von Lebensläufen, von Berufen, die Volatilität von Menschen, die eben noch eine Ausbildung hinter sich gebracht haben und jetzt schon den 10. Arbeitsvertrag mit irgendwas anderem, das spricht ja eher alles für das Gegenteil.
Leider, ich will Ihnen noch eine Vision kurz mit Ihnen teilen. Ja. Also ich spiele gerne Computerspiele, ja? Deswegen betrifft mich diese Gamification-Sache.
Welche?
Ach, verschiedene. Aber eins, was ich eine Weile gespielt habe, ja. Nein, ich sage hier keine Namen, das wäre Werbung. Eins, was ich eine Weile gespielt habe, da gab es wöchentlich Updates. Und da wurden dann immer so Zahlen verschoben. Ja? Also diese Pistole hat dann 10 Punkte mehr Schaden gemacht als letzte Woche. Und dann, oder es dauert länger, bis sich da der Schuss löst. Irgendwie.
Klingt nach Tetris.
Naja, das sind jetzt natürlich alles irgendwelche Ballerspiele. Aber was den Punkt, den ich da machen will, das ist genau die Art von Änderung, die ich vorhin beschrieben habe, die man bei neuronalen Netzen macht. Also die, das heißt, was wir haben an der Stelle ist, wenn man die Perspektive ein bisschen dreht, dass wir jetzt schon die Spielregeln nicht mehr so machen, dass die ein Programmierer macht, sondern das ist ein genetisches Verfahren, was im Schluss, den ich vorhin schon getroffen habe, keiner versteht. Das hat nämlich kein Mensch mehr konstruiert, sondern da wird hier ein bisschen und da ein bisschen. Und am Ende, man macht das so lange, bis es funktioniert.
Moment, ja? Funktioniert. Und die Frage ist, was es dann heißt, dann funktioniert da. Das heißt, ist es die mehr
Je nach der Bewertung, die man halt einspielt.
Nein, das heißt also, populär dann, wahrscheinlich. Genau, mehr Playtime oder mehr.
Und weniger Leute, die rumheulen.
Genau, also sozusagen einfach nur Anzahl der Messages auf der Support-Queue versus irgendwie Playtime, eine hoch, eine runter und dann spielt man so lange mit dem neuralen Netzwerk in den Parametern rum, bis es passiert.
Genau, und jetzt stellt euch mal die Frage,
was tun wir als Parameter in unser politisches neuronales Netzwerk richtig, für die Gamification?
Nee, also stell dir mal vor, du hast überhaupt ein neuronales Netzwerk, was dein Leben bestimmt plötzlich und nicht nur ist es nicht legitimiert, sondern du weißt auch nicht, was es tut. Du kannst nur beobachten.
Na, du kannst nur gut, ich meine, dann muss man sich aber zumindest mal darüber unterhalten, was die Optimierungsparameter dafür sind. Also was das Optimierungsziel des neuronalen Netzwerks wäre. Ja,
natürlich.
Womit wir wieder bei der politischen Vision wären.
Aber überleg dir mal, was es für dich heißt, wenn du von Sachen kontrolliert wirst, von denen du weißt, dass niemand versteht, wie es dazu gekommen ist.
Aber Daniel Suarez hat mir ja gesagt, ich habe ihn ja irgendwie interviewt zu seinen Büchern. Und eines der Dinge, die er mir gesagt hat, war, als ich ihn fragte, was er denn rausgestrichen hat, hat er gesagt, naja, er hatte halt ein Kapitel drin, wo der Demon Leute totgespielt hat, weil sie in einer Endlosschleife gelandet sind. Also, weil der Demon sagt ja den Leuten, was sie tun sollen, er gibt ihnen ja ihre Missionsziele so und er hatte ursprünglich ein Kapitel drin, was er dann zu komplex fand, deswegen rausgenommen hat, wo tatsächlich ein Software-Bug den Leuten Missionen setzt, die sie nicht erfüllen können und wo sie quasi in einer Endlosschleife hängen, also immer wieder sozusagen von einer Mission in die andere geschickt werden, ohne dass sie da wieder rauskommen können.
Ja, ich fand das sowieso viel zu optimistisch, das Buch. Das ist alles.
Also die Endlosschleife wäre, um jetzt nochmal abschließend auf die Spieltheorie zu kommen, tatsächlich zu Ende gedacht, das Prinzip, wenn ich denke, dass er denkt, dass ich denke und er weiß, dass ich denke, dass und so weiter, das ist die Endlosschleife.
Die dann am Ende darauf hinausläuft, wer mehr Arbeitsspeicher hat.
Nee, wer für seine mehr CPU-Zeit hat für seine neuronalen Netze.
Arbeitsspeicher am Ende.
Ja, CPUs, naja, aber aus den Zeiten sind wir, den Zahn muss ich dir ziehen, aus den Zeiten, wo der Arbeitsspeicher das Limit war, sind wir raus.
Nicht für, wenn du große Mengen Daten analysieren willst.
Sie waren dabei, Erik Schmidt, der doch erzählte in Berlin, ich habe die gute Nachricht, wir werden noch vor dem Jahr, ich glaube 2020, einen Speicher haben für unter $1,000, der in der Lage ist, wenn sie an einer Videokamera angeschlossen ist, 400 Jahre ununterbrochen aufzuzeichnen.
Mhm. Und dann sagte er an der Stelle an Black Mirror, hast du das mal gesehen, verlinken? Das ist so eine britische Serie,
oh ja, Black Mirror,
die sich genau mit solchen Fragen beschäftigt.
Black Mirror ist tatsächlich irgendwie ganz schön schlechte Laune machend.
Ja. Oh ja, aber es sind Fragen, die gestellt werden müssen. Ja.
Na gut.
Tja, ja. Jetzt haben wir allen nachdrücklich schlechte Laune gemacht. Genau.
Wir entschuldigen uns für die schlechte Laune. Vielleicht gab es ja auch ein paar positive Inspirationen. Also wie gesagt, ich finde genau die Idee halt einfach zu versuchen, über die Regeln politischen Zusammenlebens als Algorithmen nachzudenken und uns nicht damit abzufinden, dass es da Game Master gibt, ganz wichtig.
Und es nicht irgendwelchen unverstehbaren
Verfahren
zu übergeben.
Ja, und dann vor allen Dingen sich dabei eben nicht von solchen Ideologien wie halt dem Egoismus leiten zu lassen, die uns eingeredet wurden.
Und nicht von der Effizienz. Das ist übrigens eine der härtesten Waffen, die Silicon Valley hat.
Optimierung,
dass sie einfach sagen, das geht hier um die Effizienz, das ist besser, wenn wir das so machen.
Nutzenoptimierung, aber zu sagen, nicht von einem Spielmaster ist natürlich, was passiert, das ist doch der Punkt, wenn die für uns das Handeln übernehmen. In immer größerem Ausmaß. Und Egoisten sind.
Das ist doch dieselbe Frage, die wir seit Beginn der Menschheit haben. Wollen wir das beste Verfahren, sagt man ja immer, wäre der wohlwollende Diktator, der alles richtig macht.
Ich finde das gut. Jetzt sind wir bei dem Anfang der Menschheit. Das ist doch ein gutes Ende.
Na gut. Ja, so ist das mit dem Game Master. Das will man ja auch haben. Dass der man hat einen Game Master, der im Notfall Sachen reparieren kann, aber der ist wohlwollend und würde das nie missbrauchen.
Ja,
aber wenn wir so jemanden haben, dann brauchen wir auch keine Gamification. Da können wir auch direkt den zum Kaiser ernennen.
Das hieß im Mittelalter, entweder ist der liebe Gott lieb, dann ist er aber schwach. Oder er ist böse,
der böse und
dann
ist er ziemlich Gott, böse.
Ja.
Na gut, dann sind wir am Ende. Vielen Dank, Herr Schirmacher.
Dankeschön.
Vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt sind wir doch.
Und nehmt euch mal ein Wochenende Zeit, das in Ruhe zu verdauen.
Genau, und die Links irgendwie durchzuklicken, die wir dazu tun werden. Ansonsten, falls ihr Lust habt, da gibt es daneben noch einen Flatter-Button, wo ihr gerne draufklicken könnt. Ansonsten machen wir mal keine Versprechungen über die Frequenz unserer nächsten Sendung, aber wir versuchen mal einfach unser Bestes. Und dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.